Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 76. Und wir befinden uns auf der Road to WrestleMania. Es ist noch eine Woche hin bis zum Grand Day of them All. Und deswegen geht es heute um die besten Matches und die emotionalsten WrestleMania-Moments. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und vielleicht hört das durchs Mikro ein bisschen verrotzt. Das ist noch die Karat-Erkältung, die ich mir aus dem WXW, vom WXW-Office abgeholt habe. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm und ich röchle euch hier nicht zu schlimm die Nase voll, die Ohren voll. Ansonsten, ich bin heute natürlich nicht alleine. Bei mir ist zum einen der David, Portalleiter von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Moin. Also muss dazu sagen, wir nehmen es hier sonntags morgens um kurz nach 10 mit Uhrumstellung auf. Also wir haben es eigentlich gerade mal 9:30, wenn man es mal so sieht. Ich glaube, so früh haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen. Und deswegen hat auch der gute Kai ein bisschen Probleme mit dem Aufstehen gehabt, oder? Zwinker, zwinker. Moin.
Gar nicht wahr, ey. Ich habe mir einen Wecker gestellt an einem scheiß Sonntag.
So muss das sein. Ja, du hast ja heute auch noch Stress und Termine, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal los. Und zwar erste Kategorie in unserem Lieblingspodcast ist ja hier unsere Fragenrubrik. Ne? Ihr wisst ja, Fragen könnt ihr uns schicken an fragen@headlock.de. Ansonsten Facebook, Twitter, YouTube, wir sind überall erreichbar. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, wie es zum Beispiel Dominik getan hat, schöne Grüße an dieser Stelle, geht einfach auf headlock.de, auf unsere Support-Seite und steckt uns da etwas in die Portokasse. Ansonsten, ja, starten wir einfach mit den Fragen durch. Und da war natürlich auch Tobias mal wieder ganz vorne mit dabei, hat uns schon wieder eine riesen Mega-Mail zum Thema WrestleMania geschickt. Ja, aber halt auch noch ein paar Fragen zum Karat. Die habe ich ein bisschen geschoben von letzter Ausgabe, weil ich mir gedacht habe, da möchte der Kai vielleicht noch mal kurz drüber mit mir reden. Ja, und zwar ist die erste Frage, was waren eure Top-Momente im Karat? So, Kai.
Das Finale, definitiv.
Absolut.
Also das Finale war Killer. Vieles mit Cody Rhodes. Ich fand dieses Crowd-Surfen ziemlich geil. Also als er sich also durch die Crowd hat tragen lassen. Also auch diese paar Comedy-Skits in den Matches, sei es jetzt irgendwie mit ACH oder mit Mike Bailey und, oh, das ist, also das jetzt mal, wenn man jetzt grob sagen würde, was das Krasseste war, war es eigentlich, dass selbst die Filler-Matches delivered haben. Jetzt mal abgesehen von, ja, guck, ich hab seinen Namen wieder vergessen.
Avalanche gegen Japaner Jason Dunn,
Koji Kanemoto. Ja, das war auch kacke.
Und Koji Kanemoto.
Ja, genau. Aber abgesehen von Kanemoto waren halt selbst die Filler-Matches extrem gut. Also, was mich wirklich am meisten überrascht hat, ist einfach, dass du vom Prinzip her nie gelangweilt war's. Und das hat man jetzt ja, wenn man WWE guckt, nicht so.
Aber das haben wir dir doch vorher gesagt.
Ja. Ja, Karat war halt echt auch schon eine Bombenveranstaltung. Also, selbst besser als die Tag League im letzten Jahr. Und gerade Tag 3 hat halt alles nochmal weggeblasen. Also, ich würde auf jeden Fall auch klar, der Moment, als Ilya am Ende gewonnen hatte, auch der Titelverlust zum Beispiel von David Starr oder auch die Niederlage von David Starr am ersten Abend, wo wirklich einfach mal die Menge still war, fand ich, waren auch echt coole Momente. Cody Rhodes hat mich da überzeugt. Also, da war echt vieles.
Paul London auch.
Paul London war auch super. Also, auch mit seinem verpeilten Entrance am laufenden Band. Das war halt auch schon cool. Auch dieser Moment, wo dann Kim Ray nochmal rausgekommen ist. Auch da hätte ich nie erwartet, dass Kim Ray jemals so eine Reaktion zieht und mir Gänsehaut beschert. Das war so ein bisschen Carsten Beck-mäßig.
Ich saß da so, ich so,
ja, ja. Du kannst den ja nicht, aber es war ja mega, mega Pop, den es da gegeben hat. Ja, nächste Frage bezieht sich auch nochmal aufs Karat und auf WXW im Allgemeinen. Und zwar schreibt Tobias hier, Oberhausen wird wohl niemals Bad Bones City werden. Was glauben wir, woran das liegt, dass Bones es so schwer hat? Und der Mac ja zum Beispiel auch. Ich weiß gar nicht, wie hast du das wahrgenommen, Kai, außer dass Bones ausgebuht worden ist?
Das habe ich ja schon in unserer Review gesagt, irgendwie, weil ich fand Bad Bones eigentlich ziemlich cool. Also ich weiß, irgendwie, der hat halt was. Das habe ich auch zu dir gesagt, irgendwie so Bad Bones und Star haben schon irgendwie diesen Superstar-Look. Jetzt bei Bad Bones halt, gut, der ist irgendwie nur 1,30 groß oder sowas.
Aber sag ihm das nicht persönlich.
Nein, also das war irgendwie komisch und ich hatte auch mega Bock, den irgendwie anzufeiern, weil, also der hatte halt irgendwie was mir gefallen hat. Aber du, habe ich ja schon mal gesagt, du kannst irgendwie schlecht für einen chanten, wenn die ganze Halle sagst, so, ja, du bist krass scheiße und sowas, wir hassen dich. Und, also, fand ich irgendwie schade, weil ich mochte dich. Ich habe dich ja auch gefragt, ich so, warum ist der eigentlich Heel? Und du meintest dann ja zu mir, ja, der ist eigentlich kein Heel, nur hier mag den irgendwie keiner.
Ja, es ist halt ganz merkwürdig also, in Oberhausen. Also, ich habe ja auch mit David beim Live-Podcast drüber gesprochen. ich kann es halt nach wie vor nicht so ganz nachvollziehen, warum Bad Bones da so ausgebuht worden ist. Das ist halt noch so ein bisschen althergebracht. Also früher war es halt so, dass Bones halt eben so ein bisschen verschrien war als jemand, der halt ganz viele WWE-Moves klaut und deshalb irgendwie mega overrated ist. Ich mache gerade die ganze Zeit die Anführungsstriche, weil ich das halt komplett blödsinnig finde, wenn man Wrestling von so einer smarten, nochmal Anführungsstriche, Sicht aussieht, dass man deswegen Leute ausbuht, einfach so, weil die einem irgendwie da auf diese Art und Weise missfallen. Also ich kann es mir auch nicht erklären, warum Bones da ausgebuht wird. Und weil, also von der Leistung her, das hat man ja auch da in den Kämpfen gesehen, allen voran ja auch das Match gegen Ilja am dritten Tag. Ich meine, der bläst jedes Mal die Hütte weg und so. Also ich verstehe es nicht. Bei der Mac, glaube ich, ist einfach so, dass aktuell der so ein bisschen auf der Stelle tritt. Man sieht nicht so recht, wo will er hin mit seinem Charakter. Und diese Cruiserweight Classic-Geschichte rennt sich jetzt auch langsam so ein bisschen tot. In diesem Sinne glaube ich, dass er da einfach aktuell nicht so recht weiß, wo er da hin will. Und klar ist so ein Match gegen Cody Rhodes halt dann schon ganz geil, aber eben trotzdem kein richtiger Fortschritt. Und ich glaube, dass dieser Mac-Charakter halt irgendwie so eine gewisse Entwicklung gehen muss, die zum Beispiel Axel Dieter Jr. in den letzten Monaten gemacht hat. Und das ist vielleicht auch das, was die Leute bei Bones vielleicht auch ein bisschen stört, weil Bones ja sehr oft seine Persönlichkeit gewechselt hat und vielleicht auch da, ne? Vielleicht wollen die Leute einfach irgendwie den alten Bones wieder haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich kann es mir nicht so recht nachvollziehen. Und in diesem Sinne, Bones anfeuern ist ein super Typ. Da Mac ebenso. Also von daher werden wir sehen, wie es weitergeht. Nächste Frage. Bezieht sich auf Bayley bei Raw. Tobias missfällt, wie aktuell Bayley gebuckt wird. Und zwar als kleines, nervöses Mädchen. Wie sie auch schon zu Beginn ihrer NXT-Zeiten gebuckt worden ist. Ja, wie gefällt euch das Booking von Bayley? Und da hole ich jetzt mal den David mit ins Boot, weil der ja auch ein großer Verfechter der Damendivision bei Raw ist und im Wrestling allgemein. Wie siehst du das Booking von Bayley aktuell?
Ich finde es generell absolut sinnfrei. Also ich finde halt generell ihren Run, den sie halt bislang hatte, sobald sie im Main Roster kam, eher schlecht als recht. Das war halt, es wirkt halt irgendwie so, okay, jetzt ist sie da, aber wir wissen gar nicht, was wir mit ihr machen wollen. Und das zeigt dann auch, ich meine, Bayley verliert halt einfach auch Matches dann gegen Nia Jax und dann wieder und dann in den Promos ist sie dann so nervös und Also das wirkt halt alles für mich einfach so, dass wenn die gar keinen Plan haben, was sie mit ihr machen wollen und Bayley hängt total in der Luft. Also es ist eigentlich kann man halt sagen, vorher, das ist halt nichts gegen Bayley, da kann Bayley nichts für, das ist echt das Booking, aber vorher fühlte sich die Women's Division mit Charlotte gegen Sasha Banks halt, das fühlte sich groß an. Das hatte halt wirklich so ein Star-Qualitäten, Ausstrahlung. Das war eine richtig fette Fehde. Und dann kam Bayley dazu und man dachte eigentlich, okay, jetzt könnte es eigentlich noch größer werden, weil eine richtig fette Fehde zwischen den dreien. Aber dann irgendwie wirkt Bayley eher wie so ein, wie soll man sagen, bei Batman gibt's halt den Robin und Bayley wirkt halt gerade so wie der Robin, wie ein Sidekick.
Ja, das Problem aber guck mal. An Bayley ist ja, ich hab das Gefühl, dass WWE sich einfach darauf verlassen hat, dass dieses Bayley-Ding einfach so läuft, so in dem Sinne. Weißt du, so die wird halt angenommen und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Und das ist halt so mein Eindruck. Kai, du wolltest gerade noch was sagen, entschuldige.
Genau, also jetzt, um sich mal komplett unbeliebt zu machen, jetzt die Sache ist, mit Bayley kann da aber auch nichts für. Ja, schon, aber ich finde auch, selbst wenn sie jetzt irgendwie, also du merkst ja trotzdem, wenn jetzt jemand irgendwie komplettes Scheißgimmick hat, aber trotzdem was daraus macht oder trotzdem sich irgendwie reinhängt. Aber ich finde auch, Bayley ist so, als ob sie halt auch ihre Screentime gar nicht nutzen würde. Also auch so, also keine Ahnung, so, sag ich jetzt mal, irgendwie ein Mistau hat ja auch irgendwie aus seinem Kack-Gimmick da irgendwas gemacht. So, dass er da irgendwie seinen eigenen Flair drin hat.
Nee, da hast du schon recht, gerade bei den Promos
kackt Bayley sehr ab. Aber Bayley ist so, ja, also so als, weißt du, also da kommt aber auch so von ihr selber nichts. Jetzt nicht, dass es irgendwie daran liegt, aber es ist halt trotzdem so, dass der trotzdem vielleicht so ein bisschen irgendwie sich selber auch mehr reinhängen könnte. Und das habe ich bei ihr aber auch gar nicht.
Ja, ich sehe es halt auch. Aktuell ist es halt schwierig, sie da irgendwie, ja. Also man merkt ja auch an Zuschauerreaktionen, dass sie einfach nicht mehr so abgefeiert wird, wie das am Anfang noch der Fall war. Und wie ihr beide sagt, das ist sowohl, das sind die Promos, wo man das Gefühl hat, dass da mehr gehen könnte. Ich finde auch, dass ihre Kämpfe teils sehr unsauber sind und dass da immer wieder Momente drin sind, wo man sich fragt, so, okay, was ist denn das jetzt? Wo sie sehr nervös wirkt.
Apropos nervös, aber es wirkt doch, also habe ich nur den Eindruck, manchmal denke ich so, eigentlich ist es gemein, das zu denken, aber so, ich glaube, bei NXT wäre die aktuell besser aufgehoben. Ich glaube, das kam doch zu früh, wo man eigentlich dachte, okay, die ist bereit. Aber vielleicht war es halt wirklich ein bisschen zu früh, weil sie wirkt halt schon, ja, wie halt Kai schon sagt, in den Promos, ja, wirkt auf mich ein bisschen so wie halt so eine Independence-Wrestlerin noch. Also da fehlt halt dieses, Main-Event-Feeling bei ihr. Und ich glaube, es war wahrscheinlich doch einfach so, die Publikumsreaktionen waren großartig, aber sie war wahrscheinlich doch vielleicht noch nicht bereit für den Main-Roster und die Whiter auch nicht. Also das so ja. Fühlt sich das jedenfalls an, wie sie halt auf keiner Seite funktioniert das gerade.
Absolut.
Und das ist sehr gefährlich für ihre Karriere, finde ich, weil ja. Wenn die halt jetzt quasi in der Luft hängen bleibt und die Reaktionen halt nach und nach nachlassen, was halt logisch ist, irgendwann passiert das halt immer mehr, und dann fallen lassen werden würde, da wieder rauszukommen, das ist sauschwer in der WWE.
Ja. Das ist also ein bisschen so wie bei Dean Ambrose, ne? Jetzt halt abgesehen von diesem Nervös und blablabla, aber Dean Ambrose war ja auch mega over und die Crowd komplett ausgerastet, wenn seine Musik anging. Und ja, dann haben wir ja alle gesehen, was daraus geworden ist.
Dean Ambrose war aber schon länger dabei, das ist halt so der Unterschied. Aber ich glaube auch, also ich habe auch das Gefühl, dass sie auch vielleicht so kopfmäßig noch nicht ganz so weit war, um da ins Main Roster aufzusteigen. Also vielleicht hätte man ihr da noch ein bisschen mehr Zeit geben sollen, vielleicht auch erstmal ein kleineres Programm irgendwie reinwerfen sollen, vielleicht auch erstmal zu SmackDown, wo sie vielleicht ein bisschen entspannter hätte agieren können als bei Raw, ich weiß es nicht.
Oder einfach nicht 100 Matches gegen Nia Jax.
Ja, können wir da mal bitte kurz mal was sagen. Was soll denn der Scheiß vom Booking-Team vor WrestleMania dauernd gegen Nia Jax kämpfen zu lassen und dann halt auch noch nicht gerade gut aussehen zu lassen? Also gerade im Aufbau auf ein großes Triple-Threat-Match einen von denjenigen so schlecht aussehen zu lassen.
Fatal 4-Way jetzt, ne?
Fatal 4-Way, sorry. Und vorher dann Sasha Banks ja auch noch, das ist halt einfach so.
Ja, es macht halt in dem Sinne irgendwie ein bisschen Sinn, wenn du sagst, okay, wir wollen halt langsam dieses Women's Match von WrestleMania so Stück für Stück aufbauen. Weil es erst sieht aus, als wäre es ein One-on-One gehen würde, dann irgendwann schmeißt Sasha Banks dazu und dann eben nochmal Nia Jax. Das macht halt schon Sinn. Das Problem war halt eben nur, dass es alles auf Kosten von Bayley ausgetragen ist. Weißt du, die hat gegen Sasha Banks verloren, die hat dann gegen Nia Jax verloren und jetzt geht halt die Championess sozusagen mit jeder Menge Niederlagen im Gepäck zu WrestleMania. Und man fragt sich so, ja, man könnte auf der einen Seite sagen, ja, das ist ja die ultimative Underdog-Geschichte.
Ja, wollte ich gerade sagen, halt diese Underdog-Kacke.
Aber ist es das wirklich? Ich sehe das halt eben nicht so, weil Bayley halt eben eigentlich trotzdem irgendwie ein starker Charakter ist.
Und, Moment, also eine Underdog-Geschichte ist doch normalerweise so, dass du kämpfst und ganz, ganz knapp vorm Ziel scheiterst. Aber Bayley ist es ja so, die kriegt auf die Fresse.
Ja. Na klar, also ich versuche das gerade nachzuvollziehen, wie das bei WWE gedacht werden könnte. So, ne? Es geht ja dann darum, dass sie sozusagen schwächer dargestellt wird und dann eben sich durch den Main Event oder durch den Kampf bei WrestleMania beißt und dann eben zum Schluss doch noch irgendwie gewinnt. So,
also die WWE macht im Übrigen bei Nia Jax dasselbe wie bei Bayley, die ist einfach noch nicht bereit.
Ja, das sowieso.
Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut, was die gerade machen, weil die bauen ein Monster auf. Was momentan nur vom Monster-Gimmick lebt, und wenn die verliert, dann war es das. Weil die zieht keine Reaktion oder sonst was, keinen Bezug zu den Zuschauern, weil gibt's halt nicht. Weil, warum auch? Und ich meine, wir haben noch den anderen WrestleMania-Podcast, aber ich möchte trotzdem mal anmerken, ich finde das so beschissen und eigentlich traurig und beschämend, dass beide Women's Matches Multi-Man-Matches sind.
Also Multi-Woman-Matches.
Multi-Woman-Matches, Entschuldigung. Also dass du halt richtig merkst, es ist genau wie vor der, in Anführungszeichen, Revolution. Genau dieselbe Scheiße wie vorher.
Du willst ja einfach da alle möglichst auf der Card haben. Darum geht es natürlich da auch. Ne? Also,
ja, war aber früher auch da, so. Dann gab es das Lumberjack-Match, dann gab es immer Multi-Tag-Team-Matches, immer Multi-Matches. Und jetzt hatten wir halt früher bei der Revolution, okay, Triple Threat, das hat gepasst. Triple Threat ist auch für mich ein Maximum, wo man eine Fehde ausdehnen kann. Alles darüber ist immer sehr schwer. Und dann hier bei War haben wir Four-Way, bei SmackDown haben wir jeder darf. Das ist nicht gut. Also das tut der Division ganz und gar nicht gut.
Ja. Obwohl ich gespannt bin, was da bei SmackDown draus wird. Und sind wir mal ehrlich, bei SmackDown war es halt auch ein bisschen notgedrungen durch die Verletzung von Naomi, ne?
Das stimmt.
Also, ist halt nochmal was anderes als jetzt bei Raw.
Ja, aber lass uns gerade mal schon bei SmackDown sind, mal zum nächsten Frage kommen. Wir haben ja eh noch den Roundtable-Podcast, also sprich nächste Woche sprechen wir nochmal explizit nochmal über die aktuelle WrestleMania-Card und da schiebe ich auch ein paar
darauf freue ich mich.
Da schiebe ich auch ein paar Fragen vom Tobias rein, weil der hat da auch nochmal ein paar Fragen zu eingesandt, die sparen wir uns jetzt an dieser Stelle und gehen ganz kurz nochmal auf American Alpha ein. Die haben ja letzte Woche ihren Titel verloren und Tobias fragt einfach mal so ganz plakativ, was haben sich die Booker bei SmackDown da gedacht? Bei American Alpha. Sprich, die haben ja eigentlich einen relativ mauen Title Run jetzt hinter sich, haben relativ ja, bejubelt den Titel gewonnen, aber danach kam eigentlich nicht mehr viel. Und jetzt sind die Titel eigentlich schon wieder relativ sang- und klanglos los an die Usos, die auf einmal bejubelt werden, weil die plötzlich sowas wie Attitüde zeigen, was irgendwie...
Die sind auch voll geil, die Usos jetzt, ohne Scheiß. Ich hatte es ja schon mal gesagt, die Promos von denen, die sind lit. Sind Nein, ich finde, ach, mir gefallen die Heat-Usos voll. Und sind wir mal ganz ehrlich, American Alpha ist verdammt langweilig. So absolut kein Charisma, kein gar nichts. Ja, die sind halt... Die Typen da, und klar, immer diese NXT-Call-Ups werden immer bejubelt. Und, aber die sind einfach langweilig. So, sag mir, was du willst.
Die haben halt auch keine Promo-Time bekommen. Das ist halt,
also ich wollte gerade sagen, die sind ja nicht langweilig von sich aus. Die haben schon Ausstrahlung, finde ich, aber die hatten keine Storyline. Was hatten die denn? Die kamen hoch und dann haben die ihre Matches gehabt. Dann hatten die irgendwann
auch alle Skits, die ich von denen gesehen habe, waren langweilig.
Ja, aber das liegt ja auch am Writing-Team. Die schreiben ja nicht ihre eigenen Promos. Das sind junge Typen, die kommen hoch, klar. Die werden vor die Kamera gesetzt, kriegen den Zettel. Hier, das ist dein Text. Und du denkst als Zuschauer nur von wegen, warum macht ihr das? Weil die Jungs haben ja richtig Potenzial. Aber die haben halt wirklich gar keine Storyline. Du hast, also ich mochte die bei NXT echt super gerne. Bei SmackDown finde ich halt mega langweilig, weil die halt einfach auch keine Story haben. Da können die nichts für. Das ist einfach das Booking-Team in dem Moment.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich finde, dass Chad Gable und Jason Jordan echt super talentierte Leute sind. Und guck dir die Matches von den beiden an, auch bei NXT. Gerade im Ring können die absolut abliefern, aber natürlich, um die große Crowd zu erreichen, musst du der Crowd halt auch irgendwas geben, womit die sich identifizieren können. Zwei gute Jungs, die da irgendwie ihre coolen Matches abliefern, reichen heutzutage eben nicht mehr aus. Da musst du dann eben noch ein bisschen mehr bieten. Sprich, da hätten sie Promos gebraucht. Ich meine, wenn die diese Athlete-Geschichte mit denen durchziehen wollen, also von wegen hier, wir sind die Besten und so weiter und so fort, dann müssen sie das auch entsprechend aufbauen. Keine Ahnung, zeigt, wie sie sich auf Matches vorbereiten, lasst sie darüber sprechen, was für eine Leidenschaft sie zum Wrestling haben und sowas.
Ja, das ist ja voll innovativ.
Das sage ich ja gar nicht.
Es geht ja nicht immer innovativ, es geht ja darum, dass es einfach, der Zuschauer muss ja wissen, wofür stehen die und warum warum hasse ich die?
Es geht um Emotionen.
Aber was denn mit dem Gerücht, dass jetzt die Usos bei WrestleMania gegen die Hardys verlieren? So.
Warum nimmst du mir eigentlich meine Frage schon vorweg? Ich wollte ja drei Fragen stellen nachher. Ich mag dich nicht.
Tja, Pech. Mach noch zwei.
Drecksack.
keine Ahnung. Also ich sag mal, ich weiß nicht, ob du meinst, dass man die Hardys dann als Überraschungsguest bei WrestleMania reinbringt. Fände ich geil. Mir würde es aber für die Usos auch ein bisschen leid tun, ehrlich gesagt. Das ist halt so ein bisschen was... Obwohl ich die Hardys sehr mag, hätte aber so ein bisschen was von der Rentner-Invasion, die wir letztes Jahr bei WrestleMania haben. Es wäre halt mal wieder so ein künstlicher Moment, den man irgendwie schafft. Und sicherlich würden die Leute es abfeiern, aber
Machen wir das nicht. Im Roundtable, komm.
Ja, das können wir auch im Roundtable machen.
Aber also, allgemein bei den Usos, was die Usos angeht, ich glaube halt schon, dass sie es irgendwo auch verdient haben. Ich finde es halt schon lustig, die haben eigentlich nie wirklich Reaktionen gezogen. Und jetzt, wo die halt ja so ein bisschen Attitude-mäßig sind, kriegen sie Reaktionen.
Ja,
und, Samoans with Attitude. Ja, ich hoffe mal, dass WWE das auch merkt, wegen so, oh, guck mal, da ist mal einer, der halt ein bisschen wieder Kante hat, ein bisschen mehr wie früher, und schon gehen die steil. Ich meine nur.
Da ist wieder jemand, der spricht so wie The Rock.
So, ja. und einer, der ist noch nicht im Stimmbuch gewesen.
Ja, genau. Tobias hat noch eine Frage, ganz allgemein zu WrestleMania, und zwar, über was habt ihr euch bei einer WrestleMania am meisten gefreut und welches Ereignis bei einer Mania habt ihr am meisten verflucht?
Also beim Verfluchten können wir uns, glaube ich, auf eine Sache einigen, oder?
Was denn?
WrestleMania 9, das Ende?
Das wäre auf jeden Fall auch eins gewesen, was ich da mit dabei gehabt habe. Als Hogan...
Stimmt, das weiß ich noch, wie ich das live geguckt habe, 1939, als ich noch nicht mal angedacht war.
Ja, aber das war krass. Ich weiß noch, wir haben das damals, ich habe das aufgenommen, das kam auf Tele 5, ich habe das aufgenommen auf Videokassette, bin in ein Jugendzentrum bei uns gegangen, wir haben das mit 100 Mann geguckt. Und wir waren alle so sauer, ne? Und das waren alles Kiddies, ne? Und wir waren so sauer, dass halt Bret Hart so verliert. Und auf einmal kommt Hulk Hogan und dann, ja, komm, ach, mach du es. Und dann Hulk Hogan in 2 Sekunden den Yokozuna platt macht und du einfach nur denkst so, eigentlich müsstest du jubeln, aber alle Kinder waren total angepisst, ne? Also richtig rausgerannt von wegen so eine Scheiße, was soll das denn? Weil es fühlte sich so unfair an. Das ging gar nicht. Das war einfach so eine Ego-Nummer. Und so eine Ego-Nummer, glaube ich, bei keiner WM mehr so krass.
Ja, also das war auf jeden Fall auch ein Punkt, wo ich damals gesagt habe, so, es kann doch jetzt echt nicht wahr sein irgendwie. Gerade weil Bret Hart ja da auch da wieder Underdog-Geschichte, ne, wie wie er da sich durchgekämpft hat gegen Yokozuna. Und das war auch ein geiler Kampf. Also es ist ja bis heute meiner Meinung nach der beste Kampf von Yokozuna, den er jemals abgeliefert hat. Ne? Und auch, da er auch echt viel genommen hat an Aktionen von Bret Hart. Und echt ein super Kampf. Und dann kommt am Ende Hulk Hogan und dann gewinnt er auch noch durch diesen blöden Salzwurf, durch den schiefgegangenen Salzwurf von Mr. Fuji und dann eben den Leg Drop innerhalb von 10 Sekunden oder so. Und denkst du, nee, das und davor war er halt irgendwie ein Jahr weg, so nach dem Motto, ne? Und denkst du, nee, das passt überhaupt hinten und vorne nicht. Das fällt garantiert da rein. Ich fand auch den Streak-Bruch im Nachhinein, da habe ich auch sehr mich geärgert, zum Beispiel. Genauso auch wie, was war das, WrestleMania 2000, dass Triple H das Ding gewonnen hat. Das hat mich auch damals sehr, sehr geärgert, im 4-Way damals.
Du meinst so diesen super tollen Main-Event, der einfach nur Chaos war?
Genau, der Elimination 4-Way mit den McMahons in jeder Ringecke und das war schon kein besonders guter Kampf und am Ende gewinnt dann auch noch Triple H gegen meinen damaligen Liebling The Rock.
Ja, ich sag's. War ja auch eh keine gute WrestleMania. Ich habe dir ja geschrieben, ich hab jetzt wieder vor WrestleMania, gucke ich mir alle WrestleManias vorher an. Und dann habe ich 2000 geguckt, habe ich dir doch direkt geschrieben, wegen Hardcore, das war echt scheiße.
Ja, die war, bis auf das Leitermatch, war die schon ziemlich kacke, das stimmt schon. Kai, wie sind das
bei mir war es übrigens ja. Twice in a Lifetime.
Und aber das war ja kein Moment an sich, das war ja, obwohl wahrscheinlich dann dieser Handshake. Oh doch, da habe ich mich auch aufgeregt. Oh, da ist meine bessere Freundin, richtig, meine bessere Freundin schon, meine Freundin ist ausgerastet, ne? Aber noch besser als ich. Also die war so sauer und fängt so, was soll die Scheiße? Noch kitschiger, geht's doch nicht. Jetzt bitte, also die vorher, ne, die da so, boah, was ab, jetzt schütteln die gleich die Hände. Jetzt schütteln die gleich die Hände. Und nee, das wird er nicht machen. Dann schütteln die Hände. Und dann, boah, so, die war so sauer.
Über welchen Moment habt ihr euch denn am meisten gefreut? Also ich würde jetzt mal sagen, bei mir WrestleMania 30 Daniel Bryan.
Bei mir WrestleMania 31 Seth Rollins.
David?
Ja, David ich überlege gerade, also gefreut, boah.
Es gibt keine Momente, bei denen ich mich gefreut habe bei WrestleMania.
Ich freue mich nicht.
Gefreut? Nee, ich glaube, wenn ich sage, wo ich am meisten ausgetickt bin vor Freude, war dann wahrscheinlich WrestleMania 6, wo Ultimate Warrior gewonnen hat.
Auch durchaus akzeptabel, sage ich mal. So, wie gesagt, die drei weiteren Fragen von Tobias schieben wir mal in den Roundtable-Podcast, einfach weil die sich da besser anbieten. Wir haben nämlich auch noch ein paar andere Fragen bekommen. Zum einen hat der Martin uns bei Facebook angeschrieben und er fragt, wie verhindern wir, dass wir gerade vor WrestleMania gespoilert werden? Also sprich, lesen wir jetzt vorab Newsseiten und ich weiß, dass Kollege David da ein ganz großer Experte drin ist, wie er möglichst ungespoilert durch die WrestleMania-Saison geht.
Ja, da grüße ich unseren Kollegen Christian Dürre, ne? Ist das, der bei uns im Team ist?
Ja.
Weil der hat die ganze Zeit eine Seite geliked, ob ich 434 oder sowas, wie der
heißt. Ja, 434.
Und jedes Mal, wenn er was geliked hat, habe ich das in meiner Timeline gesehen, ne? Und ich hab so abgekotzt, dann bin ich schnell auf die Seite gegangen, habe die blockiert. Also generell muss ich sagen, vor WrestleMania, ich habe alle Seiten, wo ich weiß, da könnte was kommen, deabonniert, kurz vorher. Bild habe ich bis einen Tag vorher immer da, dann deabonniere ich das, weil die spoilern immer. Das sind solche Wichser.
Die Pisser, ja,
ich hasse das. Und die sind auch eiskalt, dass sie halt nicht sagen, von wegen so, oh, unglaublicher Main-Event oder so, sondern die posten direkt das Siegerbild.
Nur Undertaker verliert, ja, WrestleMania, ja.
Genau.
Was? Danke.
Also, auf keinen Fall Bild abonnieren. Bei den Wrestling-Seiten geht's eigentlich. Bei Wrestling-Seiten gucke ich weiter nach News, weil die schon mittlerweile so haben, dass wenn es eine WrestleMania-News ist, die dicke Spoiler davor stehen haben. Und anhand der Headline kann man das halt schon sehen, okay, wird es.
Kommt auf die Seite an.
Also, ich gehe bei Wrestling Point, das ist meine Nachrichtenquelle quasi, wo ich am liebsten gucke. Da ist es aber halt wirklich so, dass jedes Mal ein Spoiler, da haben die sich auch alle beschwert, dass es halt keinen Spoiler bitte geben sollen, da achten die auch sehr drauf, da passiert nichts. Aber Facebook ist eigentlich das Schlimmste, was wir werden es zum Beispiel so machen, kann man ja sagen, wir werden WrestleMania nicht live gucken, sondern am Montag, direkt da drauf. Und ich werde es einfach so machen, dass ich auf Facebook nicht surfen werde.
Ich werde nichts machen. Ich werde mich nicht mal trauen, bei meinem iPhone nach links zu machen, weil dann hast du ja irgendwie News oder sowas von Spiegel oder so iPhone-News. Selbst davor habe ich Angst. Ich werde Facebook nicht öffnen, ich werde Twitter nicht öffnen, ich werde Instagram nicht öffnen, ich werde gar nichts machen.
So, jetzt musst du nur noch beachten, dass mein Job daraus besteht, auf Facebook zu arbeiten primär.
Also bei mir läuft es so ähnlich. Also ich werde auch, glaube ich, allerspätestens ab Samstag einfach Facebook und Twitter meiden, höchstens hin und wieder mal irgendwie selbst was posten, Marke, also bei Twitter zumindest, so Marke, yeah, voll geil, NXT oder sonst irgendwas, aber ansonsten halte ich mich da auch komplett raus, weil ansonsten gerade WrestleMania, also gerade die Big Four, versuche ich auch möglichst ungespoilert zu verfolgen und dann eben halbwegs zeitnah. Und ja, ich glaube, das muss man einfach machen, da muss man einfach konsequent sein, einfach sagen, hier einfach mal von den Webseiten runterbleiben. Ich versuche auch mir zum Beispiel keine, was du gerade gemacht hast zum Beispiel, Kai, ich versuche mir auch keine Gerüchte mehr durchzulesen im Vorfeld. Also diese Sache, ah ja, es wird gerüchtet, dass das Comeback irgendwie kommen kann. Es wird gerüchtet, dass nach WrestleMania dieser Kampf für den nächsten Event festgelegt werden sollte.
Das zählt aber alles unter Spoiler. Also was er gemacht hat, das war ja schon ein Spoiler. Also das ist halt eben für mich eine Meldung, die ein Spoiler ist. Was es keine Meldung ist, die ein Spoiler ist, ist halt zum Beispiel, wenn man sagt, okay, so trainiert Goldberg für WrestleMania oder tragischer Unfall bei Jim Ross oder Waitings oder sonst was. Das ist alles neutral. Was alles heißt, es könnte passieren, Punkt, das ist Spoiler. Weil du hast es dann im Hinterkopf. Und das versaut dir sehr, sehr viel.
Ja, eben. Also deswegen versuche ich halt gerade sowas aktuell zu vermeiden. Ich verfolge aber auch gar nicht so mega viele Sachen. Also ich bin bei Facebook halt ein paar Seiten, die ich da irgendwie geliked habe und wo ich dann irgendwie so ein bisschen was beziehe. Aber ich gehe selten aktiv auf Websites und suche mir da irgendwelche Gerüchte oder News raus.
Ich mache das jeden Tag mindestens zweimal.
Ich habe das meistens bei Facebook.
Oder also so, jetzt nicht mehr, aber also ich gucke halt immer auf Facebook auf. Ich hatte also meine vier Seiten, die gucke ich jeden Tag zweimal durch.
Aber jetzt machen wir trotzdem die Dix-Warnung ist auf jeden Fall. Auf keinen Fall Bild abonnieren. Ich finde, Bild, was Wrestling angeht, finde ich eine Katastrophe, wie die das machen. Weil das einfach dermaßen
spoilern. Die haben mir wirklich Undertaker gespoilert.
Ja, die haben alles gespoilert. Die haben auch damals Goldberg gespoilert, wo ich das nicht mitbekommen habe, meine Freundin. Ja, nur weil ich da halt nicht auf Facebook gesurft bin auf den Tag. Aber das ist halt, das geht nicht. Weißt du, was die auf Facebook machen, das ist Katastrophe. Also, ja. Die spoilern euch hundertprozentig und auch während WrestleMania mit mehreren Postings.
Ja, sollen wir mal zur nächsten Frage übergehen? Da geht es so ein bisschen um das Geschehen nach WrestleMania. Und zwar schreibt uns der Chris auf YouTube. Seine Frage bezieht sich auf den Draft nach WrestleMania. Geht ihr auch davon aus, dass Nakamura ins Main Roster aufrückt und er würde es mega feiern? Ich sag mal ganz klar, ja. Also Nakamuras Geschichte bei NXT ist erzählt. Der kriegt jetzt nochmal sein Match bei NXT TakeOver Orlando. Und das würde er, denke ich mal, verlieren. Und dann wird es auch Zeit, dass er aufrückt, damit auch bei NXT wieder neue Kräfte hoch in den Main-Event rutschen können. Ich glaube, er ist reif auch dafür, dass er halt hochkommt. Wie sieht es bei euch aus? David, denkst du, dass Shinsuke Nakamura beim Draft oder vielleicht sogar schon bei Raw nach WrestleMania sein Debüt machen wird?
Kurz und knapp, der wird bei Raw debütieren nach WrestleMania, weil es Smarky gequaut und da gibt es dann halt den dicken Impact.
Kai? Ich bin aber, ja, klar, gerne, freue ich mich auch drauf. Ist halt die Sache, also bei SmackDown wäre es vielleicht schlauer, weil, also da gefällt mir einfach das Booking mehr. Bei Raw sind halt geile Matches für ihn. Also sind wir mal ehrlich, irgendwie mit dem Seth Rollins wäre halt was Geiles. Brock Lesnar wäre was Geiles. Ich würde auch gerne Nakamura gegen Reigns sehen. Das finde ich auch sehr cool.
Finn Balor. Gegen Brock Lesnar.
Ja, genau, Finn Balor, habe ich doch gesagt.
Und Kevin Owens halt.
Ja. Kevin Owens, Sami Zayn, auch auf jeden Fall nochmal. Aber, also, ich bleib noch dabei, ich weiß nicht, wie das dann mit seinen Promos sein wird. Und mit seinem Englisch. Also, weil Raw und SmackDown sind halt nicht so wie NXT, sondern da ist ja wirklich sehr, sehr, sehr viel noch mit Promos, ne?
Aber ich glaube, er ist so anders, dass man das als Fan auch akzeptiert. Beziehungsweise mittlerweile durch NXT hat er schon ein gewisses Standing. Ich glaube auch, es wird schwer für ihn, also in Main Event zu kommen, aber ich glaube schon, dass die Fans das eher akzeptieren werden, weil es halt irgendwie auch zu ihm passt. Er ist ja eh komplett durchgeknallt. Und das wird eh für mich das Interessanteste sein, ob halt diese Mainstream-Crowd auf dieses Durchgeknallte überhaupt klarkommt oder erst anfangs abfeiert und dann irgendwie so, okay.
Mal gucken. Ja, muss man sehen. Ich meine, manche Superstars müssen nicht zwangsläufig viel reden, dass sie irgendwie von der Crowd akzeptiert werden. Ich meine, der Undertaker hat klar, er hatte Paul Bearer und so, aber er hat auch nie großartig viel gesprochen, nur so als Beispiel. Und Nakamura ist, glaube ich, jemand, der Leute durch seine Aura und durch sein Charisma in den Bann ziehen kann. Ein bisschen Englisch kann er ja mittlerweile. Ich glaube, ich fände es aber auch tatsächlich besser, wenn er irgendwie einen Sprachrohr auf lange Sicht zumindest bekommen würde. Ich glaube, am Anfang ist das, glaube ich, nicht so dramatisch.
Paul Heyman.
Sehe ich ihn halt überhaupt nicht als den Paul Heyman Guy.
Mr. Fuji.
Der ist tot, glaube ich.
Da kommt der Rassist wieder raus.
Stimmt.
Aber nee, irgendwie jemand, der halt für ihn das Reden übernehmen kann. Aber ich glaube halt eben, dass vielleicht braucht er das auch gar nicht unbedingt. Aber das muss man abwarten. Ich glaube, dass Shinsuke Nakamura echt so eine Wundertüte ist. Die kann funktionieren im Main Roster, die kann aber auch total floppen. Und dann sind wir alle enttäuscht, wie das dann gelaufen ist. Aber ich denke, dass er da irgendwie einen Weg finden wird. Und damit leite ich mal ganz gekonnt über zur nächsten Frage, die wir auch via YouTube gestellt bekommen haben, nämlich vom Kollegen Hammerhorst.
Können wir erst einmal die Leute auf YouTube auch grüßen? Ich habe nämlich letztens durch die Videos geklickt. Und da sind echt gut Interaktionsraten dabei und auch Kommentare. Das freut mich.
Ja, die Leute sind sehr fleißig, was das Podcast-Hören auf YouTube angeht, was ich immer wieder erstaunlich finde. Also auf jeden Fall, Leute wollen da mit uns quatschen und können das auch gerne tun. Und ja, YouTube ist auf jeden Fall auch ein Kanal, wo wir da auch immer Zeit und Mühe investieren. Und schreibt uns da ruhig an, ich lese das auf jeden Fall und beantworte das ja auch in der Regel relativ fix. Auf jeden Fall fragt der Hammerhorst, geiler Name übrigens, wer denkt ihr, wird der nächste große Superstar? Also, und fragt auch gleichzeitig so, glaubt ihr überhaupt, dass es einer werden wird, oder ist diese Zeit der ganz großen Stars, Cena, Austin, Co., ist die Zeit vorbei?
Also er meint jetzt wirklich Face the Company, also so Cena, quasi der Nachfolger von Cena.
Genau das, ja. Ja, hau raus, David, wenn du dir schon fragst, dann musst du auch antworten.
Ich überleg grad.
Gut, dann antworte ich halt. Also ich glaube, sie versuchen das mit Reigns zu machen. Ich habe ganz lange geglaubt, dass es auf jeden Fall Seth Rollins sein wird. Aber mittlerweile bin ich so an einem Punkt angekommen, wo ich mir denke, diese Zeiten, dass es eben einen gibt, der jetzt die Company so trägt, die sind, glaube ich, vorbei. Also, weil du hast jetzt halt so ein breites Roster und dieser Moment, dass du jetzt sagst, wirklich, man hat einen Cena für ein Jahrzehnt wirklich, oder man hat einen Orton, der jetzt auch schon seit Jahrzehnten halt so als Top-Typ eigentlich dabei ist. Jetzt natürlich nicht so wie Cena. Aber ich glaube, dieses, dass du das nur mit einem einzigen irgendwie verbindest, ich glaube, das wird es nicht mehr so geben.
Da bin ich genau anderer Meinung.
Behaupte ich jetzt einfach.
Weil ich glaube schon, dass es immer die Situation geben wird, dass es einer heraussticht. Es ist eigentlich immer so gewesen. Eigentlich wäre der Nachfolger von John Cena ja auch, war er ja schon da. Es wäre Daniel Bryan gewesen.
Weil oder da, CM Punk.
Ja, und CM Punk hatte noch hatte die Chance dazu beim Summer of Punk. Da war das Potenzial da, aber Daniel Bryan war wirklich kurz davor. Das hast du einfach gemerkt mit dem Titelgewinn, den Crowd-Reaktionen. Das war halt einfach, die Crowd sucht sich eigentlich denjenigen auch immer ein bisschen selber aus in der Regel. Beziehungsweise das kannst du halt nicht komplett beeinflussen. Roman Reigns könnte es sein, ich glaube es aber nicht. Ich weiß auch aktuell nicht, wer es werden könnte. Ich kann da auch gar nicht tippen. Aber es wird auf jeden Fall passieren. Irgendwann wird Cena aufhören oder immer weiter zurückgehen. Und dann wird irgendeiner in die Fußstapfen treten, beziehungsweise die Crowd.
Mojo Rawley.
Die Crowd wird ihn einfach nehmen. Du kannst es dann nicht mal vorher sehen. Jetzt mal ohne Scheiß, als Daniel Bryan debütiert ist bei War und so. Da hast du auch nicht direkt gedacht, so, oh, das wird hier echt der zweite Cena. Das kannst du nicht vorhersehen. Das ist beim Wrestling halt auch irgendwie das Schöne, dass du halt das nicht hundertprozentig vorhersehen kannst. Bei The Rock auch. The Rock war anfangs auch nicht, dass du jetzt dachtest, das wird das Gesicht schlechthin. Weil er hat ja im Grunde mit Austin ja das getragen. Und wenn du halt an die Attitude-Zeit denkst, denkst du sofort Austin, The Rock. Und aktuell würdest du halt sagen, wie du wahrscheinlich ja richtig sagtest, halt Cena und Orton. Das sind irgendwie so die prägnantesten der letzten Jahre gewesen. Die waren irgendwie immer präsent. Aber jetzt, wer danach kommt, keine Ahnung. Aber es wird einer kommen.
Ja, das Problem sehe ich aber aktuell auch. Also ich sehe jetzt auch keinen. Also zumindest in der aktuellen Verfassung, wie die ganzen Charaktere sind, sehe ich keinen, der jetzt, so wie sie aktuell sind, einfach mal eben diesen nächsten Schritt gehen kann. Sehe ich nicht. Aber, und da stimme ich David zu, manchmal braucht es einfach nur eine Veränderung eines Charakters und dass die Leute auf einmal komplett den geil finden. Weißt du, das hast du ja bei Steve Austin zum Beispiel gesehen, weißt du? Ringmaster, also meh. Und dann auf einmal Austin 316-Charakter, auf einmal merken Leute, oh, geil, krasses Ding. Das kann innerhalb von ein paar Monaten gehen. Und wir haben es letzten Ausgabe ja schon gesagt, das kann vielleicht auch selbst sowas so jemand sein wie Dolph Ziggler, und ist mal ganz, das ist absolut utopisch, aber der halt eben einfach ein entsprechendes, zeitgemäßes Gimmick kriegt, was die Leute auf einmal anspricht. Und darauf kommt es ja immer an. Es geht einfach um einen Charakter, der den aktuellen Zeitgeist verkörpert und die Leute wirklich anspricht. Und das kann theoretisch jeder sein, bei WWE, also zumindest aktuell in der Uppercard, weil die einfach grundsätzlich das notwendige Potenzial dafür mitbringen. Also gib Rollins eine passende Rolle und weg von diesem, was auch immer er zuletzt dargestellt hat, ich kann es dir gar nicht genau sagen.
Ich wollte gerade sagen, also das Aktuelle zum Beispiel mit diesem auf einmal Auftauchen bei NXT und so, das hat ja zum Beispiel auch Potenzial, wo du direkt als Fan merkst, Klick. Plötzlich bin ich richtig dabei. Und diesen Klickmoment, den kannst du nicht vorhersehen. Das war bei Zwok genauso. Zwok war einfach echt anfangs bad. Der hat zwar seinen IC-Title gehabt, das war aber nie Main Event oder das Face. Und bei Domination dann so langsam. Und dann kam halt der Switch, wo er dann wirklich sagt, okay, jetzt bin ich Zwok, dritte Person und so weiter. Und dann bang. Einfach, dann klickt es nach einer Zeit.
Ja, ich sage, das sind halt diese kurzen oder diese spontanen Charakterentwicklungen, die relativ kurzfristig funktionieren können und auf einmal die Leute wirklich entzünden können und die Crowd auf einmal hinter jemanden oder auch gegen jemanden bringen können, und so dass man halt merkt, so, oh, okay, der verkörpert auf einmal was mich anspricht, und darauf kommt es halt eben an. Aber in der aktuellen Situation, wie die Figuren jetzt aktuell aufgestellt sind, sehe ich da auch keinen, der das Geschehen so tragen kann, dass man sagt, so, der ist es. Sondern das ist wirklich derzeit so ein Ding, was durch ganz viele getragen wird und viele, die einem gut gefallen, aber keiner, der wirklich ja heraussticht, wie das damals ein Austin, ein Rock oder auch ein Cena hinterher. Ich muss ja auch ehrlich dazu sagen, ich finde jetzt zum Beispiel, dass ein Orton immer eine Stufe für mich unter Cena war. So.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Also ich finde, du hast halt diese ganz großen Lichtgestalten. Für mich ist zum Beispiel auch ein Bret Hart, was die Außenwirkung angeht, ein bisschen unter Hogan zum Beispiel. So,
ja, das war halt eine andere Zeit. Es gab ja halt die Zeit, wo du halt sagtest, okay, die Faces waren, der Company waren halt Shawn Michaels und Bret Hart. Eigentlich drehte sich für die Fans alles um die primär. Aber das ist halt, das Interessante ist halt jetzt, man muss ja bedenken, John Cena wird nicht jünger und irgendwann wird er aufhören. Und The Rock und Austin und Co., die haben es auch richtig gesagt in meinen Interviews, irgendwann kommt halt dieser Moment, wo du diese eine Chance hast, und dann ist nur noch die Frage, nutzt derjenige das oder nicht? Und diesen einen Moment wird es geben, weil wenn Cena weg ist, es gibt dann eine Lücke, und diese Lücke wird von irgendjemand gefüllt werden müssen. Und die Frage ist halt nur, wer schafft es, in diese Fußstapfen zu treten und diese Chance zu nutzen? Und das kannst du nicht vorhersehen. Es kann selbst ein Kevin Owens sein, der das Potenzial dazu hat. Es könnte selbst ein Sami Zayn Leute sein, wo du einfach denkst aktuell, nicht so spannend, aber plötzlich machen die irgendwas anderes und du sagst, boah, genau das.
Ja, das kann halt alles passieren. Also deswegen, auch da sind ja auch noch so ein paar Kandidaten, vielleicht sogar bei NXT. Also ich sehe da auch jemanden wie ein Tommy End zum Beispiel, der einfach durch seine Aura, genauso wie ein Shinsuke Nakamura, irgendwie da Leute in ihren Bann ziehen kann. Deswegen. Ja,
also solche Leute, ganz ehrlich, so Nakamura wird das halt nie im Leben werden.
Warte mal ab.
Also ich würde im Wrestling auf keinen Fall sagen, niemals werden, weil das hast du bei The Rock anfangs, du hättest alle Fans fragen können, 100% aller Fans hätten gesagt, aus dem wird doch nichts.
Ja, trotzdem, du kannst aber, guck mal, du musst doch einfach mal schauen, wie das aufgebaut ist. Der Champ hat immer seine 20-Minuten-Promos am Anfang. Das machst du halt mit dem Nakamura nicht. Auf keinen Fall.
Ja und? Was ist doch gut? Überleg mal, was war mit Goldberg? Gut. Goldberg hat monatelang die Fresse gehalten. Der hat einfach nur einen Satz gesagt, ja, der nächste. Das war's. Er hat nichts gemacht und die Crowd ging ab. Das war einfach dieses Klick. Das ist halt das, was ich meine. Du kannst es nicht vorhersehen, weil du kannst nicht sagen, okay, ey, wer ist der beste Talker im Roster? Und der wird es, nee, oder wer ist der Beste im Ring? Auch nicht. Sondern Goldberg war zum Beispiel, das ist das Paradebeispiel dafür. Er war nicht der beste Worker, er war am Mick-Kacke, er hat kaum was gesagt. Aber da war er es trotzdem bei WCW.
Ja, also Goldberg ist natürlich da das beste Beispiel eigentlich für. Aber es sind auch noch andere, die halt einfach diesen Schritt gegangen sind. Ne? Also ich glaube auch, das ist aktuell ganz schwierig. Und ich glaube, dass WWE halt das zumindest vom Talent her das Potenzial hat, da nochmal so einen Star rauszubringen. Die Frage ist halt, ob man das nochmal macht oder ob man einfach sagt, so, nee, wir nutzen halt sozusagen die Masse an Stars, die wir haben, und man muss da echt nicht irgendwie hinter Berg halten. Also WWE hat aktuell, was das pure Wrestling angeht, das beste Roster aller Zeiten. Also was da an Talent rumschwimmt, das ist halt schon unglaublich. Aber sie schaffen es halt eben nicht, dieses Talent eben auch in riesengroße Larger-than-Life-Stars zu machen. Aber ich glaube auch, dass da irgendwann einfach mal einer raustreten muss. Und ich glaube auch, dass WWE irgendwann wieder mehr Mut haben muss, weil, wie David gerade gesagt hat, ein Cena wird nicht jünger und Orton wird nicht jünger. Da muss man auch irgendwann sagen, so, jetzt kommt hier Butter bei die Fische, und da musst du irgendjemanden in diese Rolle stellen. Und der kann die dann entweder nutzen oder halt eben nicht. Ne? Und es wird nicht jeder sofort zum Star, weil WWE ihn da hinstellt, sondern er muss natürlich dann auch akzeptiert werden. Das sehen wir aktuell bei Roman Reigns. Aber es wird irgendwann dieser Punkt kommen, wo WWE halt sagen muss, okay, wir brauchen jemand anders als John Cena an der Spitze, und irgendjemand anders muss die Company tragen. Und wer das werden wird, ich glaube, das können wir alle schwer abschätzen. Ich sehe vielleicht auch jemand wie ein Finn Bella zum Beispiel. Also, keine Ahnung. Wir werden es sehen, würde ich sagen. Wir haben noch eine abschließende Frage vom Stefan, die ist so ein bisschen fernab vom Schuss. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, weil wir zuletzt so ein bisschen mehr Ryback-News gepostet haben, der aktuell ja so ein bisschen durch merkwürdige Kommentare in seinem Podcast
aufgefallen ist. Der geht mir so am Sack, der Typ, ne? Ohne Scheiß, Alter. Der geht mir schon bei WWE am Sack. Ich finde also die Witze ganz lustig, ne? So, es gibt jetzt ja auch überall, das war ja damals dieses Jericho invented, bla bla bla. Und es ist halt Ryback invented, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, bei Ryback geht mir so auf den Sack. Ich hasse ihn einfach.
Okay, damit wissen wir schon mal, was deine Meinung zu Ryback ist. Aber Stefan spielt ja auch was anderes an. Nämlich, Ryback hat ja WWE verlassen, weil er ja bei WWE eigentlich mehr Geld haben wollte und weil er besser eingesetzt werden wollte. Und jetzt kämpft er plötzlich irgendwie in den Indies und ist sogar hier in Deutschland bei der GHW unterwegs. Und da fragt man sich doch, ist das nicht ein Widerspruch? Du gehst von WWE weg, weil du mehr Geld willst und dann geht's nach Deutschland zu einer kleinen Promotion irgendwie, die vermutlich sehr viel Geld bietet.
Das ist halt die Sache, guck mal. Weißt du, so ein Cody Rhodes, der kann sich sowas erlauben, weil er halt krass wrestlen kann und auch krass Charisma hat. Ein Ryback hat das einfach gar nicht. Also sind wir mal ehrlich, Ryback war stinkelangweilig, der war nie interessant, der war nie ein guter Wrestler, der war nie ein guter Talker. Der war immer nur Durchschnitt. So ein Braun Strowman stellt den 500 Mal in den Schatten. Und weißt du, dann sagt jemand, oh, ich will mehr Geld haben und ich will besser eingesetzt werden. Obwohl du halt gesehen hast, der ist langweilig wie sonst was. Also komplett delusional.
Ja, also Widerspruch ist das für mich halt nicht, was der da macht. Das ist einfach nur, er hat sich total verzockt. Und die Selbsteinschätzung ja, ist halt wirklich war so. Total falsch. Also er wollte halt mehr Geld. WWE hat natürlich klugerweise mitgerechnet, ist er das wert und bringt er auch so viel Geld wieder ein. Nein, also tschüss. Er ist von sich so überzeugt, dass er denkt, ja, ich bin Money. Und da kommen bestimmt dann die anderen, TNA, Ring of Honor und Co., kommen alle angelaufen und Angebote ohne Ende. Die kamen dann auf einmal nicht. Was auch logisch ist, weil er ist nicht Money. Und deswegen ist er dann jetzt halt...
Nee, er ist Ryback.
Ja, und jetzt ist er halt in kleineren Ligen. Und er hat sich einfach total verzockt. Und jetzt muss er halt natürlich Lebensunterhalt auch irgendwie verdienen.
Verdienen.
Und ja, das ist halt... Er hat sich verzockt und er ist genau da gelandet, wo er... hingehört, selber schuld.
Man muss dazu sagen, dass er natürlich auch noch, also wenn man ihn da so ein bisschen verfolgt, der ist ja da durchaus auch relativ geschäftstüchtig. Ne? Also er hat, glaube ich, ein Buch sowohl als auch, hat er halt auch eine, so eine Fitness-Essens- hier Proteinshake-Gedönse, also Nahrungsergänzungsmittel und so vertreibt er ja wohl auch. Also sprich, der ist ja schon...
Macht er das denn auch erfolgreich?
Das kann ich dir nicht sagen.
Das wollte ich halt gerade sagen. Ich glaube, du kannst ja 1000 Geschäfte machen.
Und dann ist ja auch Sophia Thiel krass mit ihrem Mach dich wahr und Detlef die Soest und Daniel Aminati, da sind ja auch alle mega geil.
Ich sag ja nur, aber jetzt mal so von einem Business-Geschäftspunkt aus mal zu sehen, ist es ja so, dass es eigentlich dann relativ clever ist, auch mal sich mal in anderen Ländern zu zeigen, allein um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weißt du? Und noch ein bisschen, und noch den zusätzlichen Paycheck abzuziehen. Also, wenn er jetzt nach Deutschland kommt, klar wird er bei GHW jetzt nicht die WWE-Summen bekommen, aber ich gehe davon aus, dass er exorbitant viel mehr bekommen wird als jeder deutsche Wrestler, der hier halt hier irgendwo auf in irgendeiner anderen Liga wrestelt. Also, davon können wir jetzt mal ausgehen.
Ja, wovon du aber auch ausgehen kannst, dass er insgesamt, egal bei wie vielen Indies er ist, er insgesamt weniger verdienen wird, wahrscheinlich als bei der WWE. Und da wird er sich selber einen Arsch beißen. Deswegen, dass er jetzt halt das macht mit Buch und den Produktlinien, das ist ja logisch. Er versucht, die Kuh zu melken, die gar nicht wirklich Milch gibt. Und versucht irgendwie alles auszudrücken, um irgendwie ja noch Gewinn rauszuziehen, bis er halt ganz in der Versenkung verschwindet. Weil, mal ehrlich, die Leute, die ihn halt jetzt sehen werden, wenn er in Deutschland sein sollte, die kennen ihn halt auch. Das erweitert ihn nicht, das ruft ihn nicht wirklich in Erinnerung. Das ist einfach so, ja, alles klar, Ryback.
Ja. Ja, ich denke, damit kann man dieses Thema auch abschließen. Also, ja, mal sehen, wo wir ihn noch irgendwie wiedersehen werden.
Hoffentlich nirgendwo.
Stefan fragt auch, ist die Liga reicher als bekannt? Sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass zum Beispiel da jemand im Hintergrund sagt, so, ja komm, ich gebe euch Geld dazu, damit wir den und den Star irgendwie hier rüberholen können. Weißt du, es gibt ja auch sowas, dass man Ligen sponsern kann und da einfach Geld zuschießt. Es ist nur eine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir durch mit den Fragen.
Der David hat ja noch Fragen, ne?
Der David hat ja noch zwei Fragen. Ja, komm, dann mach. Der David fragt via Podcast, was fragt er denn?
Der David fragt via Podcast, was ihr zu den Ratings sagt. Und ich finde das nämlich absolut einmalig, was die Ratings dieses Jahr angeht. Weil die sind so schlecht, wie sie noch nie waren bei der WrestleMania oder vorher. Eigentlich ist es ja so, von der Entwicklung, dass sie ja ansteigen. Und jetzt, je näher man zu WrestleMania kommt, ist es eigentlich immer der Ausschlag nach oben. Und jetzt haben wir einen Down, und zwar ein ganz kräftiges. Und das sind die schlechtesten Ratings seit, glaube ich, 12 Wochen. Was sagt ihr dazu oder wie erklärt ihr das?
Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, ne, der sich so krass an auf Ratings fixt wie David.
Nee, Moment, ich finde es halt interessant. Du musst halt bedenken, klar, man kann sagen, ja, das, Zuschauergewohnheiten haben sich verändert. Das ist irrelevant. Es geht einfach um das Verhältnis innerhalb eines Zeitraums. Und dass halt das Interesse Richtung WrestleMania nach unten geht, habe ich halt noch nie erlebt.
Ja, aber es ist, also ich kann das durchaus nachvollziehen aktuell, weil mir geht es ehrlich gesagt nicht anders. Also ich hab aktuell nicht diesen WrestleMania-Hype, den ich selbst die letzten Jahre irgendwie noch teilweise miterlebt habe. Also ich bin jetzt nicht euphorisch und ich bin jetzt auch nicht irgendwie wunderbar scharf auf diese WrestleMania. Also ich weiß halt, nächste Woche ist WrestleMania, aber es ist halt eher so, Und die Ratings, ich glaube, ich spiegeln das vielleicht auch ganz gut wider und vielleicht eben auch, dass sich die WWE auch in Bezug auf Goldberg halt eben ein bisschen verzockt hat und auf die Art und Weise, wie er dargestellt wird.
Oder also, gar nicht präsent ist, ne? Also ich finde es halt oder gar bezeichnet, nicht, dass weder Lesnar noch Goldberg irgendwie zuletzt da waren.
Ja, aber ich meine, wie sollst du auch mit dem Main Event mitfiebern, wenn quasi beide nur hier und da mal da sind und dann mal hier
das
und da?
Das ist eben die Sache. Also wirklich, das ist halt wirklich dieses, das haben jetzt ja schon tausende Wrestler gesagt in irgendwelchen Interviews, das ist halt einfach für die Casuals. Also das ist wirklich, um jetzt zum Beispiel, so wie David, habe ich jetzt mal angesprochen, wie ihr das halt immer sagt, wie ist euer Typ, irgendwie Bodo und ist Bauarbeiter oder sowas?
Genau, Bodo aus Bottrop.
Ja. Genau, und das ist halt wirklich so, du holst einfach die Leute ab und ich bin mir auch sicher, dass jetzt vielleicht der ein oder andere jetzt auch bei MannTV oder sowas, die eigentlich mit Wrestling nichts mehr am Hut haben, es vielleicht trotzdem interessant finden und sagen, ah, guck mal, da ist der Goldberg, der ist von damals, der ist geil, also den mochte ich krass und deswegen gucke ich mir das jetzt an. Also
aber genau
das ist einfach wirklich
genau das, ist ja
das Event für die Casuals.
Ja, aber guck mal, genau das ist doch das eigentlich Beeindruckende, das war ja immer der Grund, warum die Ratings eigentlich nach oben gingen vor WrestleMania. Weil halt plötzlich die Casuals dazu kamen, die vorher nicht geguckt haben. Vorher hattest du ja immer deinen Standardschnitt und so weiter. Und jetzt geht der dermaßen runter bei beiden Sendungen. Das heißt eigentlich, dass die Casuals halt eben nicht dazu kommen, was einfach sonst immer der Fall war.
Ich glaube aber auch, dass immer mehr Leute illegal gucken.
Ja, das glaube ich aber auch. Das kann sein, aber wie gesagt, es geht ums Verhältnis. Die Leute, die jetzt illegal gucken, die haben das vor einem halben Jahr auch gemacht. Im Durchschnitt. Es ist halt auffallend, dass diese Ratings wirklich da unten gehen. Bei mir geht es irgendwie bei Olaf. Ich freue mich auf die WrestleMania, aber ich bin nicht gehypt. Auf keinen Fall bin ich irgendwie gehypt und ich glaube halt schon, beziehungsweise meine Frage wäre halt gewesen, meint er, dass die WWE das realisiert und wirklich halt merkt, oh, das hatten wir noch nie so krass und
ich
darauf
mal
reagiert
kurz
danach oder nicht? Weil ich finde halt schon, WrestleMania war halt immer. Ja, es ist halt das Besondere im Jahr und die Road to WrestleMania war immer die stärkste Waiting-Zeit bei der WWE. Egal in welchen Dekaden, man kann das alles nachlesen. Es waren immer mit Abstand die stärksten Ratings und dieses Jahr gehen die unter den Durchschnitt. Und zwar deutlich.
Also ich würde gerne noch was zum Hype sagen und zwar, also so wie Olaf gesagt hat, klar, man merkt das auch bei sich selbst. Man ist jetzt so, ja, okay, da ist halt WrestleMania, aber man ist jetzt nicht in dem Modus und sagt, Alter, noch eine Woche, dann ist WrestleMania. Aber ich werde jetzt schon merken, je mehr wir zu WrestleMania kommen, umso mehr werde ich in diesem Modus sein. Also das habe ich auch beim Royal Rumble, das habe ich auch irgendwie bei jedem FIFA und bei jedem COD. Am Anfang ist immer so, ja, okay. Aber wenn es irgendwie 3 Tage davor ist, dann drehe ich komplett durch. Und ich weiß, das wird jetzt auch bei mir wieder so sein. Aber, also, ich verlasse mich da, also ich gucke eigentlich immer nur, wie ich das selber wahrnehme. Klar, jetzt die Ratings, das ist halt schwierig, aber zum Beispiel, ich würde es jetzt aber auch nicht machen wollen, dass ich jetzt wie. Also, ich würde mich da nie durchquälen, dass ich sage, ich gucke mir eine komplette Raw-Folge im Fernsehen an. Weil ich einfach die Hälfte davon skippen möchte. Und, also, das ist ganz, ganz schlimm. Ich könnte mir jetzt nicht irgendwie in Amerika eine Raw-Folge, also Raw angucken im Fernsehen. Also,
aber das ist ja eine allgemeine Aussage gegenüber der Sendung. Aber es geht ja, wie gesagt, darum, dass die Ratings nicht allgemein schlecht sind. Das sind ja eh. Sondern dass sie halt nach unten gehen. Und zwar deutlich. Das heißt, einfach die vorher das eh geguckt haben, gucken es nicht.
Also ich glaube halt auch, dass es da vielleicht auch ein paar Protest-Wegschalter gibt, die einfach gesagt haben, so, ich habe keinen Bock auf Goldberg und Lesnar und Triple H und wie sie nicht alle heißen. Also ich glaube, dass WWE vielleicht auch gerade jetzt in diesem Bereich halt eben oder in dieser Zeit des Jahres halt eben auch eben die knallharten Wrestling-Fans eben verliert. Die einfach sagen, so, ich unterstütze WWE eigentlich jedes Jahr, die jetzt aber sagen so, nee, also jetzt irgendwie ist jetzt auch für mich mal der Punkt erreicht, dass es mir reicht, so.
Also ich sehe es zumindest auch als Warnschuss an, also WWE sollte es als Warnschuss sehen. Also jetzt nicht von wegen so, wir machen euch fertig oder so, sondern ich persönlich merke es bei mir auch, ich habe gerade gar keinen Bock auf War. Also ich gucke es auch nicht gerne und ich habe das nie vor WrestleMania, ich habe eigentlich schon Lust zu wissen, okay, wie bauen sie das auf, aber ich gucke jetzt aktuell War und SmackDown nur wegen dem Podcast, damit ich halbwegs weiß, worüber wir reden.
Ja, also ich habe letzte Woche auch gemerkt, weil ich da zum einen krank und zum anderen mega im Stress war, habe ich halt auch gemerkt, dass ich habe das nicht geschaut und ich habe es aber echt halt auch nicht vermisst. Also dann habe ich mir halt irgendwann diese YouTube-Schnipsel halt dann irgendwie so angeschaut, um so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Und da habe ich mir gedacht so, ja, hast ja eigentlich nichts verpasst. Und das ist ja eigentlich der Punkt, wenn du ein TV-Programm machst, sollte es diesen Moment eigentlich nicht geben, dass du dir sagst, so habe ich ja nichts verpasst. Ne? Entsprechend kann ich das durchaus nachvollziehen, dass das aktuell mit den Ratings ganz gut bergab geht. Und bin da auch einer von denen, die sagen würden, ja, ist halt so. Ne?
Dann zur nächsten Frage. Ich habe eigentlich noch drei, die folgen. Ich mache das ganz schnell. Was sagt ihr zu der Szene mit Sami Zayn und Kevin Owens, wo es jetzt das Video gestern gab? Bei der Hausshow in Montreal hat halt Sami Zayn im Grunde genommen, ja, war es ein Kayfabe-Bruch halt eigentlich, weil.
Es war natürlich
anschließend halt cool, wie halt Kevin Owens reagiert hat, aber es war halt auch nicht gespielt, dass er halt echt geweint hatte.
Ja, aber also es ist halt trotzdem Kayfabe, so nach dem Motto so, ihr wisst ja alle, dass ich Kevin Owens nicht leiden kann oder sowas, aber trotzdem hast du hier meinen Respekt. Also ja, das war super geil.
Ja, ich meine halt, er hat ja extra angemerkt, die 8 oder 9 Monate, die du Champion warst, das war halt richtig gut. Das ist ja eigentlich auch ein Seitenhieb gegen den jetzigen Champion, muss man halt einfach so sagen, beziehungsweise gegen das Booking. Muss
man auch, das ist halt die Sache, was man da reininterpretiert.
Natürlich, aber Sami Zayn hat genauso auch gesagt, ja, ich weiß noch nicht, wie ich an der Card stehe und so. Also es wirkt halt schon, sag mal, es gab ein paar Seitenhiebe. Wenn man die als Seitenhiebe sehen möchte, wirkte das schon sehr als Seitenhieb. Und das wird halt momentan auch so von den Fans halt auch gedeutet, ob man bei Wrestling-Seiten die Kommentare liest oder bei YouTube und so, die deuten das alle so, dass es halt wirklich ein ganz kleiner Mittelfinger Richtung WWE ist, dass die Kevin Owens den Titel haben abnehmen lassen auf diese Art. Und,
für mich persönlich hat es jetzt nicht als Seitenhieb gewirkt, sondern einfach nur diese Dankbarkeit gezeigt nach dem Motto, okay, das ist, also ich, mein bester Freund Kevin Owens hat das eben erreicht, hat jetzt die Company wirklich getragen in den letzten Monaten und das hat einfach Respekt verdient. Und also ich habe da jetzt nicht so eine Art Shoot drin gesehen, sage ich jetzt mal. Oder jetzt auch irgendwie keine Provokation oder auch kein Mittelfinger, sondern einfach nur so eine Wertschätzung einfach an Kevin Owens und auch so ein bisschen Dankbarkeit gegenüber den Fans. Ja, also es war aber trotzdem super schön. Also,
man muss ja dazu sagen, das spielt ja auch so ein bisschen in den Sami Zayn-Charakter rein, den man zuletzt aufgebaut hat, der sich auch so ein bisschen gegen die Autoritäten auflehnt und da eben seinen Mund aufmacht und so. Also klar ist das auf der einen Seite so ein kleiner Gimmickbruch gewesen, dass du quasi als guter deinen Kontrahenten quasi dann auch Respekt erweist und gerade jemand wie Kevin Owens, der Sami Zayn ja auch einiges angetan hat in dem Sinne. Ja, aber ansonsten, ich sehe da jetzt auch keinen riesen Curtain Call oder was auch immer. Das hast du ja, glaube ich, geschrieben.
Ich habe gesagt, ein kleiner Curtain Call. Genau, war. Das erinnert mich halt ein bisschen daran. Einfach auch.
Fand ich nicht. Dafür war halt auch diese Aussage mit, ich mag ihn nicht und so. Das war halt wiederum Kayfabe. Ich glaube, dass Sami Zayn einfach in dem Moment auch die Stimmung genossen hat. Und ich glaube, das hat Kevin Owens halt auch getan. Und ob er jetzt da geweint hat, sind wir ehrlich, das können wir nicht sehen. Also, das war ja. Der hat die
Hand. Du hast ja auch Bilder gesehen.
Doch, das hast du gesehen. Der hat richtig geweint. Ja, so, und das war so what, nicht, dann, richtig dann, gespielt. Dann, also das war auch schon so. Er hat ja auch dann nach Mikrofon gefragt und so weiter, aber der war schon sehr berührt, wurde, glaube ich. Also ich persönlich fand halt schon, du hast zumindest schon gesehen, jetzt mal echt von dem anschließenden Antwort, die er rausgehauen hat, die war ja professionell, aber du hast halt schon gesehen, dass den das richtig getroffen hat, glaube ich. Und ich glaube, dass da echt ein Stachel richtig tief sitzt. Wie er den Titel auch verloren hat oder das halt nicht die Anerkennung hatte, ich weiß es nicht, aber dass das halt wirklich.
Das hat den schon Anerkennung. Das glaube ich nicht. Also, das war einfach nur nach dem Motto, dass die zwei Typen, die jetzt irgendwie 100 Jahre in den Indies verbracht haben, durch die ganze Welt getourt sind, jetzt, dass sie einfach beide so on top of the world waren. Jetzt Owens nochmal mehr als Sami Zayn. Ich glaube jetzt nicht, dass Owens da irgendwie sauer ist, dass er den Titel an Goldberg verloren hat und sowas. Klar, man ist bestimmt irgendwie ein bisschen angefressen deswegen, aber. Also ich glaube, ich glaube, das war einfach nur dieses Zwischenmenschliche zwischen Sami Zayn und Kevin Owens, halt, dass die beiden einfach realisiert haben, so, wir sind jetzt beide in der WWE angekommen, du warst Champion, so, wir sehen hier gerade in der Halle irgendwie mit 9000 Leuten.
Und dann auch noch Hometown-Crowd, muss ja auch noch dazu sagen, ne? Also es kommt auch noch dazu, dass dann, da bist du ja eh auch nochmal als Mensch auch nochmal emotional aufgeladener als in anderen Städten.
Also es hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass jetzt irgendwas mit Goldberg ist und irgendwas mit dem Titel und irgendwas mit dem Booking und sowas.
Nee, so meinte ich das nicht. Ich meinte halt einfach nur, wenn du halt drauf achtest, es war halt der Moment, als er halt ansprach, von wegen, ja, die 8 Monate, die du den Titel gehalten hast, hast du echt einen saugeilen Job gemacht. In dem Moment kam das halt bei ihm in Tränen. Das war einfach, er hat es halt, weil natürlich, er ist halt Heel, aber er hat halt einfach auch in den Heel-Promos ja nie diese Anerkennung bekommen, quasi. Also halt auch als Storylines. Ich glaube, so meinte ich das einfach. Das ist halt, das war jetzt von der Crowd, weißt du, und dann hieß es einfach wow, und dann die Crowd, es wurde ja auch angesprochen, du bist eigentlich der Heel, aber wirst trotzdem die ganze Zeit gefeiert. Was ja auch stimmt.
Ja.
Ich fand halt die Promo, ich fand das schon bemerkenswert, weil das war keine Situation, die du halt oft erlebst. Natürlich, es war jetzt kein kompletter Kayfabe-Bruch, aber es war halt so Anleihen daran. Es war halt, es wirkte alles deutlich realer und mal so off Script einfach mal weggegangen.
Ist halt aber auch ein Hausschau-Moment, ne? Also, das war jetzt auch nicht das erste Mal.
Das natürlich, aber es geht halt viral wie sonst was gestern und heute. Also richtig übel. Na, egal. Ja. Also das wollte ich anmerken. Nächste Frage ist, WWE möchte Ring of Honor kaufen. Was meint ihr? Gute Idee, schlechte Idee? Ganz kurz.
Ich sag mal, es kommt darauf an, wie man es umsetzt. Ne? Also wenn sie einfach Ring of Honor komplett kaufen, inklusive der Verträge und der Wrestler quasi, fände ich das ganz furchtbar scheiße, weil das Wrestling braucht eine Liga wie Ring of Honor als Sprungbrett und auch als Bühne, damit sich Talente präsentieren können. Ich könnte super gut damit leben, wenn WWE einfach sagen würde, komm, wir nehmen die Videobibliothek, die Ring of Honor hat, um irgendwie bei uns selbst was zu produzieren. Ansonsten halte ich... Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Ich habe das auch gelesen und ich fänd es nicht gut. Also ich fände es auch nicht sinnvoll fürs Wrestling im Allgemeinen. Und aktuell ist ja ohnehin die Frage, wie das eben mit WWE und den Indies weitergeht. Ne? Also die bedienen sich ja aktuell ganz fröhlich dran. Ne? Also Progress-Wrestler treten jetzt künftig bei im Rahmen des WWE-Access-Wochenendes auf. Wie abgefahren ist das denn? Ne? Also von Jimmy Havoc über natürlich auch die ganzen Jungs da aus dem britischen Turnier, was wir da dieses Jahr gesehen haben. Also, ich weiß nicht, wo das hingeht. Und ich habe aktuell ein bisschen Angst davor, dass sich WWE sehr stark in den Indie-Markt reindrängt, weil sie da eben noch großes Potenzial sehen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich hoffe, dass Ring of Honor noch weiterhin bestehen wird. So, Kai, du.
Ja, ich würde es auch gut finden, wenn sie jetzt irgendwie sagen, okay, komm, wir zeigen euch auf dem Network oder sowas. Einfach nur mal als Bühne jetzt vielleicht, was auch gut ist. Aber Ring of Honor steht auch einfach alleine jetzt sehr gut. Also wenn du jetzt einfach mal vergleichst, was doch aus Ring of Honor geworden ist. Irgendwie, guck dir das mal vor 10 Jahren an, guck dir das mal jetzt an. Mit irgendwie eigenen TV-Deals und was sie für Crowds haben, was sie für Events haben, was sie auch für Superstars haben. Also ich finde auch, dass du einfach diesen, also das klingt, das ist total abwertend, aber Ring of Honor ist halt auch immer noch so die Vorstufe zur WWE. Weil das ist trotzdem auch in Amerika einfach eine riesengroße Bühne. Und du hast einfach gesehen, was da für Stars hervorgekommen sind. Und du brauchst jetzt nicht irgendwie noch einen Ring of Honor, wenn du ein NXT hast. Und also manchmal ist auch ein bisschen zu viel, finde ich. WWE sollte auch nicht einfach überall seine Finger drin haben. Du musst auch einfach mal die Sache ein bisschen laufen lassen, meiner Meinung nach.
Ja, muss ich ja echt ein bisschen, also ich mache mir aktuell so ein bisschen Sorgen drum, dass ich da WWE zu sehr in den Markt mit reindrängt, mit Ring of Honor. Das wäre halt ein Schritt. Ich meine, du kannst auch sagen, ich kaufe die Marke auf und dann haben wir auf einmal WWE Ring of Honor. Weißt du, so als zusätzliche Marke noch neben
dem NXT. Wie bei ECW, war richtig geil.
Ja, aber genau sowas erwarte ich zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass WWE nur ein Videoarchiv kauft, weil das wäre dann Werbung für ein Fremdprodukt. Sondern ich glaube schon, dass die, wenn die was kaufen, das komplett kaufen, dann bei sich integrieren als eigene Show. Da wird es halt nicht WWE Ring of Honor heißen, sondern halt nur Ring of Honor als Sendung. Aber ich habe da echt Sorgen, weil das ist eigentlich, in Anführungszeichen, nicht nur in Anführungszeichen, eigentlich der einzige halbwegs konkurrenzfähige Laden in Amerika, weil TNA kannst du komplett vergessen,
beziehungsweise Impact. Obwohl sich jetzt auch in letzter Zeit wieder ein bisschen entwickelt haben. Ne? Nee, aber Ring of Honor ist auch keine Konkurrenz in dem Sinne, sondern die sind auch da. Und
ja, aber es ist zumindest eine große Alternative, aber ich finde es halt gefährlich, wenn, sagen wir mal so, Konkurrenz belebt das Geschäft, ob die jetzt auf Augenhöhe ist oder nicht. Oder wenn da einfach nur unten jemand ist, der immer wieder ein bisschen an deiner Fußsohle kratzt. Hauptsache, da ist jemand. Und wenn du den halt auch noch wegnimmst und gar keine Konkurrenz hast, darunter leidet eigentlich das Produkt immer. Und das ist echt meine größte Sorge, dass die halt den Laden aufkaufen, komplett.
Also ja, und man muss sich halt fragen, wohin das geht. Ne? Wie gesagt, jetzt hat WWE halt eben schon im englischen Markt extrem seinen Fuß in der Tür. Ne? Also ich gehe davon aus, dass das Progress irgendwann von WWE gekauft wird. Also ich sag mal, innerhalb der nächsten 2 Jahren wird WWE Progress übernehmen und wahrscheinlich auch ICW. Die werden dann weiter alleine laufen, aber unter der Fuchtel von WWE, und dann kann WWE natürlich auch einmal Talent abziehen, wie es ihnen gefällt. Und ich halte das auch nicht für so unwahrscheinlich, dass es das auch in anderen Regionen der Welt geben wird. Sei es jetzt in Japan, China sowieso. Wenn du mal schaust, wie viel Talent die da aktuell requirieren, die holen sich ja die Chinesen nicht nur wegen des Talents an sich, sondern die haben ja was mit dem vor. Ne? Also machen wir uns jetzt da nichts vor. Ne? Und ich glaube auch, dass das langfristig auch in Deutschland passieren wird, dass hier auch WWE seine Fühler ausstrecken wird und auch vielleicht da mit den Ligen irgendwie kooperieren wird. Das muss man halt mal abwarten. Aber ganz offensichtlich hat WWE großes Interesse daran, ja, noch einen anderen Markt zu bedienen. Nicht nur den Mainstream-Markt, wie wir es jetzt ja aktuell mit WrestleMania und so ja in Perfektion sehen, Anführungsstrichen Perfektion, sondern eben auch diesen smarten Smart-Mark-Markt. Mein Gott, Zungenbrecher. ich glaube, dass WWE halt schon sieht, dass das mehr sind. Ne? Und wenn du dir anschaust, was Progress und ICW und auch hier in Japan, was da zum Beispiel für Zuschauerzahlen ziehen und auch in Deutschland, ne? Dann schaust du gestern nach Ilsenburg, WXW in Ilsenburg, Ilsenberg, wo auch immer das ist, 500 Leute. Karat, fast 2000 Leute oder über 2000 Leute an 3 Tagen. WWE sieht das, was da alles passiert. Die sind nicht doof. Ne? Da guckst du mal Vince McMahon nicht persönlich zu, aber da ist garantiert irgendjemand, der Vince McMahon und Hunter sagen wird, hey Leute, da entwickelt sich gerade was. Ne? Da sollte man vielleicht mal ein Auge mehr drauf werfen. Ne? Und die gehen dahin, wo das Geld ist. Ne? Das ist ganz einfach. Das machen ja viele Unternehmen so. Die gehen dahin, wo das Geld ist. Wenn die Unternehmen feststellen, oh, das, die Leute wollen auf einmal kleinere Shows sehen mit kleinerem Talent und anderer Match-Style, dann geht WWE dahin und brandet einfach alles mit WWE, aber ja, überlässt ihn trotzdem noch diese Vorherrschaft. Und ich glaube, das Übernehmen von Ring of Honor wäre auf der einen Seite halt eben für WWE natürlich super sinnvoll, wenn man mal ehrlich ist. Ich meine, was können die da für DVDs draus machen? Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, dass WWE sich vielleicht auch langfristig damit ins eigene Fleisch schneiden würde, weil das eben für viele Leute, schau dir, also Samoa Joe, Daniel Bryan, CM Punk, wie sie nicht alle heißen, das sind alles Leute, die vorher bei Ring of Honor gewesen sind und da erstmal, AJ Styles natürlich auch, ne, und da erstmal eben ihren Fuß in die Tür gekriegt haben und erstmal sich gefunden haben. Und ich glaube, wenn du den Wrestlern sowas nimmst, dann wird das eben schwieriger. Das wird zwar dann Ersatz geben, aber auch der muss erstmal wieder aufgebaut werden. Ne? Und ja, ich glaube, wir haben genug Talent, um das irgendwie zu kompensieren, aber ich halte das für eine nicht unproblematische Entwicklung, muss man sozusagen.
Okay, ja, dann die letzte Frage. So. Nur kurz, ja oder nein? Hatten wir schon angeschnitten gerade. Das heißt, die Hardy Boys haben nur bis April einen Vertrag. Werden sie in der WWE dieses Jahr auftauchen? Ja, nein. Wie machen wir später?
Ja,
okay.
Ja, hundertprozentig.
Hatten wir ja auch die letzten, ich glaube, da hatten wir jetzt auch schon zig Fragen zu den Hardys. Ich gehe davon aus, dass die ab Mai irgendwann oder vielleicht ein bisschen später, vielleicht sogar schon bei Raw nach WrestleMania, keine Ahnung, bei WWE auftreten werden. Ganz klar.
Das wäre so geil einfach. Ah, so, jetzt habe ich eine Sache.
Ja, aber ich hätte die gerne im alten Gimmick, muss ich zugeben, aber ihr wollt den aktuellen.
Nee. Ne? Also Matt Hardy Broken, Jeff Hardy hätte ich auch den alten, aber.
Ja, dann meine ich halt, Jeff hätte ich gerne den alten.
Tag Team zusammen.
Den alten Jeff und den Broken Matt.
Ja, das wäre ja, genau. Super.
Ich habe mal ganz kurz eine Frage an euch. Und zwar, habt ihr den Trailer gesehen zu Justice League?
Nein.
Zu dem neuen DC-Film. Und zwar, pass auf, da kommt Aquaman vor und er sieht übertrieben aus wie Roman Reigns. Müsst ihr euch mal angucken irgendwann mal. Das ist auch mit diesen, auch mit den Tattoos und sowas, mit den langen Haaren, das könnte 1:1 Roman Reigns sein.
Das liegt aber auch an dem Schauspieler, oder? Das ist doch der, wie heißt der nochmal?
Auch Game of Thrones. Ja, auch bei Game of Thrones, genau. Aber das ist unglaublich. Hä? Nee, das ist sein Zwillingsbruder, der wird gecheert.
Mit den Geistern. Also, nach der Qualität vom letzten DC-Film, ja, ich bin ziemlich sicher, dass im Kino geboot wird.
Ja.
So. Das schon während des Spiels. Achso, du musst natürlich noch darauf hinweisen, wegen Fragen, dann können wir rübergehen. Also ich bin durch.
Genau, sehr schön. David ist durch mit den Fragen. Ansonsten, wenn ihr Fragen an uns habt, schickt ihr Fragen an fragen@headlock.de. Besucht uns bei Facebook, bei Twitter, bei YouTube. Wir lesen das alles und vor allem beantworten die Sachen auch dann allerspätestens hier im Podcast. Ansonsten kriegt ihr auch so mal von uns eine Antwort. Ja, damit sind wir auch durch und würde sagen, damit gehen wir da zum Thema über. WrestleMania steht vor der Haustür, wir sind alle so mittelmäßig gehypt, wie wir, glaube ich, gerade rausgehört haben. Aber nichtsdestotrotz hat WrestleMania inzwischen ja eine echt ewig lange Tradition, sogar eine längere Tradition, als manche hier schon auf der Welt sind.
Ja, hallo.
Ich wollte gerade anmerken, hast du mal gemerkt, Olaf hat das WrestleMania richtig schön ausgesprochen, ne? Fast schon wie Vince. WrestleMania. Ganz am Anfang richtig so. WrestleMania. Jawohl.
Ich werde übrigens teilweise für meine Anmoderation von meinen Freunden schon verarscht dafür, weil auf die Art und Weise, wie ich die Sachen ausspreche. Ne? Nur so. Mit meiner Marktschreier-Stimme und so ein Kram. Naja, lassen wir das mal dahingestellt. Aber WrestleMania trotzdem ist eigentlich, auch wenn dieses Jahr so ein bisschen der Hype ausbleibt, ja immer was Besonderes. Und deswegen frage ich einfach mal so in die Runde, oder fang vielleicht mal beim Kai gerade an, weil der Jüngste hier in der Runde ist. Was ist denn deine erste WrestleMania gewesen?
Ich bin mir gerade gar nicht mehr, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich glaube, es war 24 oder 25.
Ach du Scheiße.
Die erste, die ich jetzt so halt krass bewusst wahrgenommen habe danach, ne? Also weil
wie alt warst du
kam da? Ja auch nicht als, hä? Das war dann vor wie vielen Jahren? Warte, wann war die? Hier, Moment mal. 2009, vor. Nee, das war früher so 2008 oder sowas. Dann da, da war ich irgendwie 13 oder sowas.
Also, oh, weil.
Geil.
Jungspund. Ne?
Ja, also, weil die Sache ist, man hat zwar schon irgendwie ab und zu WWE geguckt vorher, aber das war dann irgendwie so, okay, ich guck halt mal SmackDown. Aber das war jetzt nicht so, dass man die Sachen auch wirklich. Dass man halt das Wrestling-Jahr verfolgt hat. Ne? Ja. Also ich weiß jetzt schon, dass ich auch irgendwann, ganz oft habe ich ja schon mal gesagt, den Rumble 2006 geguckt habe. Aber jetzt wirklich die erste WrestleMania, an die ich mich jetzt bewusst erinnern kann, die ich auch bewusst geschaut habe, weil ich es schauen wollte und nicht so, weil es halt gerade irgendwie da war, war 24 oder 25. Aber ich weiß gerade nicht mehr, welche von beiden.
Hat sich ja sehr beeindruckt anscheinend.
Ja, normal.
David, was bei dir?
Ja, mein Lieblingsstoryline ist halt, WrestleMania 6 war meine erste WrestleMania, die habe ich in Spanien geguckt, bei meinen Verwandten, also ich bin halb Spanier, muss aber dazu sagen, ich konnte da kein Wort Spanisch, saß dann da im Wohnzimmer mit meinem Opa, der da irgendwie schon über 80 war, und dann lief im Fernsehen plötzlich Wrestling, und das erste Match war da irgendwie so, King Haku gegen Hercules, sehe ich gerade, genau, da fing das halt an, ich habe mich dazugesetzt, Kommentatoren natürlich Spanisch. Du verstehst kein Wort, du verstehst deinen Opa nicht, der hat auch keine Ahnung vom Wrestling, der guckt da einfach nur drauf, weil ihm langweilig ist. Und setzt sich daneben und dann habe ich das Ding geguckt und dann kam irgendwann halt, ich habe einfach diese Crowd gesehen, voll groß, und dann kam einfach dieses super geile Match am Ende.
Warrior gegen Hogan.
Ja, genau, Hogan gegen Warrior, wo ich den Warrior so geil fand. Ich habe einfach nur, als kleines Kind kamst du da, saßst du da vor dem Fernseher, hast die Augen immer größer gekriegt, weil plötzlich kam dieser Typ raus, der ganz anders aussah als jeder andere und dich eher an so einen Superhelden erinnert hat. Und das fand ich total toll. Also ich WrestleMania 6 ist eh auch eine meiner Lieblings-WrestleMania, beziehungsweise die ich am meisten gucke. Wahrscheinlich aus Nostalgiefaktor, aber das war der erste Moment, so kam ich zum Wrestling quasi.
Der Opener von WrestleMania 6 war übrigens
Cody, ja, ich hab mich gerade vertan. Das ist nämlich, da kam er nämlich mit dem Papagei raus, ja. Ich habe gerade bei WrestleMania 5 geguckt.
Genau, mit Frankie kam er da raus, genau. Ein ganz, ganz kurzer Kampf.
Und alle mit diesen kleinen damals. Wagen, die hatten ja nicht, bis auf den Main Event hatten die ja nicht den Entrance, dass sie gegangen sind, sondern die wurden von diesen kleinen Ringen gefahren.
Wie bei Royal Rumble.
Ja, nur damals hat man es gezeigt.
Hörst du das halt wie bei Rumble, dazu? Entschuldigung. Ja. Aber das mit Rumble, habt ihr das gesehen bei Botchamania, wo dir das vorgespielt hat mit der Musik?
Ja, ja.
Super. Ja, aber das war echt cool. Also diese Crowd, das war ja auch, man muss ja sagen, WrestleMania 6 war ja auch irgendwie echt beeindruckend, wenn du dann diese riesige Halle gesehen hast. Und, boah.
Ja, ich glaube, WrestleMania 6 ist auch für viele so der Punkt gewesen, wo sie ins Wrestling eingestiegen sind. Also zumindest die Leute, die in den 90ern Wrestling geschaut haben, die sagen immer, Hogan gegen Warrior ist der Kampf, der mich irgendwie ins Wrestling reingeholt hat. Und weil da eben auch, da lief dann eben ringfrei und wie es nicht alle heißen, die ganzen Sendungen im Fernsehen.
Darf ich noch eine Warnung aussprechen?
Sprich eine Warnung
aus. Was man allerdings nicht machen durfte, was ich aber als Kind gemacht habe, ich habe meine Eltern angebettelt, dass ich doch bitte dann das Ding auf Videokassette habe, weil ich habe das in so einem Kaufhof oder so gesehen gehabt, kostete irgendwie 30 D-Mark oder 40 D-Mark, arschteuer.
Ja, die waren schweineteuer.
Und dann hatten die mir das gekauft, ich freue mich voll, leg das ein. Und ich, klar, ich kannte ja nur diesen spanischen, total emotionalen Kommentar, der voll abgegangen ist. Und dann im Deutschen war der Carsten Schäfer auf der einen Seite kein Problem, aber da war noch eine Frau dabei. Und diese Frau war so schrecklich, die hat so emotionslos fing so, oh, guck mal, und dann macht er das. Oh ja, Du dachtest einfach nur, nee, das kann nicht wahr sein. So eine Katastrophe.
Das Problem war, dass die damals den Text vom Papier abgelesen haben. Das hast du gemerkt, weil sie teilweise nicht teilweise waren sie schneller mit dem Kommentar als das, was überhaupt im Ring passiert ist. Also, Das war ganz schrecklich. Also ich kann mich auch noch gut dran erinnern. Ich habe damals WrestleMania halt von meinem Bruder aus der Videothek mitgebracht bekommen. Also der war damals dann schon alt genug oder ich überlege gerade, warte mal, das war oder irgendwie für ein Jahr später, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Auf jeden Fall, und da war es halt dann eben auch so, dass ich mir gedacht habe, so, boah, ist dieser Kommentar schlecht, aber das war eben einfach damals so, weil Carsten Schäfer anscheinend da noch nicht, weiß nicht, ob der es nicht durfte oder wie auch immer, aber auf jeden Fall haben die einfach da die Texte vorgelesen und das wurde erst besser, als dann hinterher Carsten Schäfer und Uli Fessler dann gemeinsam kommentiert
Aber diese
haben.
Frau war übel,
Da,
oder?
ja, es war furchtbar, aber du hast halt gemerkt, dass da einfach, das ist, als wenn die Nachrichtensprecherin, die WWE-Kommentar vorliest, so ungefähr. Und das war schrecklich. Das war absolut schrecklich. Aber man hat es trotzdem geliebt. Also, das muss man dazu sagen. Man hat es trotzdem irgendwie geil gefunden, was da eben passiert ist. Und ich habe mir auch WrestleMania 6 in dieser deutschen Fassung zigtausendmal garantiert angeguckt, obwohl das so scheiße war vom Kommentar her. Also, für mich war halt auch, ich weiß, dass ich irgendwie noch so einen früheren Einblick ins WWE-Wrestling gekriegt habe. Das war irgendwie bei WrestleMania 3, wo ich einmal so durch die Tür Spalt, weil geschaut habe, als mein Vater irgendwie Wrestling geschaut hat, aber der ist nicht so ewig lang dabei geblieben. Also dann habe ich hinterher die Wrestling-Sucht von meinem Bruder übernommen. Also ich kann mich so an Bruchstücke von Hogan gegen Andre the Giant erinnern von WrestleMania 3, aber ansonsten ist es halt WrestleMania 6 und ich glaube, das ist auch für viele einfach so der Punkt gewesen, wo sie gedacht haben: So, ja, Wrestling ist geil und das unterhält mich und da bleibe ich dann eben dran.
Obwohl, mir tut
Und
gerade der Kai ein bisschen leid, weil wir beide haben die Zeit miterlebt, wo plötzlich eigentlich jeder hatte diese Actionfiguren und so einen Ring zu Hause und vor allen Dingen gab es dann halt diese Tauschkarten. Die gab es in jedem Kiosk. Und die hatte jedes Kind. Also, ich weiß noch, bei mir in der Schule.
ich hatte die nicht.
Was? Was?
Echt nicht. Ich hatte auch keine Figuren. Ich hatte auch keine Figuren.
Ach du Scheiße. Okay, Figuren hatte ich halt ein paar, aber. Primär ging es halt echt um diese Karten. Diese Karten haben wir alle gesammelt wie die Wahnsinnigen. Das waren halt immer, zum Kiosk hast du halt immer für 50 Pfennig waren das, hast du 8 Karten bekommen, so ein Pack, und dann immer gezogen, dann ausgetauscht, und dann hast du hier 2 Wortharts. Das, ey, das ging mega.
Soll ich dir sagen, was ich hatte? Wodurch ich cool in Anführungsstrichen geworden bin. Ich hatte 2 Videorekorder und konnte Freunden das Wrestling kopieren.
Hast du das
Du
wenigstens
weißt schon, dass es
wenigstens
illegal ist,
verkauft?
ne? Der Kleinkriminelle.
Nee. Damals war das ja relativ wurscht. Ich hab's ja nicht verkauft, sondern ich hab's ihnen ja quasi ich hab, die haben mir die Kassette gegeben, da habe ich wie beim Amiga damals, weißt
Ja,
du?
dann bist
So.
du blöd.
Ja,
Ich
also.
direkt verkauft hier, zack, aber für mehr als im Laden, hör mal.
Also sagen wir einfach mal, Olaf ist offiziell für Raubkopien.
Ja,
Genau,
Olaf,
ja. Jetzt kommt's
dafür steht er
raus.
mit seinem Namen.
Ich hab auch so viele, ich hatte halt tonnenweise Videokassetten einfach. Also ich hatte, glaube ich, irgendwie das zu Hochzeiten, ich weiß es nicht mehr, irgendwas zwischen 150 und 250 Videokassetten, die sich halt an der Wand hochgestapelt haben mit allen möglichen Events und so ein
Ich wette,
Kram.
so die
Also.
echte Geschichte ist einfach nur, dass er so irgendwelche Pornos dann weitergebrannt hat und verkauft hat oder sowas.
Mein Fehler war
Später.
im Übrigen, meine zweite Videokassette, die ich gekauft habe, war eine Hulk Hogan-Videokassette, wo. Was eigentlich total, dass ich als Kind schon scheiße fand, weil das alles nur Hogan-Matches waren, die alle kacke waren. Und dann diese Storyline, dann gab es ja die Storyline, wo Yokozuna sich Earthquake, auf seinem Brustkorb sich hingesetzt hatte und deswegen war er im Krankenhaus und hat dann Briefe bekommen. Und da haben sie ihn alle geschrieben, dann haben wir weinende Leute gesehen und boah, das war so scheiße.
Kennt ihr die Geschichte, wo sich Earthquake auf die Schlange von Jake the Snake Roberts gesetzt hat?
Nee. Welche
Es
Schlange
gab auch
meinst
eine. Es gab. Dass du diesen Gag bringst und nicht Kai, das
Ich
enttäuscht
wollte ihm
mich.
nur zuvorkommen. Aber Kai freut sich, das stimmt.
Ja,
Es
sicher.
gab tatsächlich eine Storyline zwischen Earthquake und Jake Roberts, wo Earthquake Jake the Snake Roberts Schlange platt gemacht hat im Beutel und auf den Earthquake Splash auf die Schlange im Beutel gezeigt hat.
Und die Peter rastet aus.
Ja, heute kannst du was nicht mehr bringen, also ganz klar. Ich war natürlich nicht in dem Beutel drin und so, aber da gab war's dann eine sehr blutrünstige Fehde, hallo? Ja, sollen wir mal so ein bisschen unsere WrestleMania-Erinnerungen so ein bisschen durchgehen, chronologisch, damit wir da nicht komplett durcheinander kommen.
Können wir machen.
Gestartet hat ja die WrestleMania bei 1985, ne? Madison Square
Jo.
Garden, damals mit Hulk Hogan und Mr. T gegen Roddy Piper und Paul Orndorff im Main Event. Und damals als mega großes Wagnis, ne? Wie kann man sowas ausprobieren? So ein Event, damals ja noch WWE, oder die Wrestling-Landschaft in den USA sehr territorial ja, ausgelegt, ne? Wo dann ganz viele verschiedene Promoter eben ihre Promotions in den jeweiligen Gebieten hatten. Und Vince McMahon war dann eben der gesagt hat: So, jetzt, ich mache das jetzt überregional und ich traue mich was und
Und es wurde
hier bringt
im Kino
es.
übertragen.
Genau.
Das war quasi das Sensationelle. Der hat halt in Kinos in Amerika, halt überall gab es halt Kinos, die das übertragen haben. Also kamen halt Leute, gingen ins Kino rein, um sich WrestleMania anzugucken. Aber dadurch wurde es halt groß und war es halt nicht auf ein Territorium beschränkt, sondern plötzlich landesweit.
Genau, und das haben sie dann ja eigentlich, um so ein bisschen zu springen hier, weil sind wir ehrlich, WrestleMania 1 ist nicht mehr so geil,
wenn man sich das heute anschaut. Ich generell sagen, es wird immer ein Rückblick gezeigt, immer auch vor jeder WrestleMania werden immer die Bilder gezeigt, WrestleMania 1, WrestleMania 3, klar, bei Teil 1 gerade, wenn dann diese Stars reinkommen und so, aber 1, 2 und 3 waren richtig scheiße. Also Entschuldigung, war richtig scheiße. Ich hab mir den ja jetzt wieder angeschaut, ne? Das kannst du dir nicht angucken. Das kannst du dir echt nicht geben.
Ja, also bei, um das gerade mal fortzusetzen, also bei WrestleMania 2 haben sie ja dann diesen Punkt mit im Kino und so haben sie dann auch weiter fortgesetzt. Dann haben sie nämlich in drei verschiedenen Städten veranstaltet. Nämlich einmal,
ach, das war das, oh Gott, ja.
Einmal in New York, einmal in Rosemont, Illinois und einmal in Los Angeles, Kalifornien. Und da war es dann wirklich so, da lief da sozusagen der erste Teil der Card. Und dann wurden Leinwände runtergelassen und da haben sich die Leute in der Halle dann eben die zweite und die dritte Stunde angeschaut, die dann woanders stattfanden.
Wer kam bloß auf diese Idee? Jetzt mal ohne Scheiß.
Wollte ich gerade sagen, wer dachte denn, dass das eine gute Idee ist?
Ja, es hat aber funktioniert. Ich meine, du hast dreimal Einkünfte natürlich gehabt, ne, und die waren auch gar nicht so schlecht, wenn du mal schaust. Also allein hier in New York waren immerhin knapp 17.000, in Los Angeles waren 15.000, dann in Rosemont waren 9.000. Da kann man schon mit leben. Ne? Aber es ist natürlich so, als Zuschauer kenne ich mir ja schon derbe verarscht vor, wenn du dann sagst, so, du siehst quasi nur eine halbe Show so in dem Sinne. Ne?
Ja, was man aber noch anmerken muss, was wir eigentlich wahrscheinlich immer total ignorieren, was man Vince anrechnen muss, was einfach genial war, ist dieser Name. Weil WrestleMania ja, ist absolut ein richtig guter Name, weil WrestleMania ist eigentlich, ja, das ultimative Wrestling sagt das ja im Grunde genommen aus. So, das ist das ultimative Event, das darf kein Wrestling-Fan verpassen und Co. Und WrestleMania ist halt auch wirklich dann halt, ja, ein Wort geworden, was jeder kennt. Ob du Wrestling guckst absolut oder nicht, WrestleMania kannst du jedem sagen. Jeder kann was damit und anfangen.
Genau, der versteht es halt auch sofort. Ne? Der versteht Wrestling, Mania, ah, okay, das muss irgendwas Riesiges mit Wrestling zu tun haben. Ne? Also, das stimmt schon. Und heute ist WrestleMania einfach die größte Marke im Sports Entertainment und im Wrestling überhaupt. Und also, da, ich wüsste gar nicht, wie viel man dafür WWE bezahlen müsste, um diese Marke denen abzukaufen. Es würde mich mal interessieren, wie viel die so rein kohlemäßig wert ist. Wäre mal interessant. Naja, und dann
das auf jeden hätte Fall. Ja, warte ganz kurz. Das hätte ja eigentlich erst anders heißen sollen, ne? WrestleMania. Das hätte ja erst The Colossal Tussle heißen sollen.
Das wäre viel besser gewesen.
Aber dann kam ja zum Glück Ryback und hat gesagt, nee, Vince, mach das mal anders. Naja, das hätte aber wirklich so heißen sollen, richtiger Kackname.
Ja, das wäre auch furchtbar gewesen. Ich meine, schau dir mal auch an, was andere Wrestling-Events für Namen haben. Also ich meine, WCW, die hatten ja auch dann sowas, das war dann Slamboree. So, das klingt aber auch irgendwie nicht so cool wie WrestleMania, muss man halt leider sagen.
War Starrcade nicht deren WrestleMania?
Starrcade ja, auch, aber Starrcade später, ne? Hatte auch gar keinen. Ja, genau. Früher war es Slamboree und später ist es dann Starrcade geworden. Aber Starrcade hat für mich auch gar keinen Bezug zum Wrestling.
Nee. Ja, obwohl der Name, also es ist aber auch ein Name, wo man noch sagen kann, ja, der klingt halt nach was, ne?
Ja, aber WrestleMania, ja, aber ist einfach, WrestleMania vermittelt das alles. WrestleMania ist einfach Wrestle, also du weißt, Wrestling und Mania. Generell gab es ja in Amerika viele auch Festivals und so, die immer Punkt Mania hießen. Da wusstest du ja immer, das ist so das Größte überhaupt. Und das
was denn mit Wrestlepalooza?
Das gab's bei ECW tatsächlich.
Was?
Wrestlepalooza gab es bei einer ECW. Es gab ECW Wrestlepalooza.
Ja, komm, siehst du, die hatten Ahnung, ey, die wussten, wie es geht.
Ja, aber das ist natürlich auch der Grund dahinter. Ne? Aber zum Beispiel jetzt nochmal auf Starrcade zurückzukommen. Ich finde, Starrcade könnte auch genauso gut eine Science-Fiction-Convention sein. So.
Das ist und wahr. Ja, klar. Das
würde keinen interessieren. Ja, WrestleMania 3 ist, glaube ich, dann so, zumindest für einige schon mal so der erste Punkt, wo man sagt, so ja, das war halt der nächste Schritt, den man gehen musste. Da ist nämlich WWE dann in den nach Pontiac, Michigan, in Pontiac Silverdome gegangen und hat da mal eben fast 94.000 Leute gezogen.
Alt?
Mit dem.
Was die denn? Die Zahl ist gefaked. Das ist eigentlich das Lustige, dass WWE auf eine Zahl
sich
festlegt, das ist diese die gefaked ja, ist. In Wahrheit sollen da nur 70.000 gewesen sein.
Grundsätzlich sind ja auch die 101.000, ich spreche jetzt dann immer von offiziellen Zuschauerzahlen, so, das sind die von WWE ausgegeben worden sind. Es ist ja genauso, diese 103.000 aus dem letzten Jahr haben sie ja auch nicht erreicht. Das ist auch deutlich weniger. Also da
ja, aber schön, ja. Wir haben halt jahrelang auf diesen Weltrekord immer wieder gepocht. Und nein, ich ist ja eigentlich nur ein Fake. Super.
Das ist wie mit den. Ich sage jetzt nichts Böses gegen die Pressekollegen, aber da wird auch, also es wird ja gerne mal an Zahlen rumgedreht, wenn du ein Unternehmen bist und dich präsentieren musst, sagen wir es mal so.
Ja, kann man übrigens auch sagen, dass bei WrestleMania 3 auch wieder das Lustige ist, es wird ja immer dieser eine Moment gezeigt, dieser Bodyslam, Aber ansonsten war der Event eigentlich kacke, beziehungsweise es gab halt einen Moment, es gab ein geiles Match, aber Hulk Hogan gegen Andre the Giant zum Beispiel war ein grottiges Match.
Absolut.
Und es war halt wirklich absolut nur dieser furchtbar eine Moment, der halt irgendwie herausstach, wo man das Publikum abging. Aber der Showstealer war halt wirklich Ricky Steamboat gegen Randy Savage und das war auch meiner Meinung nach das allererste WrestleMania-Match, was wirklich gut war. Und das kann man sich auch heute noch anschauen.
Das wollte ich mich gerade sagen. Da kannst du auch heute noch reinschauen und kannst sagen so, ja, das ist ein gutes Wrestling-Match und ich kann verstehen, dass das damals so entgegengenommen worden ist, wie es dann irgendwie, wie es dann auch passiert ist. Weil das hat halt wirklich Impact gehabt und hat eben auch gezeigt, dass gutes Wrestling eben auch auf der großen Bühne funktionieren kann und nicht nur muskelbepackte Fleischberge, die sich durch die Gegend schubsen. So, so wirkte ja Hogan gegen Andre the Giant gerade. Also den Kampf kann man sich heute nicht mal anschauen. Ich meine, Andre the Giant war damals schon über seinen Zenit hinaus. Ich habe letztens noch mal Kämpfe von ihm gesehen und der war ja früher mal richtig schnell für seine Ausmaße. Und dieser Kampf hat halt schon gezeigt, so, oh, der ist schon auf dem absteigenden Ast, sagen wir es mal so. Also das war der letzte Moment, wo er halt noch irgendwie einen großen Kampf abliefern konnte, aber mehr halt dann eben auch nicht. Ja, und WrestleMania 3 ist bis heute halt eben, wird bis heute geprägt durch Steamboat gegen Savage. Das ist einfach der Wrestling-Klassiker, den man sich heute noch super gut anschauen kann. Toller technischer Kampf mit großer Dramatik drin. Steamboat als ultimatives Babyface, wie er das halt immer so verkörpert, mit George the Animal Steel an seiner Seite. Und dann eben Savage als, war damals schon Macho King? Nee, noch nicht, nee, aber trotzdem nee. Als Heel
unterwegs, das kam er später mit Macho King. Elizabeth war zusammen. Genau. Was man auch sagen muss, früher bei WrestleManias, die litten halt auch darunter. Also erstmal war das Wrestling nicht so gut, aber zum anderen waren halt auch die Matches alle kurz. Also auch bei WrestleMania 2, 3, es waren halt mal viele Matches. So quasi, man sieht als Casual-Zuschauer plötzlich ganz, ganz viele, in Anführungszeichen, Stars, aber halt immer nur kurz. Und du konntest halt auch kaum in einem Match hattest du genug Zeit, richtig dich reinzudenken und Co. Und bei WrestleMania 4 ist es ja auch so. Und das waren echt, die ersten WrestleManias haben qualitativ wirklich nicht viel gebracht. Was sie halt gebracht haben, war einfach so einen Event-Charakter zu schaffen. Und das halt für den Normalzuschauer, der sonst kein Wrestling guckt, von wegen so, ey, das gucken wir uns an. Einfach diesen Effekt zu erzielen. Das ist halt, glaube ich, das Wichtigste gewesen. Deswegen auch bei WrestleManias, bei den ersten war eigentlich absolut uninteressant, wie das Wrestling war. Das Beeindruckende war eher, dass dann halt anfangs auch plötzlich richtige Topstars reinkamen aus dem Mainstream, die halt gar nichts mit Wrestling zu tun hatten, aber dadurch halt Leute einschalteten, die sonst auch nicht Wrestling guckten. Und das hat halt Vince als Erster erkannt.
Das wird er heute auch noch versuchen, Mainstream
gebracht. Ja, aber damals war es noch viel extremer.
Naja, also klar, natürlich.
Also noch viel, viel mehr Stars, die da irgendwelche kleinere Rollen irgendwie gehabt haben und so.
Pamela Anderson, glaube ich, ne? War auch dabei.
Das war WrestleMania 11.
Also, ja.
Elf, ja, die war, war ja hier Muhammad Ali, da war die eine Sängerin, die halt voll abgerockt hat.
Cyndi Lauper.
Genau,
Cyndi
Mr. T und Co. Das waren halt alles Gesichter, die jeder normale Mensch irgendwo mal kannte oder mal gesehen hat. Und zwar in verschiedenen Altersklassen. Und ich finde halt auch, ich meine, das ist jetzt natürlich irgendwie eine globale Aussage, aber ich hasse es, wenn Leute sich durchweg aufregen, wenn bei WrestleMania ein Star dabei ist, der nichts mit Wrestling zu tun hat. Weil das gehört irgendwie zu WrestleMania dazu. Das hat WrestleMania groß gemacht. Und WrestleMania ist halt nicht nur Wrestling, sondern ist halt einfach dieses Mainstream-Charaktermäßige. Dann gibt es halt gute Beispiele von Stars, die halt da Sinn machten, die da auch einen guten Job machten. Es gibt natürlich auch Stars, wo du einfach denkst, ach du Scheiße, muss das echt nicht sein. Und die halt echt Schreckliches abgeliefert haben. Aber zum Beispiel, so ein Big Show Mayweather zum Beispiel oder damals das mit Trump, das darf man echt nicht unterschätzen, was das für einen Impact hatte. Trump zum Beispiel, das hatte die höchste Buy-Rate erzeugt, die WWE niemals hatte bei WrestleMania vorher.
Genau.
Jetzt überleg mal, was das heute für eine Buy-Rate ziehen würde.
Oh. Vor allem, wenn er dann einen Stunner kriegen würde. Uiuiui.
Ja, aber das auf jeden Fall.
Ja, aber generell, also dieser Star.
Das gehört dazu. Stars gehören dazu. Und das macht auch WrestleMania aus. Da bin ich vollkommen bei dir.
Genau.
Also anders, ohne Stars wäre WrestleMania nicht WrestleMania. Und wäre es auch nicht geworden. Also, das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Und diese Verbindung zu Donald Trump hat ja dann auch bei WrestleMania 4 und 5 hat ja dann auch dazu geführt, dass man dann in der Atlantic City Convention Hall da veranstaltet hat, die ja, glaube ich, damals Trump gehört hat.
Ja, genau.
Trump Plaza und
so. Trump Plaza, aber da war doch der Einzug mal so scheiße mit den Treppen, den Stufen, ne?
Mit den Treppen. Und ich muss auch sagen, dass WrestleMania 4 ist, glaube ich, die WrestleMania, die ich mir, glaube ich, maximal zweimal angeschaut habe, weil ich dieses Turnier um den Titel damals so scheiße langweilig fand. Yep. WrestleMania 5, Hogan gegen Savage im Main Event, die Mega-Powers treffen aufeinander. Das war wiederum ein guter Kampf und da hat man mal gesehen, wie der gute Herr Savage den Hogan schon damals durch seine Kämpfe ziehen musste.
Aber das war auch das, war das so erste WrestleMania mit Ultimate Warrior, ne?
Genau.
Weil da, gegen, das war das Match, was ich geiler fand.
Ja.
Gegen Recruit, weil Recruit war eh einer, ist auch einer der unterschätztesten Wrestler meiner Meinung nach, weil der hatte was drauf, der war halt seinerzeit irgendwo auch voraus, aber das war echt gut. Und WrestleMania 5 ist ja, ich würde halt auch sagen, wenn man halt sagt, ja, welche WrestleManias, ab wann sollte man gucken? Ich würde sagen, ab WrestleMania 5 lohnt es sich. Ab dann kann man anfangen. 5
ist so der Übergang, ne? Ja, 5 ist so der Übergang. Da merkt man, da entwickelt sich auch irgendwie was. 6, da haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Dann auch im Toronto Sky Dome. Unglaublich geile Halle mit fast 70.000 Leuten, egal ob gefaked oder nicht, wie auch immer. Ultimate Warrior gegen Hulk Hogan im Main Event. Unglaublich gut. Also ich kriege jetzt sofort wieder Gänsehaut, wenn ich einfach nur an diesen Kampf denke.
Aber das Match, das ist, glaube ich, das erste Match, wo man sagen kann, da hast du gemerkt, was die Crowd für einen Einfluss hat. Weil diese Crowd, die hat das Match ja auch noch gepusht wie sonst was, weil es einfach, es gab anfangs diese Machtdemonstrationen, also dieses Kräftemessen.
Ja.
Und die Crowd war ja wirklich ja fast 50-50 geteilt, was auch schon selten war. Aber wie die das abgefeiert haben, weißt du, ein Wrestler ging auf die Knie und die ganze Halle erstmal die Hälfte alle so und die andere Hälfte, oh mein Gott, die sind so ausgerastet, die sind alle am Jubeln gewesen und das machte das Match auch einfach aus und das, ja, das ist einfach auch für mich so ein Beispiel, wenn die Zuhörer wissen das, ich bin ein Fan von Crowd-Reactions und das ist ein Paradebeispiel, was Crowd-Reactions ausgemacht haben, weil vorher war einfach eher passiv gucken, ab und zu mal buhen oder klatschen oder so, aber dem Match sind die Leute ausgerastet, weil das war wirklich ein Glaubenskrieg im Grunde genommen, wer gewinnt Face gegen Face und beide waren beliebt und das war echt super.
Ja, das hast du halt selten bei generell beim Wrestling, solche Ereignisse und vor allem, dass es dann auch noch so gut funktioniert und dass das Publikum damit spielt. Auch da vielleicht so in Erinnerung an WrestleMania 18, Hulk Hogan gegen The Rock zum Beispiel, ist so ähnlich gewesen, wo zwar Hogan eigentlich als Heel reingekommen ist, aber sofort als zum Face geturnt ist, aber das sind halt auch Kämpfe, die extrem von ihren Publikumsreaktionen leben. WrestleMania 7 waren dann die Fronten wieder eindeutig verteilt, um es mal so zu sagen. Hogan gegen Sergeant Slaughter im Main Event. Furchtbarer Kampf in meinen Augen. Ich habe heute aber noch gelesen, dass heute die Tage noch eine Doku dazu gesehen. Da hieß es wirklich, dass Sergeant Slaughter zeitweise unter Personenschutz genommen werden musste, weil die Leute ihn so gehasst haben für sein Irak-Gimmick.
Ja, aber das ging ja damals. Entschuldigung, also während ein Krieg stattfindet, so ein Gimmick zu machen, das war schon hart. Und der Event war auch generell scheiße. Erstmal wurde der in eine kleine Halle verlegt. Was du total gemerkt hast, weil die haben nicht genug Karten verkauft und deswegen sind die schnell in eine kleine Halle gegangen, wollten eigentlich in einem Stadion das machen und WrestleMania 7, finde ich, ist mit einer der schlechtesten.
Aber, um mal da Showstealer bei dieser Card war, Ultimate Warrior gegen Macho Man Randy Savage, das bis heute wahrscheinlich beste Match vom Ultimate Warrior.
Ja, mit Abstand.
Also wer das noch nicht gesehen hat, der kann sich das auch heute noch angucken, das ist gerade von Storytelling her und allem drum und dran, ist natürlich auch heillos overbooked, ist ja ein Retirement-Match um die Karriere, ne, und ich sag jetzt nicht, wer gewonnen hat, weil vielleicht gibt's noch Leute, die es noch nicht gesehen haben, soll sich das ruhig mal angucken, also ich mach den Kampf immer noch und vor allem da sieht man auch, dass der Warrior auch, wenn er den richtigen Gegner hat, auch richtig gute Kämpfe abliefern kann, genauso wie halt im Jahr davor gegen Hogan und für mich so, wenn ich jetzt mal so persönlich betrachte, ist glaube ich WrestleMania 8 so der erste Event, wo ich jetzt noch intensive Live-Erinnerungen dran habe, weil das wurde damals live, glaube ich, auf Tele5 übertragen
mit
Uli Fessler und Carsten Schäfer im Kommentar und das war halt auch eine geile Sache. Ich kann mich bis heute daran erinnern, wie das erste Mal dieser Schwenk durch die Kamera, durch die Halle kam und auf einmal Shawn Michaels und Tito Santana ja haben den Opener bestritten und allein das war
aber die
halt
Halle
so geil.
Sah schon geil aus, oder? Also wenn du sagst, WrestleMania 8, erinnere mich sofort an diesen Blick, wie die jetzt Halle aussah und diese Sitzblöcke und dann der lange Entrance mit dem blauen Boden und so, das weißt du sofort, das war eine richtig schöne Halle.
Ja, Showstealer da, Bret Hart gegen Roddy Piper in meinen Augen.
Einer meiner Top 5 oder Top 3 Matches aller Zeiten bei WrestleMania. Ganz ehrlich, das war auch emotional so packend und ich hasse ja zum Beispiel, wenn die sich am Ende umarmen. Ich hasse es, wenn Wrestler das machen. Das ist vielleicht das einzige Mal, mit zusammen später bei Undertaker, Triple H und Shawn Michaels, wo ich das so passend fand, wo es auch nicht aufgesetzt wirkte, sondern einfach alles war genau richtig. Mit einem üblen Blade-Job von Bret Hart.
Genau, der nicht abgesprochen war, glaube ich. Nein. Auch. Ich glaube, das haben sie auch. Ist der Bret Hart eh ein großer Verfechter davon, zu bluten, wenn es nicht erlaubt ist und so. Ansonsten, was aber auch pro nächster Blade-Job, da gab es ja auch noch Macho Man Randy Savage gegen Ric Flair. Auch ein sehr, sehr gutes Title-Match zwischen den beiden, aber auch in der Midcard und in der im Main Event stand dann Hogan gegen Sid Justice, was echt ein beschissener Kampf war.
Mit dem abgefuckten Finish am Ende.
Ja, genau, abgefuckten Finish, weil Sid Justice hat ja WWE daraufhin verlassen, ich glaube wegen Doping oder Drogengeschichten oder sonst irgendwas, und wollte dann nicht clean verlieren, hat dann aus Hogan's Legdrop ausgekickt, daraufhin hat Harvey Whippleman einen künstlichen DQ herbeigeführt, irgendwie, dass Hogan wenigstens noch gewinnt, und dann hat kam Papa Shango raus.
Genau,
und
Papa Shango war viel zu spät, weil er sollte eigentlich für diesen DQ sorgen. Und er hat den Einsatz verpasst. Er kam viel zu spät. Du hast ja gesehen, wie
der... Der sollte auch seinen Pin unterbrechen.
Ja, sag ich ja. Der sollte ja unterbrechen, aber der kam viel zu spät.
Weil deswegen ist doch auch Sid Vicious oder Justice, wie auch immer der Typ da heißt, er ist überhaupt ausgekickt.
Genau.
Und der sollte nämlich eigentlich gar nicht outkicken, sondern das war ja nur, weil Papa Shango viel zu spät kam und den halt improvisieren musste.
Ja, das war vor allen Dingen so sinnvoll. Du hast dann gesehen bei der Kamera, wie der Papa Shango langsam rauskam, so breitbeinig. Und du einfach nur dachtest, warum geht der denn jetzt so langsam? Da müsst ihr da voll schnell hingehen. Und dann irgendwann hast du gesehen, dass er gemerkt hat, scheiße, dann ist er schneller geworden. Total lustig. Also das mit Katastrophe, ja. Vor allen Dingen, dann kam noch der Ultimate Warrior raus, wo ich bei der Musik ausgerastet bin. Als ich den aber gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, das ist der doch nicht, oder?
Das ist der nicht. Der hat ja wohl auch ordentlich Heat gezogen, weil der Warrior erstmal einen Tag vorher noch beim Friseur gewesen ist und einen schönen Bob sich hat schneiden lassen, um es mal so zu sagen. Und auch noch an Muskelmasse deutlich weniger hatte als noch in Jahren davor. Und sprich, man hat sich da wirklich gefragt, so, ist das überhaupt der Ultimate Warrior oder ist das nicht? Also er war es auf jeden Fall, aber da muss wohl auch Vince McMahon getobt haben, als er ihn dann gesehen hat mit, wie gesagt, mit einer gut getrimmten Langhaarfrisur und deutlich weniger Muskeln als vorher.
Wir kommen aber hier, muss man sagen, bei WrestleMania 8 ist es auch die erste WrestleMania, wo es halt nicht so extrem viele Matches gab und wo halt eigentlich ja diese Midcard auch interessant war. Also vorher war halt immer Midcard, gab es so mal ein Match, was interessant war, aber hier war es halt, ja, ich meine, Shawn Michaels gegen Tito Santana war richtig gut. Undertaker gegen Jake Roberts mag vielleicht nicht wrestlerisch das Beste sein, aber das hatte halt auch Star-Feeling. Dann hast du Bret Hart, Roddy Piper, auch Star-Feeling. Selbst mit Big Boss Man und Co. Tag-Team-Match, ja, aber selbst das hatte irgendwo so Namen, die du halt kanntest. Das, Wendy Savage, Ric Flair, auch groß. Tatanka war damals auch sehr beliebt gegen Rick Martel, der halt auch irgendwie ein guter Mitkader war. Das passte irgendwie auch alles. Also ich fand halt schon, der Event war sehr stimmig an sich als Gesamter.
Ich mochte den auch. Ich fand den Main Event, also eigentlich hätte der Main Event irgendwo die Midcard gehört und irgendwie Savage gegen Flair hätte ein Main Event gehört, meiner Ansicht nach. Weil, also Sid Justice hatte damals nichts da verloren, wo er dann da stand, und das hat man dann ja auch im Nachhinein gemerkt.
Der hat ja dann auch im Nachhinein gemerkt, wenn man ihm nochmal ein Main Event später geschickt hat.
Ja, aber erst zig Jahre später, der wurde ja dann nach WrestleMania gefeuert.
Ja, aber also, da war es wieder sinnlos. Also Sid Justice war immer sinnlos eingesetzter Typ.
Ja. Ja, WrestleMania 9, die weltgrößte Toga-Party im Caesars Palace in Las Vegas. Aus heutiger Sicht echt eine beschissene Veranstaltung.
Soll ich also, ehrlich
da
sein?
Da ist nicht viel...
Will ich jetzt einwerfen, weil ich weiß genau, was du sagen wirst. Deswegen, eine der schlechtesten oder vielleicht die schlechteste WrestleMania aller Zeiten. Ich habe das als nicht. Kind voll gut gefunden. Bis auf den Main-Event, also selbst Main-Event Yokozuna Bret Hart, haben mich mega gefreut. Fand das Match auch toll, nur das Ende von der Veranstaltung war kacke, aber den Rest habe ich als Kind, beziehungsweise wir haben das auch im Jugendzentrum geguckt, fand mir voll gut. Und das gucke ich mir
voll oft an. Ich mochte das auch. Ja, ich mochte das auch irgendwie, weil das eine ganz eigene Atmosphäre hatte, weil es auch Open Air war und so. Aber so rein von den Matches her war es echt enttäuschend. Also, ich sag nur Giant Gonzalez gegen
Undertaker. Wollte ich gerade sagen.
Crush gegen Doink und noch mehr Doinks und so. Also, das war schon nicht besonders
gut. Aber der Tanker Shawn Michaels war gut.
Das war okay, es war auch die Headshrinkers gegen Steiner Brothers war auch gut und Bret Hart gegen Yokozuna war auch okay. Also gemessen an dem, was Yokozuna leisten konnte, aber es war keine gute WrestleMania.
Nee, das auf jeden Fall nicht, aber es war halt lustig, wie man das anders wahrnimmt. Als Kind war das irgendwie so, cool, vorher auch so mit den Videos wegen Jari Rom und dann kam Bobby Heenan und falsch rum auf dem Elefanten raus und sowas. auf dem Kamel, Entschuldigung. das hatte schon was, aber es war ein einmaliger Versuch, wo die WWE auch schnell merkte, nee, bitte nicht nochmal.
Ja, absolut. WrestleMania 10 war auch keine herausragende WrestleMania, hatte aber zwei Matches, die absolut herausgestochen sind, muss man ganz klar so sagen. Also, es war zum einen der Opener, Bret Hart gegen Owen Hart. Da gab es ja damals diese Geschichte mit dem doppelten Rumble-Sieg von Lex Luger und Bret Hart, wo dann ja eigentlich Lex Luger hätte den Titel gewinnen sollen, aber dummerweise in einer Bierlaune heraus das schon vorher erzählt hat. Dumme Idee. Und dann,
ja, zum Glück Lex Luger, also, nee.
Ja, du wirst lachen, aber der war früher echt over. Ich meine, ich als Kind fand den nie toll, weil ich meine, das Narzissist-Gimmick vorher noch im Kopf hatte. Aber
gut, das ging aber auch so ein bisschen in Richtung Roman Reigns Push, ne?
Ja, aber also der war halt in Amerika, so hat es funktioniert. Ja, also in Amerika war es halt wirklich so, der ist ja auch mit seinem Truck durch die Gegend gefahren.
Wollte ich gerade sagen, er ist auf Tour gegangen.
Genau, da hatte es funktioniert, warum auch immer. Ich glaube, die Amis sind da einfach leichter zu beeinflussen, sobald es um Patriotismus geht. Aber ich war immer Bret Hart-Fan und ich war sehr froh, als der den Titel gewonnen hat.
Ja, absolut, absolut. Aber und ich war auch froh, dass Yokozuna den Titel wieder los war, weil es war auch so ein bisschen anstrengend.
Ja, aber er war zum Beispiel ein guter Heel. Also er war halt wirklich ein Heel, wo du einfach, ja, wo an dem das Face wächst, weil der einfach wirklich im Boden war. Eine Herausforderung, wo du sagtest, scheiße, den musst du echt mit totalem Willen und allem Können abfertigen, damit du überhaupt gewinnen kannst. Ja, das hat gut funktioniert.
Man muss aber zu sagen, dass Yokozuna da schon fast ein Jahr Champion war. Und du hast irgendwie gemerkt, dass Yokozuna auch sich in diesem Jahr nicht positiv entwickelt hat. Weil der ist ja immer schwerer geworden. So. Gibt ja diverse Essstörungen und so. Und der ist ja einfach immer fetter geworden. Und du hast ja gemerkt, dass seine Matches auch darunter gelitten haben mit der Zeit. Und das war halt irgendwie so ein bisschen das Traurige.
Genau, aber kommen wir zu den beiden, wir können sagen, 5-Star-Matches, auch wenn du das nicht magst. Aber das waren 2 5-Star-Matches.
Ja, absolut. Also das Leitermatch haben wir im letzten Podcast ja, Shawn Michaels Podcast schon dick und breit besprochen zwischen dem Heartbreak-Kid Shawn Michaels und Razor Ramon.
Da war ich ja nicht drin.
Ja, aber unglaublich guter Kampf. Dann hau rein. Dann lass du deinen Erinnerungen freien Lauf.
Grandioser Kampf. Das war einfach, man muss halt dazu sagen, es gab natürlich auch vorher Leitermatches, aber im Mainstream, als Mainstream-Zuschauer, kanntest du das nicht. Und das war was komplett Neues. Die Storyline mit den 2 IC-Titeln war toll. Das passte. Und dieses Match war grandios. Also ich weiß noch, haben wir wieder im Jugendzentrum geguckt. Ihr merkt das schon, zieht sich durch. Aber das hat aber auch Bock gemacht. Wir waren da echt mit 50, 60 Mann. Und das Match, das war der Hammer. Also du hast auch die Zeit komplett vergessen. Das haben halt wenige Matches damals geschafft zu der Zeit. Und du wusstest einfach nicht, wer gewinnt. Und da kam einfach immer dieses, oh mein Gott. Und dann, der macht das wirklich. Und das war so toll von den beiden, was du auch einfach nicht erwartet hast. Du hast halt schon gedacht, okay, da kommt was anderes. Und dann plötzlich hauen die da 18-Minuten-Match raus, was immer auch länger war als geplant. Die haben das einfach länger gezogen.
Genau, deswegen durften die, gab es danach ein 10-Man-Tag-Team-Match nicht. Und da waren alle sehr angepisst.
Genau, aber das Match, das war grandios. Und nicht nur wegen diesen Einsprung, den man immer wieder sieht in der Rückblende, sondern da hat alles gestimmt. Die beiden haben eine super Chemie gehabt. Ich fand generell, Razor Ramon war halt im Ring auch damals jemand, den ich sehr gern geguckt habe, der irgendwie irgendwas Absolut. Hatte und unterhalten hat. Und das Match war ja, die Mutter aller Leitermatches. So assi es klingt, weil es halt vorher schon Leitermatches gab, aber eigentlich, das hat das Ding, diese Stipulation groß gemacht.
Genau, und dann gab es noch Bret Hart gegen Owen Hart. Zum ersten Mal Bruder gegen Bruder. Und auch da ein technisch herausragendes Match. Und dann auch mit einem überraschenden Sieger. Ich hätte nicht erwartet, dass Owen Hart hier gewinnt. Als kleiner Bret Hart-Mark damals war ich echt schockiert, dass Owen Hart das Ding dann durch eine Victory Roll gewinnt. Habe ich übrigens auch, glaube ich, auch eine Victory Roll hatte ich damals auch noch nie gesehen in dieser Form. Und dann die legendäre Szene von Owen Hart, wo er dann hinterher mit Todd Pettengill mit Rotz im Gesicht noch ein Interview führen musste. Wunderschön. Aber ein geiler Kampf und technisch herausragend, wie man das von den Hart-Brüdern kennt. Ja, so kann ein Event starten, sage ich mal.
Und es war auch schön, wieder schön Madison Square Garden, ne? Ich muss generell sagen, ich bin die WrestleManias, die alle Madison Square Garden waren, hatten irgendwas für mich. Also das sind auch komischweise diejenigen, die ich sehr oft gucke.
Das ist aber halt auch so die WWE-Arena, ne? Also das ist ja immer so, dass this is where the magic happens.
Ja, ich finde es auch schade, dass damals die WrestleMania 30 nicht da stattgefunden hat, weil das ist eigentlich angemessen gefunden.
Es wäre halt eine schöne Tradition gewesen, die man hätte fortsetzen können. Ich meine, 10, 20, also 1, 10, 20, 30 wäre halt logisch gewesen, aber WWE verkauft da halt nicht genug Tickets in dem Sinne, ne?
Ja, aber halt von der Crowd. Ich meine, natürlich wirtschaftlich macht das Sinn, aber es ist halt einfach wieder ein Thema. Crowd-Reactions. Madison Square Garden ist immer was Besonderes gewesen und ist es auch immer noch. Also ich finde halt, jede Großveranstaltung, die da immer stattgefunden hat, auch im letzten Jahrzehnt oder so, die waren immer fett. Also das hatte einfach irgendwas. Du wusstest, da ist zumindest nie Stille. Und dadurch ist es halt auch nicht langweilig vom Monitor selbst oder vom Fernseher, selbst wenn das Match nicht so gut ist.
Ja, das stimmt. WrestleMania 11, in meinen Augen eine der sehr schwächeren WrestleManias.
Oh ja,
Da war nicht viel zu holen bei diesem Event, sagen wir es mal so. Also Main Event war Bam Bigelow gegen Footballstar Lawrence Taylor. Auch da nochmal Stars oder Promis im Wrestling. Ne? Der hat sich eingesetzt und ist dann sogar dann im Main Event gelandet. War okay, dafür, dass es halt ein Footballer war und ist. Aber ansonsten war WrestleMania 11 echt ein ziemlicher Stinker. Also ich erinnere mich noch an Bret Hart gegen Bob Backlund, was ich damals furchtbar langweilig fand.
Das war schrecklich. Das war nicht nur langweilig, das war schrecklich. Bob Backlund war, er war eh über seiner Zeit total hinaus, wurde dann ja angepriesen als derjenige, der 6 Jahre lang den Titel hielt. Und dieses Match, das war einfach, ich konnte mit dem auch, mit seinem Verhalten, seinem Gimmick gar nichts anfangen. Das Match war wirklich grausig, wenn du bedenkst, was Bret Hart drauf hat. Und dann Roddy Piper als Guest-Referee und es war einfach alles nicht stimmig. Der ganze Event war nicht stimmig. Das war alles schlecht.
Ja. Ja, hast du noch Shawn Michaels gegen Kevin Nash hattest du noch? Das war noch okay, sage ich mal.
Ich meine, schön war noch, dass bei Diesel Pamela Anderson mit reinkam und Co., dass das die Begleitung, das war noch was fürs Auge, das war es auch schon. Aber das Match war auch zum Beispiel auch schrecklich. Diesel war immer ein schrecklicher Wrestler, fand ich im Ring. Ja, sorry, ist so.
Du hast halt gemerkt, dass da musste halt irgendwie so ein Generationswechsel überbrückt werden in dieser Zeit. Und das hat man dann auch bei einer schlechten WrestleMania-Card gemerkt. Ne? Da hat nicht viel zusammengepasst. WrestleMania 12 ist auch so ein Fall, da war auch nicht alles.
Entschuldigung.
Ja?
Wir machen das auch auf jeden Fall ganz schnell. Aber ich finde, beim Main Event muss man mal wirklich. Das finde ich, das wird zu wenig herausgehoben. Bam Bam Bigelow hat wirklich alles rausgeholt aus diesem Match, was nur geht. Also, dass er mit einem Nicht-Wrestler sowas hinlegt, das war richtig beeindruckend. Also auch im Nachhinein, wenn du das heute nochmal anschaust und du einfach siehst, was der da rausgeholt hat. Also mehr kann man da eigentlich nicht in den Hut ziehen, weil das schafft nicht jeder. Wir haben genug Promi-Matches gesehen, wo du einfach denkst, ach du Scheiße, gerade bei WCW. Wo halt die versucht haben, irgendwie einen Move oder so zu machen. Aber hier hattest du wirklich das Gefühl, das hat wirklich was von einem Wrestling-Move. Auch wenn es lustig war, dass ein Footballer anschließend so fertig war, dass er gestützt werden musste. Ja, aber unscheinbar, Bam Bigelow, super Big Man. Wahnsinn, was der da gemacht
absolut.
Hat.
Absolut. Bam Bigelow, einer der besten Big Men aller Zeiten. Also ich stelle den immer neben Vader in meiner internen Rangliste irgendwie. Die beiden sind da ganz oben mit dabei, was so die großen Männer angeht. Ja, dann sind wir auch schon bei WrestleMania 12 angekommen. Eine Card, die von einem Match dominiert worden ist. Das war das Ironman-Match zwischen Bret Hart und Shawn Michaels natürlich. Ansonsten war es auch wieder so eine Card. Wir gehen gleich noch auf das Match ein. Ansonsten war es aber auch wieder so eine Card, die war nicht besonders gut. Wir hatten Roddy Piper gegen
Goldust
in einem.
Ich habe mir das ja letztens angeschaut. Also das fand ich jetzt. Vor allem, das war brutal. Meine Fresse. Der hat den ja.
Also, das wurde mit dem Auto überfahren.
Ja, ja, also und das war ja wirklich wurde, Roddy Piper. Das war ja kein Stuntman, sondern Roddy Piper ließ sich vom Auto anfahren. Was da alles passiert ist.
Hollywood Backlot Brawl. Also absolut. Verrückter Brawl mit Anspielungen auf die O.J. Simpson-Geschichte mit der Verfolgungsjagd über einen Highway und so, also quasi ein Kampf, der über zwei Teile sozusagen verteilt worden ist und am Ende wurde Goldust ausgezogen und stand dann in Negligé
da. Ja, vor allem, das ist diskriminierend wie Sau, oder? Also das ist ja wirklich, ist
absolut.
Als du den Amis sagst, wegen so, alle Schwule sind kranke Schweine. So, nee, das war und? Der Tenor von der Story, das ist kein Witz.
Ja, natürlich.
Andere Zeiten.
Ja, da wurde halt eindeutig Homosexualität als was Krankes und Falsches dargestellt, ne? Also, und natürlich auch, dass Schwule halt eben ihre Hormone nicht im Zaum halten können, muss man sozusagen. Also aus heutiger Sicht eine ganz schlimme Storyline, die kannst du heute nicht mehr bringen. Und das war auch damals schon sehr hart am Fremdschämen, sagen wir es mal so. Also,
da war doch auch, bei dem WrestleMania war doch auch der Pedigree, bei dem wir letztens geredet haben.
Genau,
der nicht gezählte.
Wollte ich auch gerade sagen, da gab es noch
super
Hunter Hearst Helmsleys größte WrestleMania-Pleite, muss man so zu sagen. Und das war nicht die Niederlage gegen Roman Reigns, sondern es war die Niederlage gegen den Ultimate Warrior nach ein paar Minuten und dem nicht gezählten
Pedigree. Eine Minute 39. Da war der Entrance länger. Und der Ultimate Warrior, das war ganz lustig, muss man, wenn man das wieder guckt, sehen, nach dem Entrance, wenn das Match anfängt, der ist total außer Puste. Der ist komplett im Arsch, der Typ. Der kann auch gar nichts mehr
dann. Hallo, Goldberg.
Ja, aber Wahnsinn. Aber das Match, dieses No-Selling vom Pedigree, das ist so. Ja, ihr wisst schon.
Ja.
Das ging gar nicht. Aber noch schlimmer fand ich eigentlich Undertaker gegen Diesel. Das glaube ich, das langweiligste und schrecklichste Undertaker-Match, was ich kenne von WrestleMania. Das ist so langweilig, weil.
Moment, das war nicht so schlimm wie Giant Gonzalez gegen
Undertaker. Das fand ich komischerweise nicht so schlimm wie das hier, weil Giant Gonzalez fand ich halt, okay, der hatte halt keinen Moves drauf, aber er konnte sich noch halbwegs bewegen und er war halt irgendwie, da ging es halt um dieses imposante Monster-mäßige. Das hatte halt was wie Godzilla gegen King Kong, alles klar. Und hier hattest du aber Undertaker gegen Diesel wie Schlaftablette gegen große Schlaftablette. Weil das einfach zu der Zeit, das ging gar nicht. Also Diesel war so ein langsamer Worker und Undertaker war auch nicht der schnellste, beziehungsweise da war halt noch nicht derjenige, der diese richtig guten Matches abgeliefert hat. Und das Ding ging 16 Minuten und du hast einfach nur die Zeit gezählt. Das war so langweilig.
Moment, aber im nächsten Jahr traf dann Psycho Sid auf den Undertaker. Das war auch ziemlich
Das war auch schrecklich, aber das hier finde ich noch schlimmer. Weil wenn du noch bedenkst, dass Diesel eigentlich vorher fast schon zum Face der Company erhoben wurde und so. Aber das Iron Man Match, das im Übrigen war grandios. Wieder im Jugendzentrum geguckt, da haben wir nämlich alle gewettet, das weiß ich noch. Da hatten wir eine große Tafel und man musste dann vorher wetten, wer gewinnt. Da war das 50-50 genau auf die Stimme genau verteilt. Und da fand ich allerdings das Finish scheiße. Also ich habe mich als Kind total geärgert. Ich dachte mich, unentschieden, fängt, ah, okay, gut. Und dann nochmal anfangen und dann gewinnt Shawn Michaels. Und ich wusste nicht, ob ich mich freuen soll oder sauer sein soll. Aber das Match selber, echt stark. Wenn man bedenkt, vor allen Dingen, zu welcher Zeit das war und wie die Matches damals aussahen, war das schon
das
richtig,
stimmt.
richtig gut.
Ich fand's trotzdem langweilig damals.
Was?
Ich hab's letztes Mal schon gesagt, ich mochte diesen Kampf überhaupt nicht, der war mir zu lang und der hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich fand ihn damals wirklich langweilig, außer die letzten 15 Minuten, die fand ich gut und dann davor, das war alles so,
Ich wusste das damals nicht zu schätzen. Also ich muss halt sagen, kommt vielleicht auch darauf an, wie sehr du halt an diesen Charakteren hängst. Also ich war halt Bret Hart-Fan wie sonst was, hatte T-Shirt von denen und Co. Shawn Michaels fand ich auch grandios. Also ich hing da wirklich als Kiddie, war ich emotional bei keinem Match so drin wie bei den beiden, weil das einfach scheiße, okay. Meine beiden Lieblinge kämpfen gegeneinander. Ich glaube, das ging halt vielen so. Was ich halt lustig
finde. Hast du dir das Match mal angeschaut?
Bitte?
Hast du dir das Match mal angeschaut?
Nee, das eigentlich? Geht mir zu lang.
No, okay. Also. Hatsch.
Ich bin halt auch immer sehr krass busy und nee, also eine Stunde habe ich da echt nicht.
Die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Generation, sage ich.
Ja, das ist halt wirklich, also solche Matches kannst, also es ist halt ganz schwer, so Matches nachzuholen, ne? Also gerade halt, wenn die so lang gehen und du eben nicht mitfieberst und also wo du halt eben sowieso schon weißt, wer gewinnt. Selbst da kannst du auch sagen, okay, das ist halt geiles Wrestling, aber es geht halt trotzdem eine Stunde.
Ja, das gibt einfach die ersten 40 Minuten, die letzten 20 sind Gold wert.
Das ist halt die Sache, jetzt irgendwie so ein hier Razor Ramon gegen Shawn Michaels, das kannst du halt schön nachholen. Das ist also das Ladder-Match, finde ich. Das kann man sich noch gut angucken. Aber das geht einfach zu lang.
Ja, was man auch gut nachholen kann.
Lustig ist, bei dem Sprung Match, das ist halt eines der legendärsten Matches. Und das haben die am Vortag oder am Morgen erst in irgendwie in Diner besprochen. Wie
ja,
die das
genau.
überhaupt machen. Total übel.
So, ja, bevor wir jetzt weiter mit WrestleMania 13 machen, ich glaube, der Kai muss jetzt schaffen, der muss jetzt in die Kohle minen oder so.
Von Mordor.
Genau, der hat aber uns noch ein paar Sachen auf den Weg geben wollen, die wir ja nicht vergessen sollen.
Genau, was ihr definitiv nicht vergessen dürft, ist zum einmal, na gut, habt ihr vorhin schon mal gesagt, Rock gegen Hogan. Einfach, weil das so on the fly verändert wurde. Habe ich aber auch halt nur nachgeholt, das Match. Ich mochte die Taker-Orton-Fehde, also halt Taker gegen Legend Killer, aber weniger das Match, sondern einfach als das Drumherum. Das fand ich sehr, sehr geil. Edge gegen Foley bei WrestleMania 22. Okay, nur das Ende wirklich von dem Match, das Ende von HBK gegen Flair. Einfach nur dieses I'm sorry, I love you, was, glaube ich, David auch krass liebt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Dazu sage ich gleich was, weil die WrestleMania habe ich gestern geguckt.
HBK gegen Taker. Und das zweite Match fand ich sogar besser, das bei 26. Aber generell beide sind richtig Hammer. Auch viel, viel besser als Taker gegen Triple H, meiner Meinung nach. Punk gegen Y2J natürlich. Und was Olaf eh noch erwähnen wird, Daniel Bryan bei 30.
Absolut.
Und mein Moment, Seth Rollins bei WrestleMania 31. Und 32 war richtig scheiße. Und den RKO von Randy Orton. Einer der geilsten RKOs, wenn nicht sogar der geilste. Also bei
Seth Rollins.
Genau.
Das stimmt.
So. Kann man so machen. So, dann mach uns stolz und geh arbeiten.
Genau, ich mach euch stolz, ne?
Ja, wir lässt dann in der
Spaß Zeit über noch. Dich. Ja, mach bitte. Ohne Scheiß. So richtig, aber richtig persönlich, so mit Mutter und alles. Okay.
Oh, weia, jetzt geht's
viel
los.
Viel Spaß noch.
Ja, rein.
Ich hab richtig Angst. Tschüss.
So, ja, dann machen wir mal hier weiter, würde ich sagen, ne? Mal so in eine lustige Zweierrunde. Warum auch nicht?
Ja, genau. Oder wir holen halt Kais Mutter dazu.
So, jetzt haben wir es. Kaum ist er weg, schon kommt die Mutterwitze.
WrestleMania 13 sind wir jetzt?
Ja, sind wir jetzt.
Tiefpunkt im
ganz
Übrigen.
Klar.
Das war Tiefpunkt der Ratings. Das war auch, die WrestleMania Card hat im Grunde genommen auch gezeigt, wo das Problem der WWE lag, bevor du es loslegst.
Genau, ja, es war halt, da hat man eben auch gemerkt, WCW ist ja da schon langsam größer geworden. Es war 1996, sprich WCW ist da langsam erwachsen. Quatsch, es war 97, vertue mich hier glatt. Es war 97, da war WCW ja schon richtig groß und WWE hat natürlich Nachwuchsprobleme gehabt und hatte noch keinen neuen Topstar aufgebaut. Der wurde dann aber eigentlich mit dieser WrestleMania aufgebaut, die eigentlich an sich richtig scheiße ist, muss man mal dazu sagen.
Ja, vor allem die Karte, aber, muss man denken, da ist dann Rocky Maivia gegen The Sultan. wo du einfach denkst, ach du Scheiße. Oder Billy Gunn gegen Flash Funk. Also die Karte war wirklich katastrophal.
Ja, die war halt echt nicht gut. Also da gibt es gar nichts dran rumzudeuten. Aber es gab halt eben diesen einen Kampf, der halt eben richtig geil war. Und das war Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin, ne, im I Quit Match. Und das ist einfach ein Kampf, der gehört in meinen Augen zu den wahrscheinlich Top 3 Matches aller Zeiten.
Ich kann jetzt auch gerne ausholen, wenn du möchtest. Das habe ich mir, die WM habe ich mir jetzt vorgestern angeschaut oder so, nochmal. Weil davor hatte ich das schon mal, da hatte ich dir auch geschrieben, das Match der beiden, das kann man sich heute immer noch anschauen. Und zwar, das ist so unfassbar gut. Ich habe ganz vergessen, wie geil das war, dass ich das direkt nochmal gucken musste. Da hat alles gestimmt. Also wenn du jemals eine Vorlage haben willst, wie ein Brawl aussehen muss, wie Härte aussehen muss, das Match ist perfekt. Du siehst morgen auch, was Bret Hart, nicht nur weil ich Fanboy bin, drauf hat. Also die Moves von ihm, die wirken dermaßen wuchtig. Dabei trifft er den ja nicht mal richtig. Und die beiden hatten eine super Chemie und das Ding hatte Drama. Und nicht nur wegen der Endsequenz. Ganz ehrlich, jeder, der immer nur die Endsequenz kennt, denkt, ja, klar. Soll ich das ganze Match anschauen? Das Match ging von der allerersten Sekunde an dermaßen ab und hatte keinen einzigen Moment, der mal irgendwie langweilig war oder sonst was, sondern es war ein richtiger Fight. Wirklich ein Fight, wo du einfach denkst, die hauen sich jetzt gerade die Köpfe ein wie sonst was. Das hatte so eine Intensität. Wow. Also, unscheiß, als ich das letztens wieder gesehen habe, ich einfach nur gedacht, okay, das ist, also Sternewertung, das geht schon fast über 5 Sterne. Das kannst du kaum besser machen.
Nee, das hat halt auch alles gehabt. Ne? Das hat halt, wie du gerade gesagt hast, das hat halt diese Dramatik gehabt. Es hat aber auch diesen, diesen Hass gut rübergebracht. Es hatte wie Hardcore-Elemente gehabt. Es hat das Blut natürlich gehabt, aber es hat auch gleichzeitig diese Geschichte gehabt.
Ja, vor allem der Anfang, also, wie du halt sagst, dieser Hass, weißt du, die Ringglocke und die hauen sich dermaßen direkt einen rein, wo du denkst, ach du Scheiße, sowas siehst du normalerweise am Ende vom Match oder sonst was, aber die sind aufeinander losgegangen, wo du dachtest, die haben echt blutunterlaufene Augen und Schaum vorm Mund. Das hat so gut gepasst mit der Storyline auch vorher, der Clip vorher. Das Ding, ohne Scheiß, wer sich's noch nicht geguckt hat oder wer es schon lange nicht mehr gesehen hat, wieder angucken. Richtig geil.
Ja, absolut. Also gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsmatches. Es macht so viel Spaß, diesen Kampf nochmal zu sehen. Du auch da, ne? Du merkst einfach, dass du da Teil einer Geschichte bist, so, und Teil von Geschichte. Dieses Match ist Wrestling-Geschichte und hat letztlich dafür gesorgt, dass Steve Austin zu dem Charakter geworden ist, der er dann eigentlich das Jahr drauf wirklich dann die Krone aufgesetzt hat, sozusagen, ne? Also, unfassbar guter Kampf, hat Steve Austin so viel geholfen, wie wahrscheinlich kein anderes Match in seiner Karriere. Und Bret Hart, wie du gerade schon gesagt hast, ne, da hat man auch mal eine andere Seite von Bret Hart gesehen, wo er dann eben nicht nur den Techniker halt raushängen lassen, sondern eben auch richtig gut gebrawlt hat und Härte und Brutalität auch wirklich an den Tag gelegt hat und auch eine Art von Ruchlosigkeit, die in den Monaten davor schon angekündigt worden ist, aber eben dann wirklich in die Realität umgesetzt worden ist. Und das war eben schon ein ganz starkes Ding, wo er dann auch immer wieder die Knie von
Steve Austin. Ich wollte es gerade sagen, dass er auch einfach die ganze Zeit das Bein bearbeitet wurde für den Sharpshooter, das machte. Wie soll man sagen? Es gibt halt Wrestling-Matches, bei denen ist das ganz selten der Fall. Und bei denen war es halt so, jeder Move hatte Sinn. Also es war wirklich, dass du es nachvollziehen konntest als Zuschauer. Ja, deswegen macht er das. Deshalb geht er da drauf und gesellt wurde auch sehr gut. Aber das ist halt auch wichtig. Das vergessen halt oft halt Leute bei Wrestling-Matches mittlerweile. Die wollen halt nur das Spektakuläre. Aber gerade dieses Geschichte erzählen, von ich gehe dir immer wieder auf dieses Bein. Und dieses Bein wird dir im Laufe des Matches immer mehr zu schaffen machen. Richtig gut.
Ja. Also wie gesagt, das muss man gesehen haben. Ansonsten war das eine WrestleMania zum Vergessen. Also wie gesagt, mit Psycho Sid und dem Undertaker im Main Event. Ich sag mal so, die Jungs hatten es schwer nach diesem Kampf, was da Bret Hart und Steve Austin vorgelegt haben. Also der Main Event war auch nicht gut, aber Undertaker ist wenigstens mit dem Titel nach Hause gegangen. Das war so das Versöhnliche an dieser Sache.
Und ist die einzige WrestleMania in der Geschichte, die nicht ausverkauft war. Das hat schon viel gezeigt, wie tief die WWE da gesunken schon war.
Genau, die war da einfach nicht state of the art, um es mal so zu sagen. Aber die Leute, die da waren, die haben sich dann zumindest mit einem extrem guten Kampf beglücken können, um es mal so zu sagen. Die konnten sagen, gerade im Nachhinein, so, hey, ich habe Bret Hart gegen Steve Austin gesehen.
Definitiv.
Ja, WrestleMania 14, auch wieder eine durchwachsene Karte, oder?
Aber, also, Entschuldigung, dass ich immer down ins Wort falle. Jetzt ohne Scheiß, also immer echt sorry dafür. Ich merke das selber. Nur bei WrestleMania, gerade wenn du dir jetzt wenn du so lange bei Wrestling dabei bist und dann halt die jetzt zuletzt wieder geguckt hast, kommen direkt die ganzen Sachen im Kopf rein, wo du denkst, ah, nicht vergessen und so. Bei WrestleMania 14 ist das Allerwichtigste, finde ich, dieses alles oder nichts. Also diese WrestleMania hat, ja, das, an der WrestleMania konnte man dann halt sehen oder man wusste vorher, wenn diese WrestleMania kein Erfolg wird, dann war es das. Weil die haben so viel Geld reingebuttert, die haben alles quasi reingehauen auf diesen Main-Event, um diese große Aufmerksamkeit zu ziehen. Und hätte das nicht gefruchtet, würde es die WWE vielleicht nicht mehr geben. Also diese WrestleMania war halt wirklich die entscheidende quasi.
Genau, und deswegen ist ja halt auch wichtig, Main Event Steve Austin gegen Shawn Michaels mit Mike Tyson als Special Enforcer außerhalb des Rings. Und Mike Tyson hat halt in dieser Geschichte eine wirklich entscheidende Rolle gespielt und hat vor allem dafür gesorgt, auch da wieder Stars im Wrestling, und hat vor allem dafür gesorgt eben, dass die Mainstream-Medien extrem auf WWE aufmerksam geworden sind. Wurde eigentlich mal bekannt, wie viel Mike Tyson dafür bekommen hat?
Ich glaube, es waren 4 Millionen, hieß es mal. Ich habe das mal irgendwo aufgegriffen. Also es war auf jeden Fall so, es war halt der Moment, es war halt so, dass WWE, also Vince hat wirklich quasi alles Geld, was er noch hatte, im Grunde genommen genommen, das in diesen Event gesteckt. Mike Tyson hat halt einen riesigen Cash-Check bekommen und es war halt wirklich dieses alles oder nichts, was du halt daran auch siehst. Shawn Michaels hatte sich vorher bei einer Veranstaltung gegen Undertaker verletzt am Rücken und zwar richtig böse. Und eigentlich unter normalen Umständen, ich glaube nicht, dass Shawn Michaels dieses Match bestritten hätte. Und stattdessen hat er ein 20-Minuten-Match bestritten unter Schmerzen wie sonst was. Da sieht man auch im Match immer wieder, dass er den Rücken halt so komisch durchdrückt und sich immer dran fasst. Weil es ging halt da wirklich um alles. Also das war in jeder Hinsicht um alles. Es war halt, jeder Wrestler wusste, du musst jetzt delivern. Dieses Match muss stattfinden. Wenn da irgendwas passiert, dann ist Chaos. Ich weiß noch, die Vorgeschichte war ja auch, dass Mike Tyson ja bei War war, wurde vorgestellt und dann kam Austin raus, Mittelfinger und dann Schlägerei. Beziehungsweise es war ja ein Brawl. Ja. Und diese Szene wurde bei RTL aktuell damals gezeigt, das weiß ich noch. Dass es in den Nachrichten lief. In Deutschland. Ja. Das zeigt einfach schon.
So groß war halt Mike Tyson damals.
Genau, und so, man wusste halt damals auch noch nicht, ist das jetzt echt oder nicht. Und es wirkte halt so echt, es war so gut umgesetzt. Auch, dass Vince zum Beispiel dann auf Austin eingetreten hat und versucht hat, ihn aus dem Ring zu schubsen und so, von wegen, ja, du ruinierst hier gerade alles. Das hatte wirklich dieses erstmalige Attitude-Feeling, von wegen, alles ist echt oder möglich. Und das Match selber war okay, würde ich sagen. Es war jetzt nicht das Beste.
Im Rahmen dessen, was halt Shawn Michaels damals abliefern konnte.
Genau, aber es hat halt einfach diesen Impact, der über allen stand. Auch die restliche Karte, im Grunde genommen, nicht böse gemeint, die war eigentlich zu vernachlässigen, die war halt so ganz nett, so LOD waren halt da und Co. Ja, Triple H gegen Owen Hart war auch noch eine nette Storyline. Am besten fand ich noch The Rock gegen Ken Shamrock. Da war ja halt ein bisschen so bestimmt, dieses Psycho-Gimmick halt von Ken Shamrock dabei. Das passte gut. Ja, Kick to Jack, Chainsaw, Charlie, also halt Terry Funk gegen New Age Outlaws. Dumpster Match habe ich mir letztens angeschaut, ja, logischerweise fand ich nicht gut. War wirklich nicht sehr unterhaltsam, es war halt was anderes. Undertaker gegen Kane war auch nicht gut, gute Storyline, okay. Aber es war halt einfach dieser Main Event, der stand über alles und mit dem stand und fiel alles. Und ja, was man halt weiß, es wurde ja gesagt, als bekannt wurde, dass WWE Mike Tyson hat, dass dann die WCW-Verantwortlichen sagten, scheiße. Also es war wirklich einfach die Reaktion, okay, scheiße, jetzt, die gehen auf Ganze.
Ja. Ja, und das hat dann ja auch funktioniert, ne? Also muss man halt ganz klar sagen, Steve Austin wurde als neuer Champion gekrönt und damit hat auch die Attitude Era richtig Fahrt aufgenommen. Also dann ab da ging es dann eben richtig los und ab da sind auch die Leute wirklich richtig auf WWE aufmerksam geworden und dann gingen die Ratings mächtig nach oben und WCW hat sich ja dann auch mit der Zeit selbst in den Ruin getrieben, sozusagen, also mit sehr zweifelhaften Booking-Entscheidungen und mit dem ganzen Getöse, was es da ja sonst noch so gab. Wir haben das ja schon im WCW Monday Night War, im Monday Night War Podcast ein bisschen besprochen. Aber das war auf jeden Fall aus heutiger Sicht halt eben ein geschichtsträchtiger Event, auch wenn er jetzt von der reinen Matchqualität her eben nicht so herausragend ist. Überhaupt ist, finde ich, diese Zeit geprägt durch WrestleManias, die eher so mittel sind, aber wo eben trotzdem immer so einzelne Punkte dabei sind, die halt extrem wichtig sind, eben gerade für die Zukunft von WWE. Bei WrestleMania 15 dann im Jahr drauf war es so ähnlich, ne? Also ich gucke mir ja auch hier gerade die Card irgendwie rauf und runter an. Und da haben wir zum einen, also was ich jetzt sofort mal hervorheben möchte, natürlich Undertaker gegen Kane, weil das sozusagen, der Kulminationspunkt dieser Bruderfehde war und dadurch eben was Besonderes war. Und weil es eben auch, ich fand es auch von der Atmosphäre her geil. Also
aber Undertaker die Story gegen war auch
Kane hat.
Aber das war ja, wirklich eben, auch gut. Also, eben. Wenn du dir halt die WM anschaust, dann hast du vorher diesen Trailer, da kriegst du aber immer noch Gänsehaut, wo du denkst, die WWE kann ja richtig geile Storys erzählen.
Ja, absolut. Und das hat auch riesig Spaß gemacht. Und dieser Kampf ist auch bis heute, meiner Meinung nach, der beste Kampf zwischen den beiden. Und hat auch eine Dramatik einfach, die durch diese Storyline dann nochmal unterlegt worden ist. Aber ansonsten hast du halt, auch den Main Event, den will ich jetzt gar nicht unter den Tisch fallen lassen, mit Steve Austin gegen The Rock. Klasse Kampf. Aber auch da sage ich jetzt mal, wann haben Steve Austin und The Rock mal keinen klasse Kampf abgeliefert?
Da muss ich übrigens sagen, ich bin ja. Also es gibt ja zwei Fraktionen. Diejenigen, die es halt hassen, wenn 1000 Finisher gezeigt werden. Bei The Rock und Austin war das ja eigentlich noch übertrieben. Da wurden ja gefühlt immer 400 Finisher gezeigt. Aber das störte es mich nicht. Und das störte es auch die Crowd nicht. Das war einfach jedes Mal cool. Die Matches war einfach dieses Hin und Her. Es wurden ja nicht mal, wenn du halt die Matches genauer analysierst, siehst du halt eigentlich, wird ja nicht viel an Moves gezeigt oder so. Es ist auch nicht irgendwie wrestlerisch das Beste. Aber die beiden hatten halt diese unfassbare Chemie und diese Star-Power-Ausstrahlung, dass du voll dabei warst. Und zwar von Anfang bis zum Ende. Und du hast einfach Spaß gehabt. Du wusstest, wenn die beiden aufeinandertreffen, wird es einfach groß. Und ob die 4000 Mal aus dem Finisher auskicken, ist mir egal. Diese beiden dürfen das. Also das war halt immer diese Sonderstellung. Die dürfen das. Da wäre ich auch nie sauer, wenn einer aus dem dritten Stunner auskickt, wenn es Rock ist.
Ja, absolut. Und apropos Star-Power, in der Mid-Card hatten wir das Free-For-All. Wie heißt es? Wie ist es denn nochmal? Bart Gunn gegen Butterbean, das Finale des Brawl Force.
Das Match, was Bart Gunns Karriere zerstört hat.
Ja. Und das Brawl for All ist ja auch so eine ganz schlimme Episode aus der Attitude Era, wo sie sich wirklich gedacht haben: So, lass uns doch mal unsere Stars hier sich richtig auf die Fresse hauen.
Es war ja auch ein anderer vorgesehen, eigentlich, ne? Der antreten sollte.
No. Steve Williams war ja ursprünglich geplant, dass der diese Serie eigentlich gewinnt, aber es ist halt das Problem, wenn du Shootfights machst, dass dann nicht unbedingt der gewinnt, den du vorher einplanst.
Ja, aber das Match ist. Also, das habe ich mir, glaube ich, 4 Millionen Mal schon angeschaut. Aber dieser K.O., der sieht so hart aus. Also, erstmal, der trifft den ja einmal, steckt den zu Boden, wo du denkst: Uiuiui. Okay, schon mal doof gelaufen, der trainiert vorher monatelang und dann das. Dann steht der auf und dann kriegt der so einen ab, dass er einfach nur ins Seil fällt wie ein nasser Sack.
Aber so richtig. Also, wenn man mal den Prototypen eines K.O. sehen will, dann ist das dieser hier. Also, auch da muss man sich wirklich Angst. Also. So Mortal Kombat-mäßig, weißt du, wenn er zuschlägt, eigentlich hätte der Kopf wegfliegen müssen, dann hätte es gepasst.
Ja, generell, also die WrestleMania-Card lebte auch meiner Meinung nach ein bisschen von dieser Stimmung einfach, diese Party-Attitude-Stimmung und weniger von der Match-Qualität. Wenn ich mir jetzt gerade die Card anschaue, da war nicht wirklich viel Gutes dabei von der Match-Art her. Nö. Also das lebte halt wirklich einfach von dieser Stimmung. Aber das ist auch nicht schlimm, weil das war einfach. Ja, die Leute waren gut drauf und der Event fühlte sich halt schon ganz gut an und schon groß. Genau. Und du merkst halt, das ist dieser Generationswechsel. Es kamen jetzt immer mehr Leute, die halt vorher halt nicht da waren. Die Alten fielen immer mehr weg und dann, das war jetzt plötzlich so diese neue Generation, die war jetzt langsam da.
Genau, das ist halt so merkwürdig, ne? Also auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt mir immer auch so, der Event war eigentlich gar nicht so gut, aber man hat ihn trotzdem irgendwie als unterhaltsam empfunden irgendwie und als kurzweilig und gut genug, um dann irgendwie 3 Stunden oder 3,5 Stunden da rein zu investieren, ne? Das ist aber irgendwie so, gerade in der Attitude-Zeit ist das halt auch irgendwie so der Grundtenor.
Was ich aber sagen muss generell, ich glaube, die WWE, da muss man auch mal irgendwie mal lobend erwähnen, die WWE hat glaube ich, in der Zeit halt diesen Generationswechsel eingebracht, aber dann ab diesem Zeitpunkt sich nach und nach gesteigert, was auch die Card angeht und die WrestleManias an sich, also auch die Matches. Wir werden ja gleich dazu kommen, dann WrestleMania 17 unten und so weiter, aber selbst 16 ist ja schon besser als 15. Im Grunde genommen war ab da immer eine Steigerung vorhanden. Wo du halt merkst, okay, die bauen jetzt wirklich immer mehr was auf, was immer besser wird vom Produkt her.
Genau. Ja, WrestleMania 16 oder WrestleMania 2000, wie sie ja gemeinhin auch genannt wird, da hast du dann einfach mal einen komplett anderen Kader auch. Also du guckst durch die Card und auf einmal fällt dir so auf, so, da sind so viele neue Leute drin, die du halt vorher gar nicht, die du halt vorher gar nicht auf dem Plan hattest. Und sei es jetzt halt irgendwie so ein Chris Benoit oder auch ein Kurt Angle, die dann halt eben da ihre ersten Matches
bestreiten. Ja, Edge und Chris, Christian auch.
Edge und Christian auch. Und die Dudleys auch natürlich, ne? Und die dann da eben das erste Mal auf der WrestleMania-Bühne irgendwie erscheinen dürfen. Und ja, das war dann eben auch wieder eine WrestleMania, die die Attitude Era in Reinkultur verkörpert. Allein diese total chaotische Hardcore Battle Royale oder wie auch immer man es nennen will, also dieses komplette Clusterfuck mit ich weiß nicht wie vielen Leuten und Titelwechsel irgendwie mit
Zeit. Ich aber lustig fand am Ende. Also es war echt so sinnlos, aber es hat, selbst wenn ich mir jetzt anschaue, irgendwie macht das Spaß.
Ja, ich kann es dir auch nicht genau erklären, wieso, aber mir geht das genauso. Und das ist auch total hirnrissig, weil am Ende bluten einfach irgendwie alle. So, weiß gar nicht genau warum. Und dann gewinnt Crash Holly irgendwie den Gürtel, obwohl es nicht so geplant war eigentlich. Ne? Also, da hast du halt auch gemerkt, so kompletter Clusterfuck und passend dazu dann das komplette Gegenstück, also von einem eigentlich schlechten, unterhaltsamen Match zu einem ganz hervorragenden unterhaltsamen Match. Das war dann das Triple-Ladder-Match zwischen Edge und Christian, den Dudleys und den Hardys. Und
Oh
was ja
ja.
dann den Aufgalopp zu den TLC-Matches gegeben hat. Und da hat man auch schon gesehen, so, huiuiui, alter Schwede, die liefern ab hier, die drei
Ja, vor
Teams,
allem,
ne?
das war wirklich das erste Mal, da gab es ja noch keine TLCs, wo du einfach dachtest, ui, okay, sowas ist echt möglich im Mainstream. Das war einfach komplett anders, tolle Chemie und die haben ja Bums genommen wie die Irren. Also
Ja, total
das war
verrückt.
einfach. Ja, du hast einfach gedacht, okay, irgendwie ist in der WWE alles möglich. Die gehen echt over the limit. Man muss ja auch echt sagen, diese Hardcore-Division und auch jetzt so diese Leiter-Matches, das gab es in der WCW in der Form nicht. WCW war halt schon so Bad Guys, aber die gingen halt nicht auch ja, über the limit hinaus. Das war halt immer noch in diesem Standard-Wrestling-Bereich irgendwo verkarrt. Aber so diese richtig Special-Momente, wo du einfach im Publikum aufspringst, so, oh mein Gott, geht's dem gut oder sonst was? Oder what the fuck? Das war immer bei der WWE. In dem Moment hattest du das halt auch gemerkt, auch bei Chris Benoit gegen Kurt Angle und Jericho. Ey.
Ja.
Sowas hast du halt nur in der WWF halt in dem Moment gesehen.
Ja, das war halt eben einfach anders und frisch und auch da enorm wichtig halt eben für die Ratings, weil du hast ja auch gesehen, was auf einmal, also was ich gerade damit auch ausdrücken wollte, schau dir mal an, was für ein neues Talent innerhalb von einem Jahr da hochgekommen ist und was die dann auf einmal da abliefern konnten. So ganz geschmeidig, ne? Also, und Edge und Christian und so, die kamen ja wirklich dann von außerhalb, also nicht von außerhalb, aber die hat WWE dann rekrutiert und hat in denen was gesehen. Und die sind ja nicht von irgendeiner, von Konkurrenten aufgekauft worden, sondern die haben sie ja wirklich gefunden. Ne? Und das waren dann eben auch Kandidaten, genauso wie die Hardys, ne? Wo sie gesagt haben: So, ja, die nehmen wir sehen was in denen und wir setzen auch unser Vertrauen in die und lassen die dann so ein großes Match auf der größten Bühne zeigen. Und im Endeffekt haben dann diese drei Tag-Teams hier schon die Show gestohlen, einmal komplett. Und der Main-Event an sich, da haben wir ja gerade eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, der war ja schon ein bisschen chaotisch mit vier McMahons, Elimination-Style-Match zwischen Triple H, The Rock, Mick Foley und Big Show. Und in jeder Ecke stand ein McMahon, absolutes Durcheinander. Und am Ende gewinnt auch noch der Heel, was auch nicht so oft vorkommt. Das war schon ein merkwürdiger Kampf.
Es war sehr merkwürdig, es war auch extrem lang, aber irgendwie, wie soll man sagen, wenn du das halt aus heutiger Sicht guckst, denkst du, okay, Overbooking ohne Ende oder so, aber wenn du halt auf die Crowd-Reactions schaust, die Leute gingen da alle ab damals. Es war halt irgendwie,
Ja.
ja, es muss nicht immer mega logisch sein oder es wurde halt einfach nicht so, wie soll man sagen, es wurde nicht alles durchanalysiert von den Fans. Und das ist einfach ein
Ja.
Riesenunterschied. Und wenn du dann halt einfach, ich fand zum Beispiel dieses McMahon-Sachen, also dass halt alle vier McMahon da waren, das fand ich cool. Ich fand auch diese Storyline generell innerhalb dieser Familie zwischen allen Vieren, du nie wusstest, wer ist jetzt wie und dauernd gab es einen Turn und da einen Turn. Das fand ich cool. Auch im Nachhinein, ich gucke mir das immer noch gerne an. Das Finish war total overbooked und so, aber andererseits, es gab halt, ja, Crowd-Reactions wie sonst was und am Ende auch noch ein richtig geiler Moment, wo halt The Rock dann einfach meint, ja, da ist noch die Stephanie McMahon und die kriegt noch ein Walkbutton.
Ja, wieso auch
Ja, aber
nicht, ne?
das war halt, also, da muss ich auch sagen, das war ja auch die Zeit, wo halt Gewalt gegen Frauen irgendwie abgefeiert wurde. Eigentlich suspekt.
Das war halt damals okay im Wrestling, sagen wir
Genau,
es
aber
mal so, ja.
diesen Moment, als ich den jetzt letztens gesehen hatte, ich hatte den gar nicht mehr in Erinnerung. Ich wusste noch den Sieger und ich dachte danach wäre Ende. Aber diesen Moment,
Ja.
ich musste echt grinsen, ne? Ich fand das voll geil. Weil wie die alle abgefeiert sind, dann lag die einfach da wie eine Tote. Hat das total komisch gezählt. Aber das war halt auch wieder. Ja, das ist so, ja, das ist einfach Attitude-Zeit. Weißt du, der eine gewinnt,
Ja.
aber trotzdem haben die es irgendwie hinbekommen, okay, das Good-Feeling-Moment, das ist für die Leute trotzdem da, die feiern das ab. Die Matchcard ist da, was halt auch auffällt, sehr viel variabler geworden. Es ist halt nicht mehr alles Standard-Matches, sondern halt, da gibt es dann halt mal ein Leiter-Match, da ein Hardcore-Match, ein Four-Way-Match. Okay, bei der WrestleMania ist es halt wirklich extrem, dass es halt alles Multi-Man-Matches waren, bis auf einen.
Genau, das stimmt,
Aber
ja.
ansonsten war halt trotzdem so, jedes Match stand für sich und das geht dann halt, ja, WrestleMania 17 ist das halt noch weiter, aber die haben halt wirklich immer mehr darauf geachtet, dass WrestleMania ist halt so ein langer Event, dass es da halt auch Abwechslung gibt von der Stipulation her und von der Art des Aufbaus und Co.
Ja. WrestleMania 17,
Beste.
einer der
Nein, die
besten,
Beste. Die
ja,
Beste.
Ja, das, die streitet sich immer mit WrestleMania 19 so ein bisschen den Platz an der Sonne.
Was sagst du denn? Jetzt mal ganz trocken, bevor wir auf die Karte gehen.
Ich würde auch 17 sagen. Ich würde auch 17 sagen. Obwohl, inzwischen ist es auch so, dass mir 19 halt auch ist inzwischen näher in meiner Rangliste nach oben rangerückt, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Aber nichtsdestotrotz, also WrestleMania 17, unfassbar starke Karte. Du hast allein im Opener, weißt du, sowas wie Jericho gegen Regal, die einfach mal einen starken Opener abgeliefert haben. Du hast so ein komisches Hardcore-Match zwischen Kane, Raven und Big Show, was halt totaler Clusterfuck war, aber absolut unterhaltsam auf seine merkwürdige Art. Du hast natürlich ein Wrestling-Classic gehabt, Kurt Angle gegen Chris Benoit. Und dann ging es halt eben weiter. Dann so ein Story-Driven-Match zwischen den McMahons, also Vince und Shane. Ja, und dann natürlich TLC mit den Hardys, den Dudleys und Edge und Christian. Und dann noch Triple Edge und den Undertaker und The Rock und Austin obendrauf. Also totaler Overkill.
Ich wollte nur sagen, eigentlich. Ich fand aber noch die Battle Royale, so blödes Klingen macht, ich fand das noch lustig, weil da hast du noch ein paar alte Stars gesehen von früher.
Ach, die.
Also einfach mal, dass
die,
du die.
Die habe ich vergessen aufzuzählen, die
Gimmick. Genau, Battle einfach Royale. Mal, dass du die nochmal siehst. Dann hast du auch bei der Crowd gesehen, bei manchen gingen die halt echt gut ab. Dann einfach auch dieses Hardcore-Match, ich fand das so geil. Also ich fand das wirklich, ich gucke mir das so gerne an, weil das einfach so over the limit, übertrieben, sinnlos ist. Aber das war halt die Attitude-Zeit. Shane gegen Vince, ich fand das Match mega, auch was da für Bumps drin waren, was die beiden genommen haben. Bei der Veranstaltung generell hat auch alles gestimmt. Ich finde die Halle, also die Location, war richtig cool. Klar, okay, wir haben schon beide gesagt, Kai ist ja gerade nicht da, deswegen können wir das ja sagen. Die Musik passte auch, muss man auch mal sagen. Also ich hasse es ja eigentlich, wenn so Bands auftreten und Co., aber wenn das so richtig so rockig ist und das unterstrich alles. Und das war einfach so ein komplett stimmiger Event, wo du einfach. Ich habe keine WrestleMania so oft geguckt wie diese und das bestimmt über 50 Mal, ohne Scheiß. Weil die einfach so Bock macht.
Das stimmt absolut. Dein liebster Kampf von dieser Card?
Boah, das Tier, der
ist ein
TLC-Match. Also bei mir ist generell die Regel, wenn ich Leute zu Besuch habe, die ein bisschen Interesse haben für Wrestling, zeige ich denen mal 2, 3 Matches. Und ich habe immer das 17er, das zeige ich immer. Immer. Weil spätestens, wenn der Hardy, wenn Jeff total abgeht, dann du einfach nur siehst, wie der Besuch mit offenem Mund da steht, deswegen, hat er das gerade wirklich gemacht? Ja, hat er wirklich gemacht. Ist das geil. Ja, aber das Match war toll. Ja. Und bei dem muss man halt auch wirklich mal herausheben, dass die drei Teams sich das ausgedacht haben. Und das komplett auch durchgebookt haben selber. Das war ja kein Booking-Team und sonst was, sondern die haben die Stipulation so festgelegt und die haben das Match komplett so, hatten ja freie Hand, hieß es ja anschließend. Und das hast du gemerkt. Und die haben sowas Tolles rausgehauen, was auch einfach geprägt hat und so gut war, dass er dann mal 18, dass er nochmal kam.
Ja. Ja, das war halt unglaublicher Kampf und auch eine unglaubliche Card. Am Ende halt eben ein bisschen, ich fand diesen Heel-Turn von Steve Austin am Ende ein bisschen viel. Also dann hat sich ja Vince McMahon angeschlossen irgendwie und Vince McMahon war dann sein Helfershelfer, damit er The Rock
besiegt hat. Aber damals war das heftig, ne, der Impact. Das war ja so ein richtiger What-the-fuck-Moment, das was du richtig gesehen hast bei der Crowd.
Absolut, aber ich fand es halt ein bisschen too much. Also es hätte für meinen Befürtun nicht gebraucht.
So was war dein Lieblingsmatch?
WrestleMania 18. Schwierig, wie immer. Schwierig. Nee, ich würde sagen der Main Event. Also ich würde sagen Austin gegen The Rock. Ich fand auch lange Zeit Undertaker gegen Triple H sehr, sehr underrated, was ja so ein bisschen untergegangen ist.
Das war voll gut.
Fand ich. Ja, eben, aber da gibt es auch Leute, die sagen, das war
nicht. Also das war auch die Zeit, wo du gemerkt hast, ab da fingen die Undertaker-Matches auch an, richtig Spaß zu machen von den Matches her. Weil die wurden immer besser. Genau,
das kann man jetzt auch eigentlich schon auf die nächste WrestleMania übertragen. WrestleMania 18, natürlich geprägt durch, wir haben es gerade eben schon angesprochen, Hogan gegen The Rock. Durch die Atmosphäre in der Halle, ein Kampf, der absolut epochal war. Also auch zwei Legenden im Ring. The Rock, der damals auf der Blüte seiner Wrestling-Karriere war und eben Hogan, der dann eben nochmal auf dasselbe Podest gehoben worden ist und das Publikum, was halt eben einfach komplett ausgerastet ist.
Kann ich dazu was sagen?
Aber
ich glaube, das sind wir nämlich einer Mann. Das Schönste im Wrestling, was man als Fan erleben kann, oder was wir beide wahrscheinlich zu sehen, ist das, was nicht planbar ist. Und es war absolut nicht vorhersehbar oder planbar, dass die Crowd erstmal gegen Rock turnt und nicht in diesem Ausmaß und mit diesem Enthusiasmus. Und dadurch, du hast ja auch gesehen, als beide im Ring standen, die sind Profis, ne? Die haben dann echt super drauf reagiert, aber die waren selber baff. Also die hatten selber Gänsehaut, wo du einfach gesehen hast, ach du Scheiße, am Anfang standen die ja nur da. Und dann hat ja so Rock gemerkt, alles klar, das pushen wir noch mehr, wo die erstmal nur zur Seite gucken. Die standen ja richtig lange da und dann gucken die zur anderen Seite rüber. Und die Crowd rastete ja immer mehr aus. Und dann selbst der kleinste erste Move, wo der allererste zu Boden geht, wie dann die Crowd, du siehst ja, ich habe das immer vor Augen, das ist einer meiner Lieblingsszenen, siehst im Hintergrund ja die Leute sitzen und die springen dann auf und die reißen die Arme hoch und die jubeln, als hätten die gerade irgendwie die Weltmeisterschaft gewonnen oder sonst was. Und das ist nicht planbar gewesen. Absolut nicht. Das Match war Grütze, ist immer noch Grütze, aber ich schaue das so gerne an, nur um diese Crowd-Reaction zu haben. Und das ist halt echt das Schönste, absolut, wo du einfach siehst, das Booking-Team kann noch so viel vorschreiben und so weiter. Wenn die Crowd was anderes will und die Wrestler, das ist halt das Wichtige, und die Wrestler darauf eingehen und es auch zulassen, weil The Rock hat sich dann ja immer mehr als Heel verhalten im Match, dann ist das gut. Dann kann man richtig Großes machen. Dann ist es auch nicht schlimm. Ob die dann anschießen, kann ja die Crowd wieder normal tören bei den anderen Sendungen, ist egal. Aber wenn man darauf eingeht, auf diese Reaktion, das mitnimmt und auch noch pusht, so wie die beiden, gerade The Rock, da muss man echt gut abziehen vor Swag, der einfach da dieses Gespür dafür hat, was muss ich machen, um diese Reaktion noch mehr zu pushen. Wow.
Ja, absolut. Aber der Kampf des Abends war eigentlich, zumindest für mich, war Undertaker gegen Ric Flair, wo die beiden einfach nochmal richtig abgeliefert haben, hochdramatisches Match gezeigt hartes haben. Match, ne? Und auch mit hartes Match und auch mit Eingreifen von Arn Anderson damals noch. Super cooler Kampf, weil das ist auch so ein Kampf. Ein vergessener Klassiker, sage ich mal. Also schaut euch das mal an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Das ist echt ein sehr, sehr starker Kampf. Main Event war Chris Jericho gegen Triple H, was leider nicht mehr funktioniert hat, nachdem Hogan gegen The Rock vorher passiert ist.
Aber jetzt war niemand. Wer kam denn auf die Idee, das so rumzustellen? Also jetzt im Vorhinein wusstest du ja schon vom Gefühl her, Moment, also The Rock gegen Hogan, das, größer geht's ja kaum noch. Die Reihenfolge kommt mir nicht in den Kopf. Warum macht man das nicht so rum? Du hättest so einen perfekten Abschluss noch gehabt.
Ja. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber es war wohl dann eine Entscheidung, den Titel ans Ende zu setzen als großes Match, anstatt die beiden Icons ans Ende zu setzen. Ich konnte es auch nicht nachvollziehen. Ganz ehrlich, weil dadurch hat der Main Event so dermaßen gelitten. Die Leute waren halt einfach ausgelaugt. Die Leute waren emotional komplett ausgelaugt davon, dass sie sich da drei Kämpfe davor oder zwei Kämpfe davor so hingegeben haben, diesem Match. Und da ging einfach nichts mehr. Andererseits ist auch wiederum die Frage, was wäre denn gewesen, wenn es im Main Event gewesen wäre?
Oh, das wäre super.
Hätten die doch die Energie. Ja, aber wär das so gewesen, hätten die Zuschauer noch die Energie gehabt, um da noch
was abzufeiern? Ja, definitiv, weil da waren die waren so heiß auf dieses Match. Und das ist eigentlich, muss man sagen, ist ja auch so wie beim Konzert, wenn du eine Vorband hast und dann kommt noch eine Vorband. Bei manchen hast du dann echt irgendwie anderthalb Stunden Vorbands. Aber sobald die große Band dann kommt, rastest du aus. Wenn du da richtig Bock drauf hast. Ja. Und die hatten so Bock auf dieses Match. Und es war einfach, es war die perfekte Bühne. Im Übrigen hätte auch Hogan danach einfach aufhören müssen, weil er konnte in diesem Match ja eigentlich schon kaum was machen. Der Legdrop, alter Falter. Und ein Selling, und da gab es auch diese eine Sequenz, wo er versucht hat zu würgen. Also Hogan war da wirklich schon über seinen Zenit hinaus, was du gesehen hast. Und The Rock hat ihn nur gezogen wie sonst was. Und das war einfach ein super Moment, auch das Ende, die Crowd. Das war einfach, das wäre perfekt gewesen. Das wäre quasi eine Schablone gewesen. Wie möchtest du eine WrestleMania mal enden? Genau so.
Ja. Das passt schon so. Aber WrestleMania beenden, haben sie dann bei WrestleMania 19 nicht ganz so ideal geschafft, um es mal so zu sagen. Nee. WrestleMania 19, Main Event, Brock Lesnar gegen Kurt Angle. Da hat ja dann Brock Lesnar seinen Shooting Star Press am Ende in den Sand gesetzt, beziehungsweise in die Ringmitte gesetzt. Was nicht so. Frag ruhig.
Ist das richtig? Das war doch, glaube ich, die letzte WrestleMania in einer Halle, oder?
Das
oder war das später? Sein. Ich weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass die Crowd, also es war überdacht, und ich mag generell, wenn es in überdachten Stadien sind oder in Arenen, aber die Crowd da war richtig geil. Bei WrestleMania 19 richtig.
Das war Safeco Field. Das war, ich weiß nicht, ob das als Halle gilt. Das hat über 50.000 Zuschauer. Ist das ein Dome?
Es ist auf jeden Fall mit Dach, und das ist das Entscheidende. Und die Crowd war richtig gut. Das hatte ich nämlich nicht mehr in Erinnerung. 19 ist irgendwie so stiefmütterlich für mich. Habe ich irgendwie nicht richtig auf dem Schirm.
Ja, ich weiß auch nicht warum.
Habe ich mir jetzt letztens angeschaut, und ich war halt fasziniert von der Crowd wieder. Also das war wirklich fast, als hätte ich das zum ersten Mal gesehen, weil einfach, ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass die Crowd so geil war.
Ja, es war aber auch echt eine extrem starke Karte. Ne? Du hast in der Midcard hast du mal eben Shawn Michaels gegen Chris Jericho, die da eines der besten Matches des Jahres abgeliefert haben. Du hattest auch wieder so ein Drama-Match mit Hogan gegen Vince McMahon, ne? Was zugegebenermaßen kein besonders guter Kampf war, aber dann eben doch ein unterhaltsamer Brawl gewesen ist mit Roddy Piper, der dann am Ende sogar noch
eingegriffen hat. Das Ding oder super, das war halt einfach wie bei Hogan gegen Rock, scheiß aufs Wrestlerische, aber das lebte von der Story, und es war brutal. Und es passte dermaßen gut. Und mit Roddy Piper war dann auch Ja, es war eigentlich, könnte man sagen, Overbooking wie sonst was, aber die Crowd ist abgegangen. Du wusstest nicht, ach du Scheiße, was macht der jetzt plötzlich da? Und dann kam der Turn, alles super, alles gestimmt.
Ja, und dann natürlich auch Austin gegen The Rock, dann das letzte Aufeinandertreffen der beiden. Auch nicht so stark wie im Jahr davor, was aber auch daran lag, dass Austin halt mega angeschlagen war, der, glaube ich, auch die Nacht davor noch ins Krankenhaus eingeliefert worden ist wegen Fieberschübe
Nein,
und ich
nicht
weiß nicht
Fieber
was.
schieben. Der hat im Fahrstuhl, hat er gedacht, er hat einen Herzinfarkt. Also
Ja,
das war
oder so.
richtig, richtig mies. Der war dann im Krankenhaus, wo die halt nur merken, okay, irgendwie Blutdruck war komplett im Eimer. Also eigentlich hätte der auch jetzt gar nicht antreten sollen oder sonst was, war halt sein letztes Match. Bei dem Match ist, was mir aufgefallen ist, das bestand eigentlich nur aus Finishern. Ist kein Witz jetzt.
Ja,
Aber
absolut,
das
ja.
störte mich auch irgendwann nicht mehr. Jetzt beim Wiederzusehen. Aber es war halt auffallend. Es war kaum ein richtiger Wrestling-Move dabei oder so, sondern es war eigentlich nur Finisher, Finisher und Drama. Und davon lebte das Ding einfach.
Genau. Es war halt wenig psychologisch, muss man sozusagen dafür halt eben, aber High Speed und möglichst viel Signature Moves und einfach die beiden Charaktere halt eben in den Mittelpunkt gerückt und nicht unbedingt deren Geschichte, muss man sozusagen. Und dann der Main Event zwischen Lesnar und Angle, fantastischer Kampf, ne? Die zwei Hardcore-Ringer gegeneinander. Wahrscheinlich technisch einer der besten Main-Events, die wir bei WrestleMania hatten, würde ich jetzt mal so ganz knallhart sagen. Und am Ende dann eben mit der Shooting Star Press, die dann daneben gegangen ist, wo Brock Lesnar ja ein bisschen dazu gedrängt worden ist, dass er die
Ja, aber was für
durchführt.
ein Tier der ist, ne? Also, ohne Scheiß, wenn du dir das halt anguckst, und dann guck mal in sein Gesicht. Der war komplett fertig. Der war
Ja.
so konsterniert, dass der überhaupt sich noch bewegt hat. Und dann hat er ja anschließend auch noch seinen Finisher gezeigt. Wo du einfach denkst, Moment, der hat sich gerade eigentlich fast den Nacken gebrochen. Dann hebt er den hoch und macht diesen Finisher, der ja eigentlich für den Nacken auch nicht gerade gut ist. Und nach dem Sieg saß er ja im Seil. Das war ja nicht gespielt. Der Typ war fertig. Also,
Ja, du siehst ja auch, dass wenn du mit die Augen da anschaust, der ist ja auch komplett
ja.
weg. Also der ist irgendwie da im Automatikmodus durchgefahren und hat es dann irgendwie noch zu Ende gebracht, aber der war halt komplett weg. Ne? Also, aber trotzdem, das war auch für ihn auch ein legendärer Moment. Ne? Und auch gerade eben das, was du jetzt sagst, ne? Dieses, ja, der zieht es halt durch, ne?
Aber das haben
Und
alle Stars damals irgendwie
da.
gemacht, ne?
Ja, absolut. Aber wie gesagt, auch mit Steve Austin, ne, der da auch angeschlagen war. Und Kurt Angle ist ja danach auch. Kurt Angle ist ja auch mit einem gebrochenen Nacken in diesen Kampf reingegangen. Ne? Der ist doch auch danach erstmal für zig Monate ausgefallen. Da gab es doch im Vorfeld gab es doch noch den Swerve, dass die beiden eigentlich hätten aufeinandertreffen sollen. Und dann ist doch Kurt Angles Bruder eingesprungen und hat sich von Brock Lesnar pinnen lassen. Und alle haben halt gedacht, so, oh nee, Angle ist nicht so weit, um anzutreten. Und dann hat er es trotzdem durchgezogen, weil er halt komplett wahnsinnig ist. Ne? Also.
Ja, die sind schon irre.
Das war eine besondere Wrestle. Das war eine besondere WrestleMania, gerade wenn es um diese, nicht Attitude, aber um dieses Verhalten von Wrestlern geht, weißt du, diese Ehrenkodex, dass du halt wirklich nur dann aufgibst, wenn du halt quasi auseinanderfällst oder sonst irgendwas, ne? Aber das war schon besonders, um es mal so zu sagen. Ja, WrestleMania 20, meine erste WrestleMania, wo ich live vor Ort war, wieder im Madison Square Garden. Auch da, das war so eine Card, die war eigentlich zu voll. Also zumindest für mein Befürtun war die zu voll, aber hatte halt trotzdem ihre Höhepunkte gehabt. Also was mir halt sehr gut gefallen hat, Jericho gegen Christian war super. Das Handicap-Match zwischen Rock und Suck Connection gegen Evolution damals, super unterhaltsam. Eddie gegen Angle, super. Und natürlich der Main Event mit Chris Benoit, Triple H und Shawn Michaels, absolut geil. Wieder im Madison Square Garden und natürlich Madison Square Garden, da darfst du nicht rausgehen ohne Brock Lesnar gegen Goldberg zu erwähnen, was ein beschissener Kampf war, aber von der Crowd-Reaction her unfassbar gut.
Ich fand auch John Cena gegen Big Show als Opener super. Ich
Das
fand
hat auch
das richtig
funktioniert,
gut.
ja.
Ich fand dieses Finish, da war mir Cena so sympathisch. Ich musste echt lachen. Erstmal mit dem Web-Ding, wo der reinkam. Unterhaltsam wie immer. Aber dann halt einfach dieser Finish, wo der dann kurz mit den Schultern zuckt, dann einfach dann Gegenstand nimmt. Super. Also toll
Ja.
gemacht. Ich fand, ja, generell, wenn ich mir halt die Karte anschaue, ich habe mir die Matches gerne angeschaut. Ich schaue mir die immer noch gerne an. Das ist auch eine der WMs, die ich mir am meisten anschaue. Wahrscheinlich auch wegen Goldberg gegen Lesnar, weil ich liebe halt Court Reactions. Aber ich finde generell, wenn ich so zurückdenke, da war halt viel Kurzweiliges, Spaßiges dabei.
Ja, absolut. Also auch der Main Event war klasse. Auch ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, auch so Chris Benoit Matches, da habe ich immer so ein bisschen inzwischen meine Probleme mit sich, die anzuschauen. Aber wenn man das abschalten kann, ist der Main Event echt richtig, richtig klasse und da auf jeden Fall lohnenswert. Und auch hier dann am Ende noch der Moment, wo dann Eddie Guerrero und Chris Benoit sich nochmal in den Arm nehmen und feiern. Das ist schon schön. Das war auch schon eine gute WrestleMania, muss man sagen.
Ja.
Ja, WrestleMania 21 ist dann quasi die erste WrestleMania, die dann ja auch einen Generationswechsel einläutet, nämlich dann mit den beiden großen Figuren John Cena und Batista, die dann ihre ersten großen Titel gewinnen. Also bei WrestleMania 20 hat John Cena ja noch den US-Titel gewonnen. Jetzt ist er dann gegen JBL um den, welche war es, um die WWE Championship. Damals gab es ja auch wieder zwei Belts angetreten. Und Batista ist gegen Triple H im Main Event angetreten, und zwar um die World Heavyweight Championship.
War keine gute WrestleMania.
Das waren sicherlich.
Also ich fand halt zwei Sachen herausragend dabei. Also erstmal, es war das erste Money in the Bank Ladder Match.
Genau, das muss man
betonen. Hier möchte ich noch betonen, das ist meiner Meinung nach der größte Fehler der WWE war in den letzten 10 Jahren, dass die das Money in the Bank Match aus WrestleMania rausgenommen haben. Weil das siehst du jedes Mal, ich habe ja jetzt die letzten Jahre wieder angeschaut, also 22, 23 und so weiter, die ganzen WrestleManias gucke ich immer weiter. Und jedes Mal, wenn dieses Match kommt, habe ich richtig Bock drauf. Die Crowd rastet jedes Mal aus, wenn es angekündigt wird, freut sich drauf. Es war immer was Besonderes und es war halt immer, ja, du wusstest, irgendwas passiert und die Matches sind so unterhaltsam strukturiert und das war einfach, ja, bei uns war später dann auch wirklich so, wenn wir WrestleMania haben wir immer live geschaut im Fernsehen, extra nachts und wenn dann halt Money in the Bank kam, da hast du dich gefreut. Du wusstest einfach, ja, geil, das wird so ein kleiner Showstealer, richtig spaßig. Richtig gut war halt auch noch Kurt Angle gegen Shawn Michaels. Das fand ich grandios, aber die anderen Matches, ganz ehrlich, fand ich grottig. Am schlimmsten war Cena gegen JBL. Das konntest du dir nicht angucken.
Die Main Events waren halt relativ schwach, das muss man halt ganz klar so sagen. Aber ich fand die Undercard fand ich eigentlich schon stark. Ich meine, du hattest als Opener Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero, du hattest das Leiter-Match und dann eben noch Angle gegen Shawn Michaels. Das waren schon drei gute Kämpfe.
Aber Taker klar, gegen Orton fand JBL ich auch gegen nicht gut.
Und da habe ich so gekotzt, als der Taker gewonnen hat. Ich habe in dem Moment, als Orton seinen RKO gezeigt hat, bin ich auf dem Stuhl aufgesprungen, das weiß ich noch, und habe gejubelt und dann kickt er am Ende doch aus. Und ich
fand, der Taker wollte da ja verlieren.
Entschuldige. Ja.
Ja, die hätten da verlieren lassen müssen. Also ich fand halt, das ist so eine WrestleMania, hat so, ja, ein, zwei geile Matches halt, aber das ist so eine WrestleMania, die nicht so in Erinnerung bleibt. Wenn du jetzt denkst, ey, was waren die ganzen WrestleManias, wirst du halt nicht direkt denken, WrestleMania 21.
Ja, das stimmt. Und wie gesagt, aber das war trotzdem eine wichtige WrestleMania im Sinne von, da sind John Cena und Batista halt eben komplett overgekommen, so in dem Sinne. Weißt du, die haben das große Gold gewonnen auf der großen Bühne. Das ist ja immer wichtig für Charaktere. Und deswegen ist das schon eine wichtige WrestleMania in meinen Augen. WrestleMania 22 hatte, ich sehe es gerade noch mal, das wahrscheinlich hässlichste das Pay-Per-View-Poster aller Zeiten. Mit einem Running Bulldog von John Cena gegen Booker T, was gar keinen Sinn macht, weil die beiden noch nicht mal was im Ring miteinander zu tun haben. Und außerdem, was ist denn bitteschön ein Running Bulldog für eine Aktion?
Ja, so, bescheuert. Also. Aber ich fand die WrestleMania gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand das Money in the Bank-Match war sehr gut. Ich fand halt Edge gegen Mick Foley, das Hardcore-Match, super geil.
Unfassbar. Unfassbar gut. Unfassbar
auch
gut.
Was ich, ja, ist halt, Kai ist nicht hier, also kann ich sagen. Welches Match ich echt liebe, ist Mickie James gegen Trish Stratus, weil ich einfach, das ist so ein Paradebeispiel dafür, dass es auch Diven gab. Also damals war es halt noch nicht so oft der Fall, aber Mickie James einfach, die hat mich so weggebombt in dem Moment, dass sie einfach mit dieser Crowd gespielt hat. Und der Griff zwischen die Beine, und ohne Scheiß, ich weiß, es ist rausgeschnitten worden mittlerweile, aber auf YouTube findet man das ja noch. Nein, aber diese Zungenbewegung durch die Finger durch, jetzt ohne Scheiß, das war das Geilste, was ich je gesehen habe von einem Move, um die Crowd-Reactions abzufeiern. Weil die hat ja gemerkt, die wurde richtig abgefeiert. Und die hat ja auch nach jedem Move mit der Crowd gespielt. Aber dieser Blick dabei, ne, und zur Crowd und dieses Grinsen, wo einfach die ganze Halle da gekocht hat, das war doch super, oder nicht? Also, ich meine, das Finish war abgefuckt, aber das Match war wrestlerisch gut. Es war vom Drama her gut. Es hatte eine richtig geile Storyline. Super Charaktere im Ring, die auch während des Matches halt ihren Charakter gezeigt haben. Was willst du da mehr? Also das hätte auch ruhig länger gehen können, aber das war es auch schon.
Ja, dann, absolut. Nee, das,
ja. Achso, dann noch Shawn Michaels gegen Vince McMahon. Ich schaue mir das super gerne an. Ich liebe das Finish. Und das ist halt ein unterhaltsames Match, wo du einfach siehst, okay, Vince, wenn es um WrestleMania geht und seine Firma, der steckt alles ein, ist ihm scheißegal. Super unterhaltsam. Ja, ich fand halt auch Rey Mysterio, Randy Orton, Kurt Angle echt unterhaltsam. Ich fand auch den Main Event zwischen John Cena und Triple H sehr unterhaltsam. Das ist echt einfach, das ist eine WrestleMania, wo ich einfach danach zufrieden bin und einfach richtig meinen Spaß hatte.
Aber eine relativ kleine Crowd, muss man sagen. 17.000 Zuschauer nur in der Allstate Arena. Nicht so
viele. Ja, das Problem ist, glaube ich, ja, das sind wir, glaube ich, unterschiedlich. Ich mag das. Also ich mag einfach, das Problem, was ich bei Stadien habe, das habe ich ja letztens gemerkt, wenn du halt in so ein Orlando-Stadion hast, wo noch nicht mal Tribünendächer sind, sondern alles komplett offen. Da geht die ganze
Da geht
Luft
halt der.
weg, also die ganze Akustik weg. Und das fehlt mir. Das finde ich total störend. Deswegen mag ich so Madison Square Garden zum Beispiel gerne. Oder halt WrestleMania 17 war ja auch komplett geschlossen. Aber da hörst du das. Ich komme auch gleich drauf zurück, glaube ich. WrestleMania 24 oder so. Wahrscheinlich,
Ja.
die hat mich weggebombt letztens. Also habe ich geguckt, die war richtig, richtig geil. 23 war auch eher in Detroit, war ja auch geschlossen mit Dach, mit Trump und Vince. Richtig geile Stimmung. Sobald ein Dach geschlossen ist, funktioniert das viel, viel besser. Und das macht für mich auch viel mehr Spaß. Ich kann halt mit der WrestleMania nichts anfangen, wo ich eigentlich mich mehr höre als die Crowd.
Das stimmt. Aber lass doch dann vielleicht gleich zu 23 springen. Weil das war auch eine andere WrestleMania, um es mal so auszudrücken. Du hast zum einen halt diesen ja, Battle of the Billionaires, wie es hieß, zwischen Vince McMahon, beziehungsweise zwischen den, ja, wie nennt man das, zwischen Abgesandten von Vince McMahon und Donald Trump, also Umaga und Bobby Lashley. Im Main Event hattest du den Kampf der Generation mit John Cena gegen Shawn Michaels. Und dann hast du auch noch den Undertaker gegen Batista, was vollkommen überraschend für mich der Showstealer der Card war.
Ja, vor allem war, glaube ich, Batistas stärkstes Match in seiner Karriere, oder?
Das meine ich ja. Ich hab nichts von diesem Kampf erwartet und denkst so, what the fuck? Was holen die auf einmal da für einen guten Kampf raus? Habe ich nicht erwartet. Auch da, wenn man mal einen guten Kampf von Batista sehen will, das ist ja nach dem letzten Run so ein bisschen schwierig, der soll sich diesen Kampf anschauen, weil der Undertaker hat offensichtlich das Patentrezept für
Ja, der
Batista.
Undertaker hat generell das Patentrezept rausgefunden, wie man geile Matches macht. Und scheiße, es fing halt wirklich
Ja.
schon an, wie wir sagten vorhin. Und dann die Jahre danach und die Matches waren immer gut. Also fast immer. Also gegen Orton waren die nicht so, aber das hier war richtig stark. Und dann das nächste Jahr drüber, dann ja, wird immer stärker.
Ja, sollen wir da gleich 24er
Ja,
springen?
da würde ich
Eine
mich gerne was
Runde.
sagen. Weil jetzt, ja, weil ich mir das ja alles gerade wieder neu anschaue quasi. Diese WrestleMania war bärenstark. Also ich habe das damals nicht, glaube ich,
Ja.
so zu schätzen gewusst. Ich weiß nicht mehr, ob ich danach happy war oder nicht. Diese WrestleMania war einfach unfassbar gut, unterhaltsam, hat richtig Spaß gemacht, mega Matches, Emotionen wie sonst was. Ich fand halt erstmal der Anfang, so blöd es klingt mal, JBL gegen Finlay, Belfast Ball, war richtig gut. Das habe ich mir letztens angeschaut, ich war überrascht. Das war einfach knallharter Fight, war ein richtiger,
Hat total Spaß
genau, war ein
gemacht,
richtiger
ja.
Ball. Dann das vielleicht beste Money in the Bank Ladder Match, was es je gab, war richtig stark. Also ich habe mir das, als ich das angeschaut habe, ne, ich habe irgendwann mich aufgestanden, habe nur gedacht, boah, ist das geil. War das wirklich damals auch so gut? Ja, das war so gut. Batista Umaga, okay, kann man knicken, muss man nicht unbedingt haben. Shawn Michaels,
Kane gegen
genau.
Chavo auch
Und
nicht.
dann Shawn Michaels gegen Ric Flair und jetzt ohne Scheiß. Kai wusste schon, dass ich das sagen werde. Als ich mir das jetzt angeschaut habe, die WrestleMania hatte ich ja auch, glaube ich, gestern dabei. Habe ich gestern geguckt oder vorgestern. Ich hatte am Ende echt fast Pipi in den Augen, obwohl ich ja wusste, was passiert.
Ja,
Und
absolut.
was der Mann, also jetzt Ric Flair konnte gar nichts mehr. Du hast ja gesehen, der hat ja auch schon nach 2 Minuten gepumpt, wo ich jetzt im Nachhinein denke, okay, eigentlich hätte man den gar nicht eine Ringfreigabe geben können, so blau wie das Gesicht irgendwann war. Aber was Shawn Michaels da rausgeholt hat, und auch dieser üble Sprung außerhalb auf das Kommentatorenpult, wo das nicht zusammengekracht ist, wo
Ja.
du denkst, okay, der hat sich gerade die Rippen gebrochen. Dann aber 2 Minuten später denselben Move zur anderen Seite auch nochmal macht. Wo du einfach denkst, okay, wie bescheuert ist der denn? Also, das ist halt wirklich, wo du siehst, er möchte Ric Flair den schönsten Abschluss geben, den es je gab. Dann diese Dramatik, dass du halt wirklich jetzt, obwohl ich ja selbst das Finish kannte, zweimal echt dachte, für ihn so, okay, das ist so nah, schafft er es oder nicht? Also, dass ich halt wirklich mal kurz das ausgeblendet habe. Dramatik wie sonst was, dann am Ende, wo du siehst, ich habe nie darauf geachtet, als du beim ersten Mal geguckt hast, dass wenn Ric Flair, er kriegt ja 2 Shin Musics ab. Und nach der
Ja.
ersten liegt er ja da. Und ich habe immer nur das Bild im Kopf gehabt, wo er halt kniete und dann sagte, wenn ja, gib's mir und dabei geweint hatte. Aber du siehst in dem Moment, wenn er da liegt auf dem Rücken, und die Kamera zeigt es nur ganz kurz, dass er da schon anfängt zu weinen. Ne? Und
Ja.
das brach mir echt fast das Herz. Er hatte echt Pipi in den Augen, kein Witz. Und ich fand das auch jetzt nicht gespielt oder sonst was. Und dann das Finish, das passte alles, wenn dann anschließend Sean dann den noch in den Arm nimmt und was zuflüstert und so weiter. Das hatte so viel Würde und das hätte echt sein letztes Match sein müssen. Best Phoenix, Menina, okay, schmeißen wir alles weg. Wendy Orton, John Cena, Triple H fand ich gut. War nicht echt unterhaltsam.
Ja,
Floyd.
krasse Star Power auch mal so eben in einem Kampf, ne? Und dann passend zur Star Power dann auch Floyd Mayweather gegen Big
Vor
Show
allen
dann im
Dingen auch noch bei
Anschluss.
Wendy Orton überraschender Sieger. Dass er das Ding gewonnen hat, weil eigentlich hat er mit keiner gerechnet. Mit Floyd Mayweather und Big Show, ohne Scheiß, richtig geil. Also, das ist einer meiner Lieblings-Matches mit Promis, weil ich finde, das hatte einfach irgendwas. Und dann anschließend Undertaker gegen Edge, fantastisches Match. Mit einem überraschenden Ende. Und ja, bei der Karte ist ohne Scheiß, diese ganz kurzen Matches, die kannst du vielleicht mal knicken. Aber ansonsten, bärenstarke Karte. Als ich mir das letzte angeschaut habe, normalerweise skippe ich dann gerne mal schon ein Match, wo ich dann keinen Bock habe, wo ich weiß, okay, das ist schlecht. Aber ich habe mir das Ding am Stück angeschaut, weil das echt richtig gut war.
Ja, die machen schon Spaß. Also auch die 25er da im Jahr drauf, die habe ich jetzt gestern mal angefangen und die macht auch Spaß. Also, wie gesagt, dann auch Money in the Bank Match, das macht das ist ordentlich. Du hast dann dieses Jericho gegen die Legends Match gehabt. Das hat auch echt Laune gemacht, vor allem wegen Ricky
Oh ja,
Steamboat.
der vorher der
Dann
hatte doch
hast.
ein Einzelmatch, was sehr fantastisch war, ne? Oder ja, einen
Danach
rausgehauen hat.
hat er das da.
Boah.
Genau, und wo er erstmal gedacht, so alter Schwede, der kann ja noch richtig gehen. Und die haben richtig klasse Matches abgeliefert. Danach hattest du Jeff gegen Matt Hardy, was halt ein cooler Brawl war. Und danach natürlich das erste Aufeinandertreffen zwischen dem Undertaker und Shawn Michaels.
Wie großartig.
Da
Wie
streiten sich ja bis.
großartig. Wie
Ja,
großartig.
das ist absolut großartig. Es ist absolut großartig und man streitet sich bis heute, was ist besser, der erste Kampf zwischen den beiden oder der zweite.
Der erste vom Wrestlerischen, der zweite vom Drama her. Aber
Ja,
jetzt
aber
ohne Scheiß,
es
aber
sind beides
da jetzt
einfach.
mal wieder zu
Besser
sagen,
geht's nicht.
allein schon der Entrance von den beiden, ne?
Ja,
Diese
eben.
Symbolik dahinter und ey, da hat alles gestimmt. Oh, das Match, ich sag ehrlich, das ist das beste Wrestling-Match, WrestleMania-Match aller Zeiten. Das wird man nie mehr da toppen können, glaube ich, jetzt im Nachhinein.
Ja, da
Das
bist du
ist
nicht der
so
Einzige.
unfassbar gut und das hat so geil hingehauen. Und das zweite war auch nicht schlechter. Es war nur anders. Aber dieses Match, ey, das. Du hast ja eigentlich, du bist ja hingegangen, hast ja echt gedacht, okay, wird ein gutes Match. Aber die haben ja dann irgendwas abgefeilt, wo du dann auch irgendwann gesehen hast, dass die Leute, die haben ja sich nicht mehr hingesetzt. Weil das konntest du auch
Ja,
nicht mehr. Das war
eben.
so bärenstark und perfekt. Ich habe jetzt beim Wiederangucken, ich finde auch keinen Fehler, keine Sequenz, wo ich sage, warum?
Nein, das ist perfektes Match. Das ist ein perfektes Match, was sie da gebookt haben. Und die haben es ja dann auch wiederum den darauffolgenden Matches wiederum schwer gemacht. Danach kamen dann wiederum die Titelmatches mit dem Three-Way und Triple H gegen Randy Orton im Main Event. Und die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, so, ja, scheiße, ne?
Ja.
Das war's dann wohl, ne? Das können wir
Ja, die
nicht mehr
Crowd war
toppen.
danach auch
Viel
leiser. Also
besser.
nicht, weil die Matches total grotze waren, aber einfach die Luft war raus. Du kannst sowas nicht mehr. Danach bist du fertig einfach. Du hast ja gesehen, nicht nur die Wrestler waren fertig, sondern auch die Menschen dann, die Menschen im Publikum. Du bist einfach dann einfach so, ach du Scheiße. Und dann das ganze
Genau,
Adrenalin
ist
geht
dann.
runter und dann weg.
Genau, und dann aber in der darauffolgenden WrestleMania, da hat man dann auch erkannt, wie wichtig diese Fehde ist. Also, ich finde ja auch, dass eigentlich schon bei WrestleMania 25 hätten Shawn Michaels und Undertaker eigentlich den Main Event stellen müssen und dann bei 26 haben sie es dann getan. Und da ist dann auch die Card sehr durchwachsen. Ich meine, da haben wir zwar noch sowas wie John Cena gegen Batista, aber davor war vieles, was sich gut angehört hat, was aber nicht wirklich gut
Ja,
rausgekommen
bei
ist.
Bret
Also,
Hart
Chris
blutet mir
Jericho.
das Herz immer noch, weil ich vergötter den Typen. Ich war so froh, als ich den einmal live getroffen habe bei Wrestling-Veranstaltungen. Und dann dieses Match in Anführungszeichen gegen Vince McMahon. Das Problem war einfach, dass sie es als Match angekündigt haben. Das hätten die nie machen dürfen.
Ja,
Die hätten
eben.
das nicht, weil dadurch haben sie Bret Hart als Wrestler dargestellt, was er nicht mehr war. Wenn die es dargestellt hätten, von wegen, jetzt gibt es eine Schlägerei und ein paar aufs Maul, kein Problem. Aber die haben es als Match angekündigt. Und das war halt der Killer.
Ja, und es war viel zu lang und es war einfach furchtbar. Und generell war die Card auch, die war zwar, wie gesagt, eigentlich ganz okay, aber es hat nicht alles so funktioniert, wie es hätte funktionieren können. Genauso auch Edge gegen Chris Jericho, das wollte ich gerade noch ansprechen. Das klingt auf dem Papier total geil, hat aber auch irgendwie für mich nicht
Da
funktioniert
war aber
damals.
Chris Jericho auch
Und
nicht mehr so
letztlich hast du
gut in
ein.
der Zeit. Also im
Genau,
Übrigen können wir uns
der
darauf
war
einigen,
da.
dass Chris Jericho, was mich jetzt beim Sehen halt gemerkt habe, dass er immer wieder lange Hosen anziehen sollte, weil das sieht immer deutlich anders aus, der Typ.
Ja, mittlerweile nagt ja auch der Zahn der Zeit so ein bisschen an seinen
Aber du
Beinen
weißt, was
und
ich meine,
da
oder? Aber
muss.
mit den langen
Ich weiß,
Hosen,
was du
da wirkt
meinst,
der ja auch
ja.
nicht so klein oder so, da wirkt der halt anders.
Ja, aber ansonsten WrestleMania 26, ja, die Undertaker und Shawn Michaels Fehde findet ihren Abschluss und das in einem krachenden Jumping Tombstone zum Ende hin. Aber auch hier unglaublicher Main Event
Aber die
und
Story war auch gut. Das war die
ja, es
Story, wo ich,
war
glaube ich,
unfassbar.
selten so mitgefiebert habe oder mitgelitten. Also wirklich, das war ja mit Leiden als Zuschauer, wo du halt auch noch die Story hattest, von wegen, ja, Sean war ja im Grunde genommen total fertig. Das war ja auch eine Storyline, die ja fast ein Jahr sich aufgebaut hat und Co. Er wollte unbedingt das Rückmatch, Undertaker, nein und so weiter. dann Triple H sagt zu Shawn, hey, hör auf, Mann, du kannst nicht alles aufs Spiel setzen und Co. Und dann bei Royal Rumble, wo halt wirklich die Crowd wollte ja nur eine Sache, bitte schaff es schon, damit du dieses Rematch hast. Und dann hat er es nicht geschafft, diese Verzweiflung. Und dann kam dieses Match, wo es ja auch einfach um pure Verzweiflung eigentlich auch ging. Boah.
Genau das, ja. Ja, das war einfach ganz, das waren zwei ganz herausragende Matches. Und herausragend ist eigentlich hier noch fast zu wenig gesagt, weil es einfach so gut ist. Besser geht Wrestling eigentlich nicht, weil die haben es geschafft, einfach da Tausende von Menschen oder Millionen von Menschen in ihren Bann zu ziehen und so eine Geschichte zu erzählen und Emotionen rauszuholen, das ist einfach unfassbar. Und Shawn Michaels gegen Undertaker ist auf ewig ein Monument im Wrestling.
Vielleicht
mal so ganz pathetisch
sagen, ja, mir fehlt Shawn Michaels. Also jetzt, ich will dir nicht zurück, nicht falsch verstehen, aber du siehst einfach jetzt im Nachhinein, was für ein grandioser Mann das war im Ring und vor allen Dingen, was er bei WrestleMania abgeliefert hat. Ich meine, Shawn Michaels gegen Chris Jericho, bombastisch. Shawn Michaels gegen Ric Flair, so emotional, unglaublich gut. Gegen Undertaker, gegen Bret Hart. Der Typ hat dermaßen, oder gegen Stone Cold, der hat ja eigentlich WrestleMania immer delivered. Also der, und zwar nicht nur ein delivered,
absolut,
so, ja, so ein ganz gutes Match, sondern fantastische Matches. Und wenn du jetzt halt bedenkst,
ja,
er hat es ja geschafft, den Sprung wirklich zu machen, als er, ja, als er noch so fit war, um ein Five-Star-Match abzuliefern, also, wo er halt wirklich noch so gut war und halt nicht out of shape war, dass er sagt, okay, ich höre auf, aber dass er ausgerechnet da, in den 3 Jahren davor, also halt Undertaker und davor nur Ric Flair, im Grunde genommen die drei emotionalsten und größten Matches der Card abgeliefert hat. Also in Folge, das ist ja halt ein Hattrick, den wird nie wieder jemand schaffen.
Nee, absolut nicht. Deswegen ist ja auch Shawn Michaels einer, wenn nicht der besten aller Zeiten. Ja. Muss man halt so ganz klar so sagen, gerade bei WrestleMania. Ja, und danach ging es auch irgendwie ziemlich bergab, muss ich mal sagen, wenn du dann WrestleMania 27 siehst mit The Miz gegen John Cena im Main Event und The Rock als, was war er denn damals, der Präsentator von WrestleMania. Ja, da war nicht mehr so viel Gutes. Ich fand den Kampf zwischen dem Undertaker und Triple H damals heillos überbewertet. Ich fand den ehrlich gesagt ziemlich
langweilig. Der war
langweilig.
Scheiße. Nee, der also war scheiße. Langweilig. Er war zu langsam. Er war viel zu langsam.
Ne, das war halt eben halbe Stunde und bestand eigentlich nur aus Signature-Moves. Ich fand den ganz furchtbar von der Psychologie her und alle haben den ja irgendwie so hochgejubelt. Ich hab's nicht verstanden. Ich fand den jetzt nicht scheiße, ich fand den aber auch nicht so gut, wie es
also guck dir den mal an. Das Problem bei dem Match ist, das hat meine Freundin damals so passend dann gesagt, die dann irgendwann sagte vorhin so, ja toll, ein Move und dann liegen die eine Minute da. Und es war wirklich so, wenn du das nochmal anschaust, das ist immer ein Move und dann liegen die ewig lange da. Und dann wieder ein Move und dann liegen die ewig lange da. Das heißt, eigentlich hast du ja ein Match, was sich ja zuspitzt, was von der Geschwindigkeit auch eigentlich mal zunehmen sollte, ist bei dem Match aber nicht gegeben. Es ist einfach extrem langsam und viel zu wenig Moves und nee, muss man sich nicht anschauen. Generell, wenn ich mir die Card anschaue, muss man sich davon gar nichts anschauen.
Nee, und auch The Miz gegen John Cena war halt eine total verkorkste Fehde, hat keinen Spaß gemacht und am Ende war es letztlich nur, das war eine WrestleMania, die hat sich halt eben angefühlt wie eine zu lange Raw-Folge und war nur Aufbau für die nächste WrestleMania.
Ja.
Und dann gab's Once in a Lifetime mit The Rock und John Cena und auch das war scheiße.
Ja, aber also erstmal war das ja die größte Lüge aller Zeiten. Was ich der WWE auch nie verzeihen werde, ganz ehrlich. Das geht nicht. Das kannst du nicht so einen Spruch machen und dann das machen. Aber auch die Card hier war ja auch. Also erstmal, ganz ehrlich, die Card war jetzt nicht so prall. Also ich sehe jetzt eigentlich nur ein Match, was mich wirklich voll überzeugt hatte. Das ist halt Undertaker gegen Triple H.
Ja,
wo halt immer wieder Shawn Michaels dabei involviert war.
Eben, ja. aber das war Match unglaublich gut damals.
Genau, also das war grandios, das kannst du auch kaum toppen, wo auch Undertaker so eingesteckt hat, dass er der Rücken blau war am Ende. Ne?
Ja.
Also das sah ich richtig böse aus.
Wir haben doch letztes Mal gesagt, das wäre der ideale Moment gewesen, für alle drei einfach abzutreten. Und es wäre niemand böse oder traurig gewesen, oder irgendwas. Das wäre der Moment gewesen, wo einfach drei Legenden auf Wiedersehen sagen und man hätte vollkommen damit leben können.
Aber vor allem mit Würde, das wäre mit Würde und Respekt und Anstand und einfach auch, es war ja auch passend, das ist dann halt einfach, als wenn eine Generation Tschüss sagt.
Ja,
das waren ja die Letzten aus der Generation.
Ja. Nee, das hätte schon gepasst. Ansonsten hast du dann noch CM Punk gegen Chris Jericho gehabt, was eben auch ein guter Kampf, meiner Meinung nach, war, aber eben, ja, okay. Ich weiß nicht. Okay. Ja, aber ich kann mich halt jetzt auch nicht mehr so wunderbar dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist jetzt kein Kampf, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, genauso wie The Rock gegen John Cena, sondern da hat es eher den Eindruck hinterlassen nach dem Motto, oje, The Rock hat aber ganz schön Ringrost angesetzt und durch Muskeln ersetzt, weißt du.
Aber da warst du doch sicher auch überrascht. Also, ich war total, wir hatten uns eigentlich gefreut, also haben wir halt gesagt, müssen wir nicht haben, aber okay, komm, The Rock macht letztes Match und der haut nochmal alles raus und der Typ war Ja, erstmal bestand er nur aus Muskeln, alles klar, kein Problem, aber erstmal, der war sofort außer Puste.
Ja,
Das war
natürlich,
nun
weil
auch
so.
so ein Match wie bei Undertaker Triple H, das erste, das einfach Move und dann ausgepowert auf dem Boden liegt. Der musste die ganze Zeit Luft holen und darunter litt das auch, weil das kein Tempo aufnehmen konnte. Der war einfach platt. Der war schon nach 5 Minuten absolut platt. Und das hat sich auch gezogen wie Kaugummi, ne?
Ja, und wir haben jetzt eigentlich auch in diesem Jahr eigentlich so das erste Mal eine starke Zunahme von Part-Timern. Wir haben ja da auch einen Podcast mal drüber gemacht, wo halt wirklich die alte Generation sehr prominente Plätze auf der Card besetzt und letztlich hier in diesem Fall zum Beispiel nur CM Punk und Chris Jericho, weil Chris Jericho eigentlich auch streng genommen Part-Timer ist, aber dem, weiß ich gar nicht, bei dem akzeptiert man das ja irgendwie noch so ein bisschen.
Ja, bei ihm muss man auch sagen, er ist bei House-Shows auch mit dabei. Wenn er da
Das
ist,
stimmt, ja.
dann ist er bei allem dabei. Er ist halt nicht so, ich bin dann alle 2 Wochen bei War dabei, sondern er ist dann richtig dabei. Aber
Genau,
halt nur eine
aber
gewisse Zeit.
genau, aber hier ist halt, da merkst du es halt langsam und das wird ja dann auch das Jahr drauf eigentlich noch immer schlimmer, ne? Also dann gab es ja dann das Twice in a Lifetime sozusagen, ne? Die größte Lüge im Wrestling, wie du es ja schon gesagt hast, dann gab es ja nochmal
Wo die
John
Crowd auch
Cena.
keinen Bock hatte. Das war ja, muss auch
Nee,
mal denken.
das.
Du hast ein ganzes Stadion, was keinen Bock auf dem Main Event hat, was du nicht zulassen darfst eigentlich.
Ich befürchte, das erwartet uns ja dieses Jahr auch. Also da habe ich auch ein bisschen Angst vor, wie der Main Event da ausfallen wird mit Brock und Goldberg, ob die Leute da Bock drauf
Nee,
haben.
die haben da Bock drauf.
Werden wir sehen. Ich bin gespannt. Ansonsten
Aber
hast du bei
da
dir.
war es nun das schlimmste CM Punk-Match, was ich je bei WrestleMania gesehen habe.
Gegen den Undertaker, da gehen ja unsere Meinungen auseinander.
Boah, das war so schlecht.
Vielleicht müssen
Also,
da.
es war einfach, ja, wie soll man sagen, es hatte keine Spannung. Es war einfach zu keinem Zeitpunkt, dass du das Gefühl hattest, okay, der kann den Undertaker besiegen. Es war slow. Es war auch nur der Zeitpunkt, wo du schon langsam merktest, okay, beim Undertaker geht langsam die Luft raus. Also,
Ja,
es geht
ja.
bergab. Und das hast du gemerkt. Und CM Punk konnte in dem Moment einfach nicht delivern. Also, er hat oft delivered, aber nicht in diesem Match.
Ich mochte den Kampf trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass der von vielen kritisiert wird, aber ich mochte den Kampf trotzdem recht gern und fand, das war eines der besseren Undertaker-Matches. Es ist nicht kein sehr gutes Undertaker-Match, aber es war okay für das, was ich erwartet habe. Ansonsten haben wir noch Triple H gegen Brock Lesnar, was damals eigentlich keiner gebraucht hätte.
Und The Shield erstmals. In einem
Genau,
Match, was
das.
auch keiner brauchte.
Ja, das auch. Das ging ja dann weiter, aber wenigstens dann bei WrestleMania 30 haben sie es ja wenigstens geschafft, das Ganze nochmal ein. Da haben sie ja wieder diese Momente kreiert, finde ich. Ich glaube, da hat WWE auch für WrestleMania 30 sich auch wirklich darauf konzentriert, einfach so einzelne Momente zu erschaffen. Das war der eine Moment, war natürlich das Ende der Streak, was ja aus heutiger Sicht echt keine gute Entscheidung war in meinen Augen. Und natürlich der Titelgewinn von Daniel Bryan und mit auch einem ganz hervorragenden Opener, nämlich zwischen Daniel Bryan und Triple H, was.
Aber das war nicht die Absicht von der WWE, das weißt du. Die mussten es machen. Das war im Grunde genommen
Natürlich,
du hast ja
natürlich, aber
kurz
für.
vorher einfach gemerkt, dass die hatten ja eigentlich dieses Momente schaffen. Das war so nicht geplant. Das war einfach, die haben ja gemerkt, scheiße, wir haben langsam echt ein Problem. Wir gehen in eine Richtung, die total kontraproduktiv ist. Und in dem Moment hat einfach die WWE komplett umgeschaltet, dann halt genau gesagt, wir müssen diese Momente schaffen, nochmal dieses Positive. Und das war halt Daniel Bryan. Aber trotzdem, mit der Streak-Bruch muss man einfach mal sagen, das war ja auch ein Stimmungskiller sondergleichen, ne? Egal
Ja,
wie beliebt
absolut.
Daniel Bryan war, aber selbst Daniel Bryans Sieg, der natürlich mega Pops bekam, das Match hatte deutlich weniger Stimmung, als du eigentlich erwartet hättest.
Ja, natürlich, weil die Leute dann auch wiederum da geschockt waren, einfach von dem Streakbruch, wo ja eigentlich niemand von ausgegangen ist. Vor allen Dingen so aus heiterem Himmel. Also, das war ja auch einfach so nicht aufgebaut, das Match, dass du ja auch eigentlich als Fan. Du bist ja auch dran gegangen. Ja, ist halt Undertaker gegen Brock Lesnar und am Ende gewinnt der Undertaker einfach, weil er immer gewinnt.
Ja, weil es auch keine Storyline gab. Das war ja
Natürlich,
die
das meine
erste
ich ja.
Fehde, wo es wirklich keine Storyline gab. Und genau du dachtest dann, ja klar, ich hatte damals noch mit der WWE PR-Frau engeren Kontakt, mit ihr noch gesagt, wegen, ja, wer will denn das Match schon sehen, weil du weißt ja eh, Undertaker gewinnt, Brock Lesnar wurde noch nicht mal ansatzweise aufgebaut. Und ausgerechnet der nicht aufgebaut wurde, ohne Storyline, macht den platt. Aber generell war die Card auch, ja, manche Sachen waren halt einfach, wo ich denke, warum? Also genauso wie The Shield gegen New Age Outlaws in 2 Minuten, anstatt das, was eigentlich jeder sehen will, The Shield gegen die Wyatt Family. Als riesengroßes Match bei WrestleMania. Das wollte man eigentlich. Die waren
Ja.
over wie Sau. Und stattdessen machen die dann so ein Match, was eigentlich. Ja, warum? Immer auch noch ein schöner Moment war, als Cesaro gewonnen hatte, wo jeder dachte: Oh,
Ja.
Push. Und dann bei War: Oh, Paul Heyman, geil. Yeah. Und
Push.
dann: Scheiße.
Ja, das war es dann auch ziemlich schnell, das stimmt. Ja, generell, aber ich finde halt trotzdem, dass das WrestleMania 30 war nochmal so eine WrestleMania, wo es diese Emotionalität nochmal gab, weißt du, das hat sich wie eine große WrestleMania angefühlt und es gab halt diese Augenblicke, wo du wirklich gedacht hast, so, ja, das ist WrestleMania für mich und das macht WrestleMania aus. Und ob jetzt die Daniel Bryan-Geschichte die Absicht von WWE war oder ob man da einfach dann irgendwann den Notschalter umgelegt hat, ist im Endeffekt egal, weil es hat dann trotzdem große Momente erzeugt. So, muss man so zu sagen. Und das haben zum Beispiel die darauffolgenden WrestleManias alle nicht mehr geschafft. Also WrestleMania 31.
Können wir bei 31 sagen, ich fand, das war eine der schlechtesten WrestleManias. Also erstmal vom Stadion. Das Problem ist, wieder kein Dach.
Sting und der Undertaker kommen im Hellen raus.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Erstmal kein Dach, was eh schon schlecht ist. Dann aber im Hellen. Das ganze Ding war ja eigentlich durchgehend im Hellen. Du kannst den Undertaker und Sting nicht im Hellen rausgehen lassen. Ich würde auch niemals WrestleMania an einen Ort stattfinden lassen wollen, nochmal, wo es so lange hell ist. Das geht nicht. Wenn es schnell dunkel wird, ich glaube, 24 ist es oder 25, keine ja. Ahnung, da wird es schnell dunkel. Alles kein Problem. Da fängt es am Tag an, was ich sogar cool finde. Das hat dann was, wo du weißt, okay, während es hell ist, kommen die Openers quasi und die Anfangsmatches und dann wird es dunkel und dann kommen die Hauptsachen, wo auch das Licht richtig erzeugt. Dann kommen halt,
genau.
Dann kommen Bray Wyatt kommt raus im Hellen und Undertaker kommt raus im Hellen, wo du denkst, okay, Sting kommt raus im Hellen zu diesen komischen Trommeln, die nichts zu seinem Charakter irgendwie mit ihm zu tun haben. Das Ding, ohne Scheiß, das mag jetzt doof klingen und unfair, aber dass alles hell war, hat für mich bestimmt 50% der Stimmung gekillt. Weil das
aber Rusev kam mit dem Panzer. Aber Rusev kam mit dem Panzer.
Ja, das Match fand ich irgendwo auch schrecklich.
Das war es auch.
Aber diesmal unscheiß, wie geht's dir denn so bei sowas? Also ich finde halt wirklich, ich möchte
natürlich
WrestleMania im Dunkeln sehen. Sobald es nicht ist, habe ich irgendwie, da fehlt mir was. Das kommt mir dann nicht vor wie WrestleMania.
Das hat hier ganz viel kaputt gemacht, muss man ganz klar sagen. Ne? Weil es einfach, es hat so ein bisschen Bash as a Beach-Charakter gehabt dadurch. Und gerade so der Undertaker und Bray Wyatt. Und wenn du schon so düstere Charaktere hast, dann musst du die auch entsprechend inszenieren. Und da geht halt dann einfach viel verloren, wenn die da im Sonnenschein auftauchen. Ne? Und das hat es dann hier auch gegeben. Deswegen kam da auch ganz oft gar nicht so richtig Atmosphäre auf. Ich meine, das liegt vielleicht auch an den Kämpfen, aber es lag auch eben an der Präsentation. Das hat hier nicht 100% funktioniert. Am Ende ist es ja doch ein bisschen dunkler geworden, zum Beispiel als dann gegen Main Event dann wirklich, als dann Seth Rollins eingecasht hatten, da war es ja dann auch ein bisschen dunkler und dann wirkte das auch besser.
Aber nur ein bisschen.
Ja, ich sag ein bisschen.
Aber generell, aber das darf die WWE eigentlich nicht machen. Die WWE muss ja merken, das nimmt so viel von der Stimmung. Auch das Feuerwerk, du siehst das ja im Grunde genommen ja kaum.
Eben.
Du siehst nur den Rauch und das bringt nichts. Und das macht einfach von der Stimmung her so viel kaputt und dazu halt noch, wie gesagt, ich erwähne es tausendmal, weil das könnt ihr euch auch gerne merken, ich hasse es, wenn es in Stadien stattfindet, ohne geschlossenes Dach. Das ist schrecklich. Ich finde zum Beispiel jetzt halt, als es in Dallas war das, ne?
Ja.
Da war das geschlossene Dach.
Ja.
Du hast es schon gemerkt, als die ersten 2 Minuten waren, du einfach nur gemerkt hast, okay, Begrüßung, habe ich direkt schon zu meiner jetzt Verlobten gesagt, merkst du, die Crowd, das ist richtig geil. Das ist cool. Du hörst nämlich plötzlich, das klingt dann wirklich auch wie 100.000 Leute. Und nicht halt wie 10.000, weil der ganze Schall weggeht. Und so die WWE muss, wenn die das weiter in Stadion macht, meiner Meinung nach immer darauf achten, dass es da wirklich ein komplettes Dach gibt.
Ja.
Oder bist du ein Fan von Open Air?
Ich finde das tatsächlich mal ganz schön, aber es kommt immer auf die Show an, tatsächlich. Also, das ist schwierig zu sagen. Zum Beispiel eigentlich wie du gerade gesagt hast, ja, bei WrestleMania 9 zum Beispiel fand ich es irgendwie ganz schön. WrestleMania 24 war doch auch offen.
Wenn ich mir jetzt genau, aber da war es sehr, sehr schnell dunkel.
Ja,
und da war auch, glaube ich, ein Teildach. Halt. Aber ja, da ging es noch. Aber trotzdem, bei den Chants. Ich finde,
das stimmt schon. Da geht halt ganz viel nach oben flöten, das ist klar. Na, aber ansonsten, WrestleMania 31 hatte dann eben diesen Überraschungsmoment. Ich glaube, das ist ja auch das, was Kai ja nochmal angesprochen hat, den Überraschungsmoment mit Seth Rollins am Ende, was ja dann nochmal die Crowd glücklich gestimmt hat, so, weil die ja echt keinen Bock auf den auch nicht, aber noch viel weniger auf Roman Reigns hatten.
Die Crowd war ja eh schon angepisst, weil die Matches davor waren ja auch nicht doll. Also du kaufst ja die Karten vorher immer, bevor die Karte feststeht.
Ja, klar.
Und da war die Card schon nicht so gut. Dann hast du noch vorher Undertaker gegen Wyatt, was wirklich kein gutes Match war. Und da bist du eh schon so, boah, was soll das denn? Und dann Roman Reigns noch, boah.
Ja, Undertaker gegen Wyatt war echt auch so ein Kampf, wo du gemerkt hast, so, okay, jetzt so mal ganz böse formuliert, jetzt geht's mit dem Undertaker langsam zu Ende. So,
ja, hast du gemerkt, der hat schon längst beenden müssen. Du hast es da gemerkt, also, sorry, gegen Wyatt, hast du doch bestimmt auch vom Fernseher gesessen und einfach nur gedacht, hör auf, das macht keinen Sinn mehr. Du ruinierst deinen Status ein bisschen.
Genau das, ja. Und es ist ja bei WrestleMania 32, haben sie es ja noch ein bisschen versucht zu kompensieren, indem sich einfach dann der gute Shane McMahon umbringt. Am Ende.
Das Match fand ich zum Beispiel gut, weil es von der Dramatik her, von der Storyline her, weil ich mochte einfach dieses, dass da einer steht, der sagt, mach weiter und Undertaker ihm Respekt am Ende gezollt hat. Das fand ich cool. Also das hat mich auch nicht gestört. In so einem Match konntest du halt auch halbwegs überspielen, aber trotzdem hast du halt gesehen, Undertaker, der ist nicht mehr. Ich habe übrigens auch sehr viel Angst vor diesem Jahr, ne? Weil wenn ich an Royal Rumble denke, wie Undertaker sich da bewegt hat,
uiuiui. Ja, eben. Ich bin auch mal gespannt. Also auch der Chokeslam jetzt bei Raw und alles, was sie da gezeigt haben, das sah alles mächtig holprig aus. Das kann übel werden.
Aber dafür hatten wir 32 auch eine beschissene Card irgendwo, ne? Also wenn ich... Ja, ich meine, Brock Lesnar gegen Dean Ambrose, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, das war...
Ich glaube, es gibt keinen Podcast, in dem wir darüber nicht sprechen.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, das Match war ja auch so schlecht, ne? Das,
ja,
ein No-Hold-Bars-Match, wo du einfach denkst, nein, nicht so. Bitte nicht ja. So. Jericho gegen AJ Styles fand ich auch nicht so prall.
Auch wenn, das war okay, sagen wir es mal so. Das
genau, war okay. Es war okay, es war halt nicht so prall. Das Leiter-Match, ja, war ganz gut, aber ich möchte halt trotzdem... Ich möchte Money in the Bank zurückhaben. Das gehört für mich dazu. Vorher, die Kickoff-Show fand ich Katastrophe.
Ja.
Das war auch das Multi-Diven-Match, wo du halt gesehen hattest, dass Paige keinen Bock hat. Weil die wirklich keinen Bock hatte. Das hast du gesehen. Ich hab's noch nie bei einem Wrestler so dermaßen gesehen, dass sie einfach gar nicht mitmachte. Und gar nicht wollte. Ja, dann hast du League of Nations.
Da.
Will keiner. Dann hast du halt...
Ein gutes Damenmatch gehabt, ein sehr gutes Damenmatch mit Charlotte, Sasha Banks und wie heißt sie, Becky Lynch.
Ich wollte sagen, das war eigentlich das Beste an der WrestleMania.
Ja, absolut, das war auch das Match of the Night. Habe ich auch damals bei den Kollegen, glaube ich, bei Power Wrestling im Podcast gesagt, dass das für mich der beste Kampf des Abends war. So. Aber für mich war das Highlight des WrestleMania-Wochenends eh Nakamura gegen Sami Zayn. Von daher war mir das da relativ schnuppe. Aber stimmt schon, die WrestleMania letztes Jahr war nicht besonders gut, muss man ganz klar so sagen. Und gilt ja auch gemeinhin als einer der Schwächsten. Weil auch da wieder, ne, wenn die Part-Timer die zu dominanten Rollen spielen und eigentlich nur noch für die Momente sorgen sollen. Weißt du, hast einen The Rock, der dann auf einmal Eric Rowan abfertigt. Dann hast du nochmal Mick Foley und Steve Austin und Shawn Michaels, die nochmal die League of Nations abfertigen. Im Main-Event hast du einen Triple H. Dann hast du nochmal einen Brock Lesnar gegen Dean Ambrose, der auch gewinnen darf. Das ist halt alles nicht wirklich geil. Und,
das war auch so irgendwie konzeptlos, ne? Also ich fand, diese WrestleMania, als ich das geschaut hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, die sind nicht richtig vorbereitet oder so, oder die haben keinen richtigen Plan, was Impact hat oder nicht, weil das war einfach, es wirkte halt, ja, WrestleMania, hier, nimm ein paar Stars und mach mal.
Genau, die einzige Aktion, die wirklich Impact hatte, war Shane McMahon, der durchs Kommentatorenpult gefallen ist.
Genau, so, und beim Frauenmatch noch, dass alle sich neue Extensions haben machen lassen, die teilweise abgingen, oder bei Becky Lynch, das an den Wimpern wegging und so weiter, das war nicht so klug. Aber ja, der Main Event, der ging halt auch gar nicht. Wenn du halt ein Match hast, auf das die Crowd, vor allem das zweite Jahr in Folge, auf das die Crowd keinen Bock hat und die Crowd zum Heel hält, weil die einfach, also nicht mal, weil die den mag, sondern weil die einfach keinen Bock hat auf das Face und der Heel alles versucht, damit das Face wie ein Face aussieht, das ist so geil. Also es war eigentlich schon fast Situationskomik.
Ja, das Problem ist halt auch die Länge der Veranstaltung. Ich meine, darauf kommen wir wahrscheinlich beim nächsten Podcast noch. Das ist ja dann die WrestleMania-Vorschau. 4 Stunden oder 4,5 Stunden WrestleMania ist halt einfach zu lang und du hast auch irgendwann gar keinen Bock mehr, dann noch dich emotional wieder zu investieren, wenn du einfach komplett ausgelaugt bist. Und ich sehe das auch in diesem Jahr, weil wenn ich schon wieder sehe, dass wir 15 Matches angekündigt haben, 3 davon in der Pre-Show, 12 davon auf der Main-Card, dazu noch irgendwelche Segmente und keine Ahnung was, das ist zu viel. Also irgendwann... Ich weiß nicht genau wieso, aber es ist halt einfach zu viel Wrestling. 3 Stunden ist super geil, da bist du auch beim letzten Match noch voll dabei. Aber ich sag dir, selbst ein Shawn Michaels gegen Undertaker hätte deutlich weniger Reaktionen gezogen, wenn davor schon die Wrestling-Fans 4 Stunden in den Knochen haben.
Weiß ich nicht.
Also, du bist halt einfach irgendwann kaputt und da gibt es einen Teil von der Crowd, die halt sagt so, ja, okay, dann ist es halt geiler Kampf, aber ich gehe halt nicht mehr komplett aus mir raus.
Ich sag mal so, also 4 Stunden habe ich kein Problem damit, das ist so mein Limit, kann ich gucken, mein Problem ist eher, dass sie einfach das mit den Kickoffs machen und dass die Kickoff-Show quasi immer länger wird und ich meine, du musst es halt so sehen, WrestleMania-Karten sind auch teuer. Klar, manche Leute werden eingeflogen, eingeladen, na, die wissen das nicht zu schätzen, haha. aber es ist halt so, dass es das Highlight der Leute ist und wenn du halt Karten hast, Da willst du alles mitnehmen. Das ist ja normal. Das ist dein Grundprinzip. Machst du auch beim Festival auch, dass du halt nicht erst am Sonntag hingehst, wenn du ein Dreitagesticket hast, sondern du nimmst dann alles mit. So, und hier ist das Problem, du hast eine 2-Stunden-Kickoff-Show vorher. Und das
Du musst
heißt,
ja auch.
du musst 2 Stunden vorher Minimum, weil noch Einlass dazu, am Stadion sein. Und dann reingehen und sitzen. Und dann kommt ein Match, was dich eigentlich gar nicht interessiert. Und dann kommt wieder irgendwann ein Match, was dich nicht interessiert. Dann sitzt du halt 2 Stunden da. Hast ab und zu was gefuttert, aber du bist halt schon 2 Stunden mental quasi auf Wrestling fixiert. Und das ist, glaube ich, eher der Killer. Und wenn dann halt die Card nicht direkt zündet oder die Card halt nicht wirklich gut ist, und die war halt die letzten Jahre wirklich nicht gut. Und dieses Jahr finde ich die auch nicht so gut.
Nee, ich bin auch, haben wir ja schon angesprochen, ich bin auch dieses Jahr deutlich weniger gehypt. Das Problem ist aber halt auch, wenn du, wie du gerade schon gesagt hast, die Leute wollen halt alles mitnehmen. Ne? Wenn die dann eben davor noch 3 Tage Wrestling, also sei es jetzt Hall of Fame und nochmal NXT und vielleicht noch eine von den vielen Indie-Promotions, die da drumherum veranstalten, dann alles mitgenommen hast, dann musst du halt am letzten Tag richtig delivern, damit die Leute da nochmal
Genau.
emotional einsteigen.
Dann klappt das aber
Und
auch. Aber
ja,
das ist halt
das kann
Voraussetzung. Du
klappen.
kannst nicht einfach so wie letztes Jahr eine Show hinschmeißen, wo du auch irgendwie. Du hattest auch gar kein Big-Time-Feeling. Also ich hatte jedenfalls nicht bei den Entrances nicht. Außer bei den Mädels, da schon ein bisschen.
Ja.
Aber sonst
Mit
hatte ich
Snoop Dogg.
nirgendwo. Genau, mit Snoop Dogg fand ich super. Das hatte Big-Time-Feeling, WrestleMania-Feeling. Aber vorher alles, nö. Das war einfach ein normales Match. Auch Lesnar gegen Ambrose zum Beispiel. Vom Namen her war das ja eigentlich groß.
Ja,
Aber es hat
absolut. Aber
halt
sie haben
gar
ja
keinen
nichts draus
Impact.
gemacht.
Genau, die sind
Ja,
einfach
sie haben nichts draus
rausgekommen
gemacht.
wie bei einer War-Sendung. Und da stimmte einfach das Gesamtpaket nicht. Und dieses Jahr hoffe ich einfach, dass die WWE aus der Card zumindest das Beste macht. Und dass sie halt versucht, dieses WrestleMania-Feeling wieder zu entfachen, weil das ist notwendig, weil sonst brechen die halt die Zuschauer weg, beziehungsweise emotional brichst du halt weg.
Ja, ich habe auch kein gutes Gefühl, ehrlich gesagt, für diese WrestleMania, um es mal so zu sagen. Also, ich bin da emotional aktuell nicht invested, um es wirklich mal so ganz knallhart zu sagen. Also, mir sind Großteil der Matches egal. Ich freue mich am meisten auf Seth Rollins gegen Triple H. Und ansonsten ist da einfach vieles dabei, was mich eigentlich überhaupt nicht angeht, in irgendeiner Weise. Und,
Ah, Kevin Owens, Chris Jericho geht noch. Ich glaube, das wird noch gut.
ja, aber du hast 15 Cards und am Ende 15 Matches auf der Card und am Ende sagst du, es sind zwei interessieren dich so ungefähr. Das ist halt zu wenig.
Ja, es ist vor allen Dingen bei den vielen Matches, muss man ja noch bedenken, vorm Fernseher, du kannst ja auch immer pinkeln gehen und so weiter. Aber wenn du 15 Matches hast, also 12 in der Hauptcard, dazwischen, du hast ja kaum Zeit. Du kannst ja kaum aufs Klo gehen oder mal was essen oder mal durchatmen oder eine Kippe rauchen oder was auch immer. Einfach mal, um den Akku mal wieder zu laden, mal abzuschalten wieder. Und ich finde, das ist halt wichtig. Wenn du halt zum Beispiel, was ich, du hast 9 Matches und dazwischen, klar, für die Fernsehzuschauer hast du Trailer oder Promo-Segmente, aber dann haben die Leute mal 10 Minuten Zeit, mal kurz irgendwie pinkeln zu gehen oder sonst was. Einfach mal sacken zu lassen, um dann wieder mit ein bisschen frischer wieder reinzukommen. Und das
Ja.
wird total fehlen. Also ich weiß zumindest nicht, wo die da irgendwie ein paar Minuten Pause reinmachen müssen. Es sei denn, die Matches dauern alle nur 4, 5 Minuten.
Ja. Ich bin auch mal gespannt, wie sie das lösen werden. Aber ich würde sagen, bevor wir hier noch komplett ins Uferlose diesen Podcast ausarten, würde
Oh
ich
Gott,
sagen,
wir sind 3 Stunden dabei, ne?
ja, wir sind schon über 3 Stunden dabei. Und ich verweise deswegen einfach mal auf den Roundtable-Podcast, den es ja dann auch schon nächste Woche wieder gibt, wo dann David, Kai und ich nochmal die WrestleMania-Card durchgehen und unseren Senf dazugeben. Also ihr merkt schon, wir sind nicht so mega hyped, aber ansonsten, ich glaube, wir haben ein paar gute Tipps und Hinweise gegeben, was ihr bei WrestleMania durchaus nochmal nachholen solltet und welche WrestleMania-Matches sich da lohnen und welche Momente sich da lohnen.
Ich will noch eine Frage
David,
stellen. Wie
jetzt?
immer. Nee, nicht an dich,
Ah.
sondern
Ach so.
an diejenigen, also die 2 Hörer, die es bis jetzt durchgehalten haben. Schreibt bitte auf YouTube, Facebook oder sonst auch auf jeden Fall irgendwie drunter, was eurer Meinung nach die beste WrestleMania aller Zeiten war. Also die eine, die beste. Bei mir ist es 17.
Genau. Ja, ich schreibe es auch nochmal gerade bei YouTube nochmal drunter. Also, was ist eure Lieblings-WrestleMania? Schreibt das einfach unter dem Beitrag. Ja, und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Bei mir ist es, glaube ich, auch 17 oder 19, eins von beiden. Aber sonst würde ich sagen, David, wir hören uns ja dann schon nächste Woche wieder, ne? Ich danke dir.
Ja, danke auch.
Und an euch da draußen, macht's gut und bis nächste Woche zum WrestleMania Roundtable. Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.